Shh, just quiet quickly, please.
Ja, sag einmal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Ist denn schon wieder Big Show?
Wird ein Schiedsrichter verdrutschen? Steigen sie empfindlich in die Goschen? Gibt's eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neureuther Felix. Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst. Mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein. Kann aber.
Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
Die Big Show. Jetzt!
Die Big Show 608, also Sportradio 360. Wie fangen wir an? Mit Fußball fahren wir an. Nicht nur Pokal, aber hauptsächlich Pokal. Es geht los mit zwei Segmenten. Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Thomas Wagner. Natürlich zuerst zur Eintracht und dann sprechen wir schon auch wieder Dortmund-Bayern ein kleines bisschen. Der dritte Teil dann mit Guido Schäfer von der Leipziger Volkszeitung. Da geht's um Rasenball in erster Linie. Rasenball heute, Rasenball in der nächsten Saison. Wir schließen an mit Götzi. Gestern Abend wahnsinnig viel los in der Handball-Bundesliga. Vielleicht schon eine kleine Vorentscheidung in der Meisterschaft. Götzi war in Mannheim. Wir sprechen über die anderen Spiele. Motorsport folgt mit zunächst Eddie Mielke, der gerade in Monte Carlo ist, und Stefan der Voice Heinrich. Danach Stefan Ehlen auch noch zur Formel 1. Danach gehen wir in den US-Sport, Schmiedi und Heiko Oldörp. Wir schauen uns quasi gemeinsam, nicht ganz, aber fast, das dritte Drittel zwischen den Edmonton Oilers und den Vegas Golden Knights an und sprechen auch ein paar andere Themen an. Das sind zwei Teile. Dann kommt André Vogt, der große Dre, wo wir über die NBA plaudern und hinten raus noch Tennis mit Moritz Lang und mit Jörg Almaroth. Big Show 608, let's do it! Die Big Show 608 geht also los mit Fußball unter dem Eindruck zweier sehr interessanter, wie ich fand, Pokal-Halbfinalspiele. Und wir beginnen mit dem zweiten und da freue ich mich sehr, dass wieder mal Zeit hat Marc Heinrich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Guten Morgen, lieber Marc.
Ich grüße dich, guten Tag in die Runde.
Und die Runde komplettiert Thomas Wagner, RTL Sky. Guten Morgen, lieber Thomas.
Schönen guten Morgen, die Kollegen.
Jonas Friedrich, unser lieber Freund, unser geschätzter, also euer geschätzter, dein geschätzter Kollege, wenn man es mal ganz streng genau nimmt, Thomas, hat geschrieben gestern, er ist totally fine mit der Entscheidung, hier keinen Elfmeter zu geben für Stuttgart. Er würde sich nur wünschen, dass das konsequent auch immer so der Fall wäre, eben in solchen Situationen keinen Elfmeter zu geben. Die Stuttgarter Fans haben das natürlich anders gesehen. Wie hat es der bekennend objektive Fußballfachmann Thomas Wagner gesehen?
Also zunächst mal würde ich sagen, würde ich mich Jonas Friedrich anschließen, weil vor allen Dingen auch der Entscheidungsprozess sehr transparent war. Also du merkst ja irgendwann dann auf dem Platz, da gibt's Diskussionen, er geht selber raus, er schaut sich's an. Man kann, glaube ich, nicht ganz abschließend klären, ob der Stuttgarter vorher dran war oder nicht. Und dann haben ja selbst die Stuttgarter nachher gesagt, okay, wenn es so läuft, dann kann man das akzeptieren. Und das ist halt der große Unterschied zum vergangenen Freitag, wo das für mich, was für mich noch der viel größere Skandal an einem der für mich schlechtesten Schiedsrichter in Deutschland, Sascha Stegemann, ist, dass der sagt, es haben sich nicht genug Dortmunder beschwert, um nochmal rauszugehen. Also das ist der eigentliche Skandal, neben dem, dass er, glaube ich, 816 deutsche Fernsehstationen aufgesucht hat, um sich ins Büßerhemd zu werfen. Also von daher, wie gesagt, gestern, wenn ich VfB-Fan gewesen wäre, sicherlich auch traurig, aber eine Entscheidung, die mit Abstand, wo jeder wahrscheinlich sagen kann, wenn es so läuft, dann muss und kann man das akzeptieren. Und ich finde es auch gut, dass es da keinen Elfmeter gab.
Marc? Genau, da bin ich bei dir, Thomas. Ja, also diese Transparenz gestern hat mir auch gut gefallen. Du hast gemerkt, die Kommunikation mit dem Keller hat stattgefunden. Er hat den Hinweis bekommen, geh nochmal raus, schau dir es nochmal an. Und er hat sich dort ja auch Zeit gelassen. Und es war eine knappe Geschichte. Jeder andere Pfiff wäre wahrscheinlich auch denkbar gewesen. Aber in der Schnelligkeit, wie der Ball dann auch an die Hand gesprungen ist, von der Seite, Ich glaube, es war eine Vergrößerung der Körperfläche, kann man so sehen, aber ich bin mir nicht sicher, wenn der Schiedsrichter das direkt gesehen hat, hätte er es wahrscheinlich auch sofort entschieden, aber da war gestern für ihn, das war dann in der Wiederholung zu sehen, da war keine Absicht vorhanden.
Hm. Wobei, zur Wahrheit gehört auch, ich sehe es ganz genauso wie du und ich habe früher als Innenverteidiger kicken dürfen, auch auf einem, sagen wir mal, gewissen Niveau und für mich wäre das niemals ein Elfmeter, weil du ja irgendwie auch in einer Bewegung bist, aber ja. Wir müssen leider fairerweise auch festhalten, dass es für solche Sachen dieses Jahr auch schon Elfmeter gab. Für mich übrigens völlig unverständlich.
Ja. Wie wichtig, und jetzt kommen wir gleich zum Nebenschauplatz, nämlich die Frankfurter Eintracht. Marc, wie wichtig war, dass dieser Elfmeter nicht gegeben wurde für Oliver Glasner? Ich wurde vor ein paar Tagen gefragt, wo sieht sich denn Oliver, was glaubst du, wo Oliver Glasner Trainer sein wird, worauf ich nicht geantwortet habe. Ich glaube, er sieht sich bei Tottenham, aber da könnte er der Einzige sein. Wie ist die Gemengelage mit Oliver Glasner im Moment?
Also der nicht gegebene Elfmeter
hat ihm geholfen.
Hat ihm zumindest die Hoffnung gegeben, in diesem Jahr ein sportliches Ziel zu erreichen, das alle von ihm erwarten. Qualifikation für den internationalen Platz. Wird der Elfmeter gepfiffen, steht es mutmaßlich 3-3. Okay, der VfB war in Unterzahl. Was das für die Verlängerung bedeutet hat, wissen wir nicht. Wir haben aber vor ein paar Wochen gesehen, zu was der VfB in der Lage ist, gegen Borussia Dortmund auch in Unterzahl. Also, er ist gestern als Sieger vom Platz gegangen. Er war stark angefasst von diesem Erfolg. Man hat es gesehen, wie er den auch zelebriert hat. Er hat ähnliche Gesten gezeigt. Er hat den Diver gemacht vor den Fans, wie vor einem Jahr in Sevilla. Wir dürfen nicht vergessen, vor einem Jahr war das Endspiel in Sevilla. Und es hat sich in der Rückrunde vieles gegen ihn entwickelt, auch gegen Eintracht Frankfurt entwickelt. Und er hat kein Konzept gefunden, die Mannschaft so einzustellen, dass sie in dieser Verunsicherung Halt bekommen hätte. Und jetzt ist er in dieses Spiel gegangen mit dem größtmöglichen Druck, performen zu müssen. Er hat standgehalten, das Team hat standgehalten. Man muss natürlich auch sagen, die ersten 30 Minuten waren gar nichts. Es ist der Restart gewesen nach der Halbzeitpause, nach der Umstellung mit Ebimbe zentral, Rode raus und Buta rein. Also ich weiß nicht, wo er sich sieht. Hätte ich dich jetzt gefragt, ob du andere Quellen hast.
Nein, ich überhaupt glaube, nicht. Ist nur ein Gefühl. Aber ich sehe ihn nicht in Frankfurt. Ich sehe ihn wirklich nicht mehr in Frankfurt. Er reklamiert sich
genau,
heraus.
Nein, genau, ja. Also, aber jetzt reden wir erstmal von dieser Saison. Ja. Diese Saison kann jetzt mit einem Ziel vor Augen beendet werden und sie trudelt nicht so aus. Weil eins müssen wir uns auch vor Augen führen. Hätten sie gestern verloren, wäre die Saison mutmaßlich gelaufen gewesen. Dann wäre in der Liga sind alle Plätze, die interessant gewesen wären, wären außer Reichweite gelegen. Und jetzt hast du das Pokalendspiel, das dritte in 6 Jahren. Das ist ein Ziel, für das es lohnt, hinzuarbeiten. Naja, und dann folgt der Sommer und dann müssen Markus Krösche, er und der Vorstand sich committen. Wo wollen sie hin? Wo wollen sie noch gemeinsam hin? Das Angebot liegt auf dem Tisch, an Oliver Glasner vorzeitig zu verlängern. Das ist allerdings aus einer gefühlt anderen Zeitzone. Das war im Februar, als es noch ganz anders stand um die Eintracht. Und das müssen wir mal sehen. Also über die Saison hinaus wage ich auch keine Prognose, aber für die nächsten 4 Wochen lässt ihn das jetzt mit dem Ziel vor Augen arbeiten.
Also ich wage eine Prognose, dass er im nächsten Jahr auf gar keinen Fall mehr Trainer in Frankfurt sein wird. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde mir das als Verein auch nicht gefallen lassen. Also Oliver Glasner hat mit Frankfurt was geschafft, was überragend war, was ich ihm auch bei Amtsantritt nicht zugetraut hätte. Ich habe nach 3 oder 4 Monaten, Marc, du bist natürlich viel näher dran, aber ich habe letztes Jahr auch, glaube ich, von den 13 Europa-League-Spielen der Eintracht 10 oder 11 moderiert und als Reporter begleitet. Also ich bin dann schon auch ein bisschen häufiger da gewesen. Und beim Saisonstart habe ich gedacht, diese etwas distanzierte Art von Glasner, die ich aus Wolfsburg kannte, das passt irgendwie nicht so ganz. Also die Eintracht hatte vorher mit Kovac und Hütter so, ja, schon irgendwie gefühlt Weltmänner an der Linie, die aber auch trotzdem zum Frankfurter Klientel gepasst haben. Und ich kann mich erinnern, irgendwann letztes Jahr im Herbst, nach dem ganz schweren Saisonstart, gab es ja durchaus auch Zweifel an Glasner, der das Ganze immer mit europäischen Siegen übertüncht hat. Dann holt er diesen Europapokal. Sie stehen auf Platz 4, du hast gerade von der anderen Zeitzone gesprochen, im Winter. Und ich weiß nicht, was dann passiert ist. Ich glaube, ja. Der Einzug in die K.O.-Runde der Champions League in der Mannschaft und auch bei ihm etwas verändert hat. Titel machen ja etwas mit Menschen. Und ich glaube, er sieht sich einfach als Trainer, der jedes Jahr regelmäßig unter den Top 8 der Champions League spielen will. Das wird er mit Eintracht Frankfurt sicherlich auf absehbare Zeit nicht erreichen. Und was ich dann aber schlecht finde, und das erinnert mich fatal an seinen Abschied aus Wolfsburg, wenn ich das klar kommuniziere, du, am Ende dieser zwei Jahre, glaube ich, habe ich so viel erreicht mit der Eintracht, mehr geht nicht, ich gehe weg, dann kann man das machen. Aber gegen alles und jeden Stänkern schlechte Laune verbreiten, gegen die eigene Mannschaft, Qualität kann man nicht trainieren, auch Kröche öffentlich anzählen, damit nachher am Ende vielleicht alle sagen, boah, zum Glück ist der weg, um auch wegzukommen. Das finde ich persönlich eine Art, die mir nicht so gut gefällt, bei all den überragenden Trainerqualitäten, die er tatsächlich hat. Und ich glaube, wir haben es bei der Eintracht auch auf anderen Ebenen gesehen, was es mit dem Präsidenten gemacht hat, mit dem Vorstandssprecher, mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden. Erfolg in der Dimension, wie die Eintracht die letzten 5-6 Jahre hatte, den musst du natürlich, damit musst du natürlich auch umgehen können. Und ich glaube, in der einen oder anderen Konstellation hat der ein oder andere da ein bisschen ein Problem mit.
Vollkommen richtig. Also das Frühjahr hat jetzt auch gezeigt, das sind einfach Wachstumsschmerzen auch gewesen. Das ist zu schnell nach oben geschossen und auch die Erwartungshaltung ist überbordend gewesen. Man hat ja in den letzten Tagen, nachdem sich Axel Hellmann dazu geäußert hat, bei der Eintracht zu bleiben, auch schon gesehen, welche Allianzen er in seinen öffentlichen Äußerungen eingeht. Er hat ganz klar Markus Krösche den Rücken gestärkt und in der unterschiedlichen Sichtweise des Teams zwischen Markus Krösche und Oliver Glasner, du hast es gerade angesprochen, das ist so oft deutlich geworden, wenn ein Markus Krösche sagt, das Potenzial in der Mannschaft muss gehoben werden, ich sehe die Qualität nicht auf dem Platz, dann ist das ja ein ganz klarer Hinweis, an wen, wer hat es zu verantworten, dass er das nicht sieht, das ist der Trainer. Und wenn der Trainer sich dann hinstellt nach dem Spiel gegen Augsburg, wo er wirklich niedergeschlagen wirkte und auch einräumt, die Mannschaft in Phasen nicht erreicht zu haben und nicht für Selbstbewusstsein bei den Spielern zu sorgen. Und wenn er dann sagt, ich könnte jetzt Gründe aufzählen, warum es so ist, das wird mir aber von manchen als Alibis ausgelegt und als Ausreden, dann war das auch gleich wieder der Hinweis an Markus Krösche zurück. Also zwischen den beiden, da ist kein so belastbares Vertrauensverhältnis aktuell vorhanden, von dem ich sagen würde, das trägt über das Pokal ins Spiel hinaus und ja, man kann vielleicht so weit gehen, so wie du das gemacht hast und sagen, er ist definitiv nächstes Jahr kein Trainer mehr. Ich glaube, Erfolg ist das beste Heilmittel. Wer weiß, was es bedeutet, wenn sie sich im Pokal nochmal zu einer Heldenleistung aufraffen und wieder den Pokal gewinnen sollten, aber es ist wahrscheinlich nicht zu viel rein interpretiert, wenn man sagt, Oliver Glasner könnte nächstes Jahr nicht mehr Trainer bei Eintracht Frankfurt sein. Nächste Saison, nach dem 30.06.
Zwei Fragen dazu noch. Und Thomas, fang du gerne an. Ich habe sie in Dortmund gesehen und Dortmund gewinnt dieses Spiel haushoch und das hat nicht, also in meiner Wahrnehmung nicht den Spielverlauf wiedergespiegelt, überhaupt nicht. Dortmund jeder Schuss ein Treffer, Frankfurt jeder Schuss von Kobel abgewehrt oder abgefälscht ins Aus. Es ist halt auch überhaupt kein Spielglück da gewesen in den letzten Wochen für die Frankfurter. Oder ist das wieder mal meine billige Ausrede, wo ich mich immer auf Spielglück versuche rauszuholen?
Nein, ja, aber das ist ja, je länger ich mich mit dem Faszinosum Fußball beschäftige, umso mehr kommt bei mir immer dieser Faktor, dass es wirklich auch an Spielglück, an Phasenglück liegt. Früher hat man immer die Torschancen gegeneinander aufgerechnet. Klar ist es auch eine Qualität, wenn du Tore machst. Aber natürlich war das kein 4-0-Sieg für Borussia Dortmund. Aber wenn du bei Dortmund bleibst, kannst du dir auch am letzten Freitag sagen, jetzt sagen alle, ja, an einem Elfmeter sich nur in Bochum musst du halt so gewinnen. Dortmund war die klar überlegene Mannschaft. Trotzdem hast du am Ende natürlich auch recht, wenn du sagst, Bochum hat sich mit viel Leidenschaft diesen Punkt erkämpft. Aber dafür hat die Eintracht natürlich auch in den vergangenen Jahren, wenn wir mal absehen vom unglücklich verlorenen Halbfinale an der Stamford Bridge, als sie die bessere Mannschaft waren, natürlich oft auch dieses Spielglück zu ihren Gunsten gezwungen. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Und dann, glaube ich, muss sich auch jetzt niemand über mangelndes Spielglück beschweren. Für mich bleibt das Rätsel. Ich hatte eigentlich gedacht, dass Oliver Glasner, weil er ja auch lockerer geworden ist, er war dann feiern auch mit den Fans, man hat ihn auf Mallorca gesehen und alles so. Ich habe gedacht, das ist ein Trainer, der ein bisschen was vielleicht entwickeln will und die Eintracht dahin führen, dass du in 5 Jahren vielleicht 2-mal Champions League spielst und einmal in die K.O.-Runde kommst. Dass du also praktisch dieses Fundament, was ja eigentlich viel zu schnell gegossen wurde, dass du das jetzt mal ein bisschen stärken kannst. Ich glaube, er sieht sich als Trainer der Top 10 in Europa. Das wird die Eintracht so schnell nicht leisten können und deshalb will er weg. Auch das ist legitim, aber dann bitte auf eine andere Art und Weise als das, wie es im Moment geschieht. Das sage ich bei aller persönlichen Wertschätzung, die ich für ihn auch bei Moderationsgesprächen habe.
Eine Frage noch zur Eintracht. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen von Thomas, aber hier in München ist ja die größte Aufregung besteht darin, Marc, wer denn im kommenden Jahr den Lewandowski geben soll, nachdem ein Jahr ohne Lewandowski nicht gut gelaufen ist. Und wenn ich mir Ranul Kolomoani ansehe, der offenbar jetzt der Favorit ist, ich habe keine Sekunde daran geglaubt, dass Harry Kane auch nur eine halbe Sekunde überlegt, nach München zu kommen. Warum sollte er? Und ich schaue mir den Kolomoani an die letzten Wochen und ich weiß nicht, ob er die Lösung ist. Könnte er die Lösung sein für die Bayern? Oder bleibt er vielleicht sogar noch ein Jahr in Frankfurt, weil er sich sagt, okay, eine Stufe höher, so weit bin ich noch nicht.
Also nach allem, was ich aus Gesprächen mit ihm sagen kann und was ich aus seinem Beraterumfeld höre, scheint er ja relativ klar im Kopf für einen so jungen Spieler. Und er hat sich damals, als er aus Frankreich weggegangen ist, auch das eine Jahr in Frankreich gehalten und hat immer dran festgehalten, ich gehe zu Eintracht Frankfurt, obwohl da schon andere Mitbieter aufgekommen sind. Jetzt hat er sich festgelegt und hat gesagt, er sieht sich noch nicht bei den nächsten Schritt, also noch nicht bereit für den nächsten Schritt. Nehm ich ihm dann erstmal so ab, was die Berater ihm ins Ohr singen werden. Man hat gestern wieder gesehen, wie wichtig er für diese Mannschaft ist, weil eins müssen wir uns mal vor Augen führen, die Eintracht ist in der Rückrunde kolossal abgestürzt, sie hat 14 Tore geschossen, ist die zweitschlechteste Offensive, davon hat 7 Tore Kolomoani gemacht. Wenn man die Tore auch noch abziehen würde, dann wird's richtig ungemütlich in der Liga. Also er hat seinen Wert, er hat seine Klasse, er hat bestimmt Ansprüche geweckt, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ein herausragender Eintrachtstürmer in das Beuteschema vom FC Bayern München passt. Müssen die nicht noch ein Regal weiter drüber schauen? Müssen sie sich nicht nach Osimhen umgucken? Oder Kane hast du auch angesprochen. Es gab auch Spiele von Randall Kolomoani in der Champions League, in der Gruppenphase in Tottenham, da hat er keine Schnitte gesehen. Da wurde er nach 60 Minuten ausgewechselt. Also er hat noch Entwicklungspotenzial, er hat noch Luft nach oben. Und ob das der Spieler ist, den die Bayern wollen und das dann entwickeln wollen mit ihm zusammen, stelle ich mal in Zweifel, nach der Transferbilanz und nach den Erwartungen, die bei den Münchnern sonst auch immer geweckt werden. Aber
wenn ich noch einmal da vielleicht einhaken darf, ja, was ich interessant finde, ist, dass die Bayern, also der Name wird ja auf jeden Fall dort gehandelt. Ja. Und ich gehe jetzt mal ganz provokant so weit, es hat ja bei den Bayern jahrelang gereicht, jahrzehntelang, okay, ich gucke, wer in der Bundesliga gut ist, der kennt die Liga, kaufe ich der Konkurrenz weg. Ich bezweifle, dass Kolomoani irgendjemandem groß bekannt war im letzten Jahr in München. Das, wie gesagt, sage ich jetzt mit aller Provokanz. Die Eintracht hat ihn entdeckt, hat ihn ablösefrei bekommen und jetzt plötzlich, oh, das ist ja ein guter Spieler. Ich meine, man hätte sich ja vielleicht vorher auch mal um den bemühen können. Aber ich bin beim Kollegen, ob Kolomoani genau der Mann ist, der Lewandowski ersetzen kann, also diesen echten Neuner, den sie brauchen, das glaube ich vom Spielerprofil nicht. Ich halte Kolomoani, ich habe ihn auch bei der WM live in Katar gesehen, für einen Spieler, der bald absolute Weltklasse verkörpern wird. Aber vom Profil her könnte das ähnlich schief laufen wie bei Mané, also da ist es ja fast schon dramatisch, weil man mit ihm etwas anderes verbinden würde, als letztlich seine Position hergibt. Und deshalb glaube ich auch, dass es eher auf Osimhen oder ein Angebot an Harry Kane, da bin ich übrigens bei dir, Jens, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil die Bundesliga, glaube ich, für Ausländer die langweiligste Liga Europas ist. Und bei Osimhen wäre es dann vielleicht das Geld.
Kurze Pause.
Hallo, hier ist Ruud Krol, Ihr Sportradio 360.
Wir machen weiter mit Marc Heinrich und mit Thomas Wagner und Sadio Mané ist angesprochen worden. Ich habe während der BMW Open, und ich möchte einfach nur eure Einschätzung wissen als langjährige Beobachter des Geschäfts. Ich habe während der BMW Open mit einem befreundeten, also befreundet ist übertrieben, mit einem bekannten französischen Fotografen gesprochen, der die Bayern-Spiele verfolgt auch, und der meinte, du wirst es nicht glauben, wie sehr Mané von den Mitspielern geschnitten wird. In einer Art und Weise, der kriegt einfach keine Bälle. Und wenn er die Bälle kriegt, dann wenn er im Abseits steht. Ist sowas vorstellbar auf dem Niveau der Bundesliga? Ich weiß, ich kenne das. Ich habe es, ich glaube, dem Anchorman schon mal erzählt, bei Sturm Graz, vor langer, langer Zeit gab es einen Neuzugang, Charles Amour aus der Schweiz damals, der hat keine Haut gesehen. weil die alten eingesessenen Glücksritter wie Vastic, Reinmeier, Haas ihm einfach den Ball nicht gegeben haben. Aber ist sowas auch denkbar, dass eine Neidgesellschaft vom FC Bayern, Thomas, du bist der Bayern-Versteher, dass sowas beim FC Bayern auch vorkommen könnte?
Ja, also erstens mal, warum, da muss ich jetzt sogar die Bayern dann fast mal in Schutz nehmen, das gibt's in jedem Verein ist das vorstellbar, warum soll das nicht bei den Bayern vorstellbar sein? Du zielst ja darauf ab, dass ich als Bayern-Spieler denke, okay, wenn der Mitspieler mir was bringt, warum soll ich den schneiden? Darauf zielt man ja ab. Ich kann das nicht sagen, ich kann das auch nicht bestätigen, ich kann nur sagen, dass bei Bayern vielleicht am Anfang, also Mané ist ja durch die Zeilen deshalb zu Bayern München gegangen, weil er nicht mehr im Schatten von Salah stehen wollte. Also er wollte praktisch in einem Weltklub die schillernde Figur sein. Das ist ja auch so ein bisschen transportiert worden. Dass du natürlich vielleicht als Spieler, der schon da ist, als Müller oder sowas, dann auch vielleicht denkst, naja, dann soll der erstmal zeigen, was er macht. Also ich weiß nicht, ob das so der beste Start gewesen ist. Lewandowski, dürfen wir nicht vergessen, kam zwar schon als Superstar der Bundesliga, der mit Dortmund auch Real mit 4 Toren filetiert hat, aber trotzdem war er ja noch nicht der Spieler, der er jetzt war, als er nach Barcelona gegangen ist. Mané kam als absolut oder wurde uns als absoluter Weltstar verkauft. Ich weiß nicht, wie er sich in die Kabine eingefügt hat. Es gibt ja auch sehr viele unterschiedliche Bilder über Mané. Einerseits der wirklich sozial denkende, intelligente, charakterstarke Typ, der aber in Liverpool auch in der Kabine 2 Mannschaftskameraden wohl mal an den Hals wollte oder sowas. Also ähnlich wie die Situation mit Sané. Ich kann das letztlich nicht sagen, aber was ich sagen kann ist, dass Mané definitiv nicht angekommen ist in München. Und was mich wundert, oft sagen ja solche Spieler dann, ich habe eine große Karriere gehabt, ich möchte aber nicht dieses schwarze Blatt Bayern München dann bei mir haben, ich versuch's noch mal ein Jahr. Also auch von seiner Seite kommen ja nur noch Äußerungen, das war's eigentlich. Also das dürfte als eines der größten Missverständnisse in die Geschichte eingehen.
Ja, das glaube ich auch.
Marc Merrison?
Auch jetzt diese ganzen Äußerungen von ihm. Nein, was man nur so hört im Bundesliga-Buschfunk, also er ist kein akzeptables Mitglied der Bayern-Community. In der Kabine ist er ist keiner untergleichen. Ob er jetzt für sich die Sonderrolle in Anspruch genommen hat oder ob die anderen ihn nicht an den Wasserdruck gelassen haben, das vermag ich aus der Entfernung nicht zu beurteilen. Aber er ist nie in den Monaten so integriert worden, dass man sagen könnte, er versteht sich als Teil der Gemeinschaft und die Gemeinschaft sieht ihn auch als Teil ihresgleichen. Und wenn man jetzt hört, mit Äußerungen zurück nach Newcastle und so, da bin ich komplett bei Thomas. Das sind Absetzbewegungen. Er sieht es ein, es funktioniert nicht. Und diese Übersprungshandlungen wie Streit mit Sané und so, das sind ja einfach deutliche Zeichen. Das funktioniert nicht, das passt nicht.
Jetzt hätte ich am letzten Samstag, Marc, um circa 19.55 Uhr vielleicht gesagt, naja, Bremen gegen Bayern, das könnte spannend werden. Das könnte für die Meisterschaft vielleicht nochmal ein Unentschieden gegen die Bayern werden. Und danach bin ich vom Glauben abgefallen. Glaubst du noch daran, dass Dortmund vielleicht doch die Kurve kriegt? Weil ich meine, Dortmund am Sonntag gegen Wolfsburg.
Lustigerweise gestern hat mich ein guter Freund angerufen. Ich hab vor Jahren in Dortmund studiert und hab da noch Verbindungen her. Und der sagte auch, Mensch, was geht denn noch mit dem BVB? Und schaffen wir das noch irgendwie? Und ich habe gesagt, mein Lieber, verabschiede dich von dem Gedanken. In dem Jahr, wo die Bayern so viel Schwäche gezeigt haben, wo sie so viel angeboten haben, so viel Punkte liegen gelassen haben und wo der BVB so oft die Chance gehabt hat und jetzt auch tatsächlich mal vorbeigezogen war und sich dann in Bochum so abkochen lässt. Wir haben eben den Fehler Stegemann angesprochen. Okay, geschenkt. Ist ein möglicherweise mit Meisterschaftsentscheidend. Ja, aber drumherum hat der BVB so viel Können, so viel Potenzial, so viel Momentum im Team oder hätte es haben müssen, um trotzdem in Bochum nicht unentschieden zu spielen. Nee, mir fehlt die Fantasie, warum es jetzt nochmal einen Turn geben sollte in der Schlussphase, warum der BVB jetzt wieder vorbeiziehen sollte. Ich fände es gut, ich fände es für das Bundesliga-Geschäft, es wäre gut für das Interesse, es wäre gut für die Außendarstellung, es wäre wichtig, auch mal einen anderen Meister zu haben als den FC Bayern, aber gut, wenn du natürlich so Chancen liegen lässt und dich nicht straffst, dann hast du es halt auch nicht, dann hast du es nicht verdient.
Wobei man sagen muss, also ich bin heute ja fast in allem, sind wir ja deckungsgleich. Eine kleine Abweichung habe ich dann schon gleich noch. Also das ist ja übrigens auch der Witz, dass Stegemann sagt, er wollte in dieser wichtigen, so zugespitzten Meisterschaftsentscheidung keine falsche Entscheidung treffen. Also auch das ist eine Aussage, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Gerade weil es so eng ist, musst du dir doch, du kannst ja als Schiedsrichter
auch
selber...
Du musst das ansehen. Du musst rausgehen und ja, du musst sicher. Das anschauen. Ja.
Genau. Die Stegemann-Rolle hast du vollkommen richtig, die schreibst du vollkommen richtig.
Aber weil du ja auch... Weil doch die ganzen Ersatzspieler ja hinten hinterm Tor reusen, die alle sich beschweren. Zum Zweiten bin ich in einem Punkt bei dir, wenn du in Stuttgart, in Schalke und in Bochum nur 3 Punkte holst, bei 3 der letzten 4 Platzierten, dann wird es natürlich schwierig. Auf der anderen Seite müssen wir auch festhalten, die Bayern haben so einen gewaltigen wirtschaftlichen Vorsprung, dass sie natürlich schwächeln müssen, sonst würden wir gar nicht in diese Situation kommen.
Ja.
Und glaube ich, 9 Punkten Rückstand zum Winter, hat ja auch niemand damit gerechnet, dass Borussia Dortmund überhaupt nochmal eingreift. Aber das Spiel am Freitagabend nehme ich persönlich raus und das ist das einzige Mal, wo wir beiden, glaube ich, heute anderer Meinung sind. Weil ich finde, dieses Spiel hat alles zum Zutun, dass du sagst, du spielst bei Flutlicht im Derby gegen einen Gegner, der um sportliche Überleben kämpft, der alles reinwirft und du bist die bessere Mannschaft und du gewinnst vielleicht mit dem Elfmeter in der 65. Minute 2-1 und dann sagen alle, boah, jetzt haben sie ihre Lektion gelernt. Die Spiele vorher in Stuttgart war boden- und bewusstlos, da bin ich vollkommen bei dir.
Ja.
Aber wenn du die Bayern gesehen hast, wie schwer die sich getan haben
gegen Hertha, ja. Ja.
Bayern spielen ja keinen guten Fußball. Also ich habe die Bayern noch nie so taumeln gesehen, so dass ich mir sogar vorstellen könnte, dass die in Bremen oder Köln noch einen Unentschieden liegen lassen oder vielleicht gegen Leipzig, wenn Leipzig so aufzieht wie am Dienstag. Also für mich ist es noch nicht vorbei und der einzige Dissens bei uns ist, dass ich finde, dass die Leistung vom Freitag von Dortmund absolut eines Meisters eigentlich würdig war.
Ja, verstehe mich nicht falsch. Ich fände es wünschenswert, wenn es einen anderen Meister mal wieder geben würde. Das Restprogramm, jetzt ist der FC Bayern wieder ein Punkt vor. Also was passiert denn in München, wenn sie das jetzt auch noch hergeben sollten und nicht die Meisterschaft wenigstens erreichen? Was steht uns dann im Sommer bevor? Ein riesen Transfer, eine Explosion?
Ja, wie 2012 vielleicht, ne? Da haben sie einfach mal, nachdem sie dreimal Zweiter waren, haben sie einfach mal ganz Dortmund leer gekauft.
Ja, genau.
Um Lewandowski und Götze, den Pep Guardiola damals gar nicht wollte als Gründer.
Ja, ja.
Ja, aber ich glaube ja, das Problem ist, können sie Dortmund nicht leer kaufen, weil dort niemand spielt, den die Bayern gerne hätten. Weil Bellingham, wenn ich es richtig verstehe, wird eher zu Real Madrid gehen. Also wen sollen sie aus Dortmund wegkaufen und B, sehe ich auch im internationalen Markt, jetzt Victor Osimhen, okay, ist genannt worden, meinetwegen, aber der in der Bundesliga war der schon, vielleicht, und wie gesagt, Kane wird nicht kommen, ich weiß gar nicht, ob die Bayern so viel Geld sich auf den Markt schmeißen, sich wirklich massiv verbessern können, weil einfach diese Spieler nicht da sind, Thomas.
Das ist ein ganz guter Punkt. Klar, man könnte bei Dortmund darüber nachdenken, ob man vielleicht, ob man irgendwie sagt, man nimmt noch einen Brandt weg oder sowas. Also das habe ich ja eben versucht mit der Personalie Götze zu nennen. Man hat ja auch Spieler teilweise gekauft und das sind die
alles,
die man selber gar nicht gebrauchen konnte oder sowas. Aber das war natürlich jetzt auch ein bisschen übersteigert. Du hast schon recht. Also es ist jetzt keiner, der sich bei Dortmund so in den Fokus gespielt hat. Man hätte ja auch bei Leipzig sagen können, wir greifen bei Nkunku an, aber der ist ja auch wohl in Chelsea. Ja. Bellingham geht zu Real. Also es wären ja ein paar Spieler da gewesen. Du hast recht. Und das ist ja meiner Meinung nach auch das große Problem der Bayern. Als die Bundesliga noch stärker war, hat es halt gereicht, bei der Konkurrenz zu wildern. Das ist aber nicht mehr so, weil in die Bundesliga geht auch kein Superstar mehr, weil sie, wie gesagt, relativ langweilig ist. Dann musst du in den anderen Regalen gucken und da fehlt dann vielleicht im Gegensatz zu England manchmal die Kohle, da fehlt manchmal die Attraktivität der Liga oder es fehlt halt einfach ein Superscouting-System. Es war von mir auch eigentlich eher ein bisschen ironisch gemeint, aber wenn ich drüber nachdenke, muss ich dich loben. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Pokalsieger gegen meine Hütteldorfer. Gute Woche, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, also dazu vielleicht ein Wort, Marc.
Ja.
Thomas Wagner ist bekennender Anhänger von Rapid Wien. Ich bin noch bekennenderer Anhänger von Sturm Graz. Schon länger als der Thomas den Grün-Weißen anhängt,
gefeuert. Ich habe die Tribünenbilder gesehen von der Pyro-Show.
Also erstmal möchte ich wirklich wissen, war das erlaubt? Und wenn nicht, wer hat den Ordnerdienst in Klagenfurt bestochen, dass die Leute diese Dinge mit reingebracht haben? Ist mal das Erste. Und dann, es war unheimlich schwierig, also ich habe keinen Stream gefunden, wo ich es mir anschauen konnte und sehe dann auf YouTube nur eine Zusammenfassung, die aber der SK Sturm reinstellt. Und wenn du diese Zusammenfassung ziehst, Thomas, dann wunderst du dich, warum dieses Spiel nicht 8-0 für Sturm ausgegangen ist. Weil man sieht nur Chancen von Sturm und das waren große Chancen. Es war wirklich ein Best-of und eine Halbchance von Rapid. Und ich kann nicht glauben, dass das den Spielverlauf wiedergibt.
Nein, wenn man neutralen Auguren oder Augenzeugen trauen kann, dann war es ein gutes Spiel mit durchaus Angriffsaktionen auf beiden Seiten, mit einem leichten optischen Übergewicht für Sturm Graz und deshalb dem verdienten sechsten Pokalsieg für die Blackies. Aber das hat ein volltrunkener Praktikant zusammengeschnitten. Das war nicht so.
Gut. Apropos volltrunkener Praktikant, so einfach zum Rausradeln noch ganz schnell.
Jetzt will ich gucken, wie du die Kurve bekommst. Ja,
ja, also zu Tim Walter, da ist die Kurve nicht weit. Thomas, genießt du den Fußball des HSV noch oder schon länger nicht mehr?
Also ich habe ja immer im Witz gesagt, wenn ich mich irgendwo vorgestellt habe und es ging über Fußball, ich bin HSV-Fan, das ist mit die härteste Währung, die du in Deutschland tragen kannst im Moment. Ja, ich bin das erste Mal in dieser Saison nach dem Spiel gegen Magdeburg echt ein bisschen ratlos und auch ein bisschen frustriert. Ich habe, wie du weißt, wir haben ja, glaube ich, kurz geschrieben, den Derby-Sieg in einem echt fantastischen Fußballspiel, was die Umgebung anging, nicht so hochgehangen, weil ich schon wieder wusste, was da mitkommt. Man muss bei der Aufzählung natürlich sagen, dass Darmstadt und Heidenheim unfassbar stabil sind. Also Darmstadt hat es sogar geschafft, da wird der Kollege aus dem Hessischen mir sicherlich beipflichten, in Nürnberg ohne aufs Tor zu schießen ein Spiel zu gewinnen. Aber sie machen es einfach auch gut. Das muss man auch sagen. Und wenn Darmstadt oder Heidenheim nach Düsseldorf fahren, da kommen 20.000. Beim HSV könnten sie 80.000 verkaufen.
Ja.
Diesen Druck halt auch einfach gewachsen sein. Das ist der HSV anscheinend nicht, auch wieder nicht, obwohl sie meiner Meinung nach mental einen besseren Eindruck als in den letzten Jahren machen. Dazu kommt der Fall Vuskovic, das ist der beste Abwehrspieler der Liga. Ich habe das ja hier schon mal gesagt, ich halte das Ganze für einen kompletten Skandal, wie dieses Urteil gefällt ist. Trotzdem bleibt es dabei, du musst als HSV in diesem Jahr, und das ist wahrscheinlich auf lange Zeit die letzte Chance, musst du aufsteigen. Und weil du mich nach Tim Walter gefragt hast, ich finde, er hat viel bewegt in Hamburg. Die Leute rennen dem HSV die Bude ein, die Spiele sind attraktiv, er hat eine Mentalität in der Kabine geschaffen. Aber, das große Aber, was ich seit dem Relegationsrückspiel gegen Hertha sage, wenn du es da nicht schaffst, in den letzten 10 Minuten mal einen langen Ball zu spielen mit der Brechstange, er hat wirklich nur dieses eine System, er findet es, glaube ich, cool und finde, er möchte bei sich bleiben, ich kann diesen Satz nicht mehr hören, ich finde es einfach total ausgelesen und total stur, was aber nicht mehr gut ist. Und das Zweite, man kann natürlich seine Mannschaft immer wieder stark reden. Aber wenn ich sage, ich gucke keine zweite Liga, der Mythos Betzenberg interessiert mich nicht. Nach Magdeburg fahren wir nächstes Jahr eh nicht. Und du verlierst aber all diese Spiele ständig. Dann ist es nur noch so, dass alle anderen sagen, boah, guck dir den mal an, große Fresse. Und zeig den Spielern die Videos und dann reicht es schon als Motivation. Für mich der völlig falsche Weg. Und ich glaube, dass am Ende, wenn sie nicht aufsteigen, sowohl Walter als auch Bolt Geschichte sein werden. Und eins vielleicht noch zum Nachdenken. Ich kenne viele Leute in Hamburg, die mit ihm zu tun haben im Tagesgeschäft. Die sagen, das ist ein total höflicher, netter Mann mit guten Umgangsformen. Dann frage ich mich, im deutschen Fußball oder im Fußballgeschäft gibt es so viele Arschlöcher, die sich vor der Kamera gut verkaufen können. Warum schafft es unser Trainer, anscheinend ganz nett zu sein und in der Öffentlichkeit als einer der Unbeliebtesten rumzulaufen? Das treibt mich um und macht mich wahnsinnig. Wie eigentlich
jetzt immer. Jetzt muss St. Pauli, deine Hoffnung muss St. Pauli gelten am Wochenende. St. Pauli in Darmstadt. Vielleicht kann Pauli noch mal ein bisschen was für den HSV
tun. Ja, aber Darmstadt ist 8 Punkte vor. Also wenn, geht es nur noch mit 12 Punkten über Heidenheim.
Ja.
Ich glaube, so müssen wir leider gedanklich uns festhalten.
Ja. Ja. Frank Schmidt in der Bundesliga. Ich würde ihn gerne sehen, aber bitte mit dem HSV in diesem Jahr.
Ja, über die Relegation. Einer von beiden trotzdem hoch. Bin ich bei dir. Ich mag Frank Schmidt sehr.
Ich bedanke mich herzlich bei euch beiden, aber kann euch natürlich nicht rauslassen, ohne zu fragen. Marc, am Wochenende, was wird es für dich geben?
Die Vorbereitung für die Eishockey-Weltmeisterschaft. Interview mit Harold Kreis, dem Eishockey-Bundestrainer. Dann geht's nach Finnland die kommende Woche. Und das ist es. Und nicht in Hoffenheim mit der Eintracht und... ein bisschen Eishockey. Jetzt wird's draußen wieder schön. Jetzt auch in Hessen ist der Frühling angekommen und da kümmere ich mich wieder vermehrt um Eishockey. Aber jetzt habe ich ja seit gestern Abend noch ein Reiseziel dazu bekommen. Ich weiß ja, wo es am 3. Juni hingeht, nach Berlin zum Pokalendspiel. Also es wird ein arbeitsintensiver Mai und Juni und danach kommt die Frauen-WM und das wird das parallel alles ein bisschen eingetütet in der Vorbereitung, ja.
Ausgezeichnet. Da werde ich, weiß ja schon, wen ich quälen werde bei der
Eishockey-WM. Call me.
Bei der Eishockey-WM, ja. Mach ich. Thomas, dein Wochenende noch schnell?
Ja, ich bin am Samstag, kommentiere ich für Sky die Spurs gegen Crystal Palace und fliege dann am Wochenende relativ entspannt und fliege dann am Dienstag nach Turin für RTL Juve gegen Sevilla. Eigentlich auch ganz nett bei dem Wetter.
Ja bitte, kann man sich nicht beschweren. Das war es noch nicht ganz mit dem Fußball. Machen wir eine kurze Pause in der Big Show 608. Danke Thomas, danke Marc.
Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Head Coach von Ratio Farm Ulm. Und Sie hören Sportradio 360.
Ja, okay. Big Show 608, das war's. Wie gesagt, noch nicht mit dem Fußball. Wir machen weiter mit Guido Schäfer, der wieder zurück ist in Leipzig, oder Guido? Warst du am Dienstag in Freiburg?
Nee, ich bin momentan nicht ganz sportfähig. Ich hatte leider eine Handoperation, habe mir das im Fernsehen angeguckt und ein wunderbarer TV-Abend aus Leipziger Sicht.
Denkst du, dass die Leipziger Spieler ein kleines bisschen erschrocken waren, dass sie so viel Platz bekommen haben von den Freiburgern?
Ach Jens, das ist immer schwierig. Es wurde ja danach diskutiert, ob Marco Rose den Christian Streich überrascht hat mit seiner Viererkette, mit der Offensive herangehensweise, mit den vier offensiven Superstars. Ich weiß das nicht, der Streich ist ja nicht doof, der hat die Aufstellung gesehen, der wusste, was auf sein Team zukommt. Ich glaube, dass er die einfach unglaublich gut angefangen hat und eine sehr, sehr gute Passschärfe hatte, eine unfassbare Ballsicherheit. Dass es dann so aussah, als wenn sie unglaublich viele Räume gehabt hätten. Also ich finde einfach, dass RB sehr, sehr, sehr gut gemacht hat und Freiburg schlicht und ergreifend von dem Tempo und der Perfektion in der Kombinationsmaschinerie überfordert war.
Wie ist denn jetzt so die Gefühlslage bei Leuten, die RB Leipzig wohlgesonnen sind? Da zähle ich ja auch dazu und ich denke mir halt, ach du Scheiße, was wäre möglich gewesen, wenn Christoph Nkunku das letzte gefühlte halbe Jahr und Danny Olmo auch, wenn die nicht verletzt gewesen wären? Ist das auch der Grundtenor, der gerade in Leipzig herrscht?
Also Fakt ist natürlich, dass jeder Verein hat ja seine Unterschiedsspieler und ich glaube, viele Vereine haben natürlich auch Probleme, die dann zu ersetzen, wenn die nicht fit sind, krank sind, verletzt sind. Aber bei RB ist es nochmal eine Ausnahmesituation. Man ist unglaublich abhängig von Christopher Nkunku. Dieser Mann hat sehr, 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 sehr viele Tore geschossen, sehr viele vorbereitet. Er hat schlicht und ergreifend den Unterschied gemacht und in sehr vielen Spielen enge Partien auf die Seite von RB Leipzig gezogen. Und ohne ihn, meine private Meinung ist, dass mindestens 8-9 Punkte weniger auf dem Konto, vielleicht sogar 10 Punkte weniger auf dem Konto in der Bundesliga gelandet sind. Und ja, mit ihm, mit Dani Olmo im Duett hätte RB um die Meisterschaft spielen können. Jetzt wird es ganz knapp mit der Qualifikation zur Königsklasse.
Wie viel leitest du aus dem Ergebnis vom Dienstag auf das Spiel für Samstag 15.30 Uhr ab? Denkst du, dass Marco Rose mit einer ähnlichen, vielleicht sogar der gleichen Aufstellung spielen wird? Oder kommt Forsberg vielleicht rein, um den Freiburger einen anderen Look zu geben? Was erwartest du?
Also normalerweise muss er diese Mannschaft wieder aufstellen und hoffen, dass sie ähnlich gut funktioniert, die Mannschaft. Ich glaube aber, in heutigen Zeiten spricht ja auch die Sportmedizin mit, da gibt es dann Belastungssteuerung und irgendwelche Ärzte stellen dann anhand von Bluttests fest, dass bei den Spieler XY hinten links am Sonntagmittag oder Samstagmittag der Muskel zu machen. Insofern kann ich mir vorstellen, dass vielleicht Emil Forsberg reinrückt ins Team, ja, vielleicht auch Kevin Campbell. Aber sowas, so ein Spiel macht natürlich etwas mit beiden Mannschaften. RB geht natürlich mit einem schöneren Gefühl in diese Partie als der SC Freiburg, aber die werden wild sein, die werden bissig sein, giftig sein, kratzen, beißen, spucken die Freiburger und es geht natürlich nicht 5-1 aus am Wochenende, aber ich glaube an einen knappen Leipziger Erfolg. Das muss drin sein mit dieser Mannschaft, auch bei dieser Konstellation. Freiburg hat 2 Punkte in der Bundesliga mehr gesammelt als RB Leipzig, da kann man nur den Hut ziehen. Da hat sehr, sehr vieles funktioniert in Freiburg und bei RB Leipzig eben nicht.
So, du hast Christopher Nkunku als Ausnahme, als Unterschiedsspieler ausgemacht. Jetzt hast du mir ja schon vor Monaten gesagt, dass es eigentlich fix ist, dass er zu Chelsea geht. Mir sagen natürlich auch die England-Experten, was will er dort eigentlich? Chelsea hat gefühlt 8 Spieler, die genau auf seiner Position spielen, wo Nkunku vielleicht um 1,5% besser ist. Aber ist das absolut fix, dass Nkunku in der kommenden Saison bei Chelsea spielt?
Ja. Das ist fix. Diese Verträge sind schon vor längerer Zeit gegengezeichnet worden. Es ist alles fixiert, was auch an Ablöse fließt. Und naja, der Christo wusste ja nicht zu dem Zeitpunkt, als er unterschrieben hat, was da in Chelsea alles passiert. Damals war das noch ein ambitionierter Verein, der um die Champions League mitspielt, um die Quali mitspielt. Glaube war damals Thomas Tuchel noch Trainer, der einen tollen Trainer hatte, ein Verein, der eine Strategie hatte. Und das ist ja alles über Bord gegangen. Ne? Besitzerwechsel, dies und das, Tuchel weg. Die kaufen halb die halbe Welt leer. Und ich glaube, wenn der Christo sich nochmal neu entscheiden könnte, würde er überall hingehen, nur nicht zu Chelsea London. Aber auf der anderen Seite sichert er sein Leben mit diesem Vertrag für alle Zeiten ab. Das verdient unfassbar viel Geld. Mhm. Und dann muss das auch mal hinwegtrösten über ein paar Dinge, die vielleicht nicht so toll sind. Und ein Christo und Kungu in Topform spielt in jeder Mannschaft der Welt.
Okay, nächste Baustelle. Barcelona hat keine Kohle, will aber nicht nur Lionel Messi zurückholen, sondern möchte sich auch die Dienste von Dani Olmo sichern. Wird das der Fall sein? Was denkst du?
Also Julian Nagelsmann, noch Bayern-Trainer, hat einen sehr schlauen Satz gesagt. Er sagt, eins verstehe ich nicht im Weltfußball, Barcelona ist pleite und geht einkaufen und greift dabei ins obere Fach. Also mir ist es auch schleierhaft, wie das funktioniert, wie die, trotzdem sie offenkundig pleite sind, solche Spieler verpflichten, solche Spieler bezahlen vor allem. Dani Olmo hat dort in der Jugendakademie das Fußballspielen gelernt, in Barcelona, ist dann nach Zagreb gegangen und er möchte gerne zurück in den Schoß der Barca-Familie, das ist so. Allerdings würde RB das sehr ungern sehen, dass er ins letzte Vertragsjahr jetzt geht, der Dani Olmo, bei RB Leipzig, weil dann würde er 2024 ablösefrei zu Barcelona wechseln. Also der Königsweg ist eigentlich, dass er jetzt seinen Vertrag verlängert und mit einer Aussichtsklausel für Barcelona und dass er dann im nächsten Jahr dann zu Barcelona wechselt und dann eine Ablöse fällig wird. Allerdings weiß ich nicht, ob die internen Barca und die Olmo-Partei sich schon drauf verständigt haben und sagen, komm, pass mal auf, mein Lieber, du kommst 2024 zu uns, Ablöse frei, wir überschütten dich mit Begrüßungsgeld. Ich weiß das nicht, der Max Eberl sagt, er findet sehr, sehr positive Signale und ich schätze es mal so ein, so 75 zu 25, dass Dani Olmo hier verlängert.
Okay. So, ja. Weg ist Conny Leimer, der mir auch sehr gut gefallen hat am Dienstag. Muss man wirklich sagen, leider, der geht zu den Bayern, wo er jetzt einen guten Trainer mit Thomas Tuchel bekommt. Und als Ersatz, ich schaue dem österreichischen Fußball auch zu, also Nicolas Seiwald und Benjamin Šeško, gute Fußballspieler, nicht gut genug für die Bundesliga, also zumindest, sagen wir so, nicht gut genug, um RB Leipzig wirklich besser zu machen. Wird Leipzig, also ich mag beide, das heißt Šeško, den brauche ich jetzt nicht so sehr, wie ich den Seiwald für die österreichische Nationalmannschaft brauche. Gut, ja, es sind gut, aber es sind nicht so gut wie Xaver Schlager, der Seiwald zum Beispiel und Šeško vorne. Stelle ich mir schwierig vor. Wie groß wird die Offensive, die Transferoffensive der Leipziger sein im Sommer?
Ja, also was ich von diesen beiden Spielern gehört habe, unterscheidet sich ein bisschen von deinen Beobachtungen.
Okay,
also,
gut.
Daraus fragen mich schwärmt sehr. Naja, das will man abwarten, was die steigern sich natürlich auch in der Bundesliga. Man wächst an seinen Aufgaben. Also ich halte viel von den beiden. Ich kenne sie nicht so genau, da bist du vielleicht näher dran. Ja, die werden einiges machen müssen, die Leipziger, das ist ja völlig klar. Sie haben jetzt heute gerade einen Torwart, das habe ich zumindest weltexklusiv verkündet, einen Torwart verpflichtet, Leopold Zingerle aus
hört sich Schweizer.
Da kommt er eigentlich her? Paderborn, Paderborn. Der ist Zweitliga-Torwart da. Er wird aber nur die Nummer 3 sein als Backup in der Gulaschi und Plattwisch. Ja, die müssen einiges tun, klar. Aber wenn sie denn wirklich groß einkaufen gehen wollen, müssen sie vielleicht auch mehr Spieler verkaufen als nur den Kungu. Mhm. Er ist ja bisher der Einzige, der Geld bringt, so 50, 60 Millionen Euro. Vielleicht muss man doch noch mal dieses Thema Josko Guardiol aufmachen. Der ist sehr nachgefragt weltweit. Für den kannst du 80, 90 Millionen Euro generieren. Und ich bin mir sicher, dass Max Eberl und Ruben Schröder und Marco Rose diverse Spieler in der Pipeline haben. Und ich glaube allerdings auch, dass tatsächlich viele Spieler erstmal abwarten, wohin die Reise geht. Also zu einem Verein, der in der Europa League spielt, würde ich jetzt als Superspieler auch nicht unbedingt wechseln wollen. Also müssen schon irgendwie versuchen, relativ zeitnah die Champions League klar zu machen. Und dann hat man bessere Chancen bei den Spielern, die jetzt da sind, und bei den Spielern, die vielleicht dazustoßen sollen.
Wäre es, ja, also was würde das mit dem Verein machen, wenn die Champions League verpasst werden sollte? Gar nichts oder doch einiges?
Oh, naja, das ist schon, das hat nicht nur mit Geld zu tun, das hat was mit Strahlkraft zu tun, mit Renommee zu tun, auch mit einer Entwicklung insgesamt, mit diesem berühmten organischen Wachstum. Also ja, es bricht jetzt dann nicht alles zusammen, aber es wäre schon, sag mal, ein Rückschritt, eine Delle in der Dose, klar, wenn du mit dem Kader, der teuerste in der RB-Geschichte ist, die Champions League verpasst. Sie sind, was Kaderkosten angeht, auf Platz 3 hinter Dortmund und Bayern, also Bayern und Dortmund. Und das rechtfertigt dann natürlich auch einen Anspruch auf einen Platz unter den ersten 4. Mhm. Wenn Union und Freiburg vor RB steht, dann ist dort fundamental gut gearbeitet worden und in Leipzig ganz schlecht gearbeitet worden. So kann man das auch unterbrechen, unabhängig von Verletzungen, Unterschiedsspielern. Union hat, glaube ich, ein Drittel vom Etat und in Freiburg auch ein Drittel vom RB-Etat. Also ja, also es wäre nicht gut. Die Welt wird sich weiter drehen, aber um RB Leipzig würde sie sich vielleicht ein bisschen langsamer drehen.
Okay, letzte Frage noch, Xaver Schlager. Wie merkt man jetzt erst, wie wichtig er ist, oder hat Schlager all das erfüllt, was man sich von ihm versprochen hat? Weil ich war in Wolfsburg begeistert von ihm, ich war in Salzburg begeistert von ihm und mir hat er auch in Leipzig extrem gut gefallen.
Ja, der Xaver ist ein ganz wunderbarer Spieler, auch ein toller Typ. Ja, er fehlt extrem. Aber hat heute, wenn wir von, was ist heute, wie viel das ist, der 5. Heute Mai? Am 4. Mai hat er sein erstes Mannschaftstraining wieder absolviert für RB Leipzig. Und er ist schneller zurückgekommen nach so einem Disposebandriss als alle anderen Menschen vor ihm. Das zeigt, was er für ein Typ ist, was er für eine Einstellung hat. Das ist auch einer, der mal einen Schmerz wegdrücken kann. Also ein toller Spieler, der hat wirklich sehr, sehr viel Gutes getan im Maschinenraum des Spiels von RB, im zentralen Mittelfeld. Bälle erobert, Räume zugelaufen, auch gute Bälle nach vorne gespielt. Und ja, er ist jetzt wieder da und wird in der nächsten Woche, bin ich mir sehr sicher, gegen Bremen schon im Kader stehen. Toller Spieler, der hat RB sehr gefehlt.
Wunderbar. Dann schauen wir mal an diesem Wochenende, Samstag 15.30 Uhr, also die Neuauflage von Freiburg gegen RB Leipzig. Wir wünschen dir, Guido, ich wünsche dir gute Besserung in der Big Show 608.
Ja, danke.
Dann machen wir eine kurze Pause.
Hi, hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 608. Es geht weiter mit einer, wie macht das Dre Folk, Thema, von dem wir später noch hören werden, Rapid Reaction mit Markus Götz. Es geht um Handball. Servus, Götzi.
Ich grüße dich. Bitte erklär dich, Rapid.
Naja, wir müssen einfach ganz, ganz rapide auf das reagieren, was da gestern Abend in der Liquimoli Handball-Bundesliga los war. Und die erste Frage, die ich an dich habe, kannst du dich noch an den Tennisspieler, natürlich kannst du dich, aber ich frage dich trotzdem an den Tennisspieler Michael Perrenfors erinnern?
Selbstverständlich. Der hat Boris Becker eine üble Niederlage einst in Paris zugefügt.
Michael Perrenfors war in Paris sogar im Finale. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber es könnte 91 gewesen sein, gegen Ivan Lendl, leider chancenlos.
Und da hat er gegen Becker im Halbfinale gespielt, oder?
Ja, vielleicht früher. Muss früher gewesen sein. Ich glaube, Becker war nur einmal im Halbfinale oder zweimal. Einmal hat er gegen Wilander verloren. Ist egal. Aber jedenfalls, dieser Michael Perrenfors hat gegen Jimmy Connors in Wimbledon mal 6-1, 6-1, 4-1 geführt.
4-1 geführt und noch verloren. Ich weiß genau, welches Spiel du meinst.
Gestern haben die Füchse Berlin 9-3 geführt in Stuttgart. Kretsche hat mit Schmiso gemeinsam die Konferenz kommentiert und ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber Kretsche hat 5 andere Spiele auch noch mit dem rechten Auge im Blick gehabt, aber das linke Auge ist ihm, glaube ich, eingeschlafen, weil die Füchse so eingegangen sind und sich, ich lehne mich aus dem Fenster, aus dem Meisterschaftskampf verabschiedet haben gestern mit dieser dämlichen Niederlage, Götzi. Wie konnte es so weit kommen? Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast.
Du, ich habe parallel in Mannheim gesessen und habe das Löwenspiel gegen Kiel kommentiert.
Ja, dazu kommen wir natürlich gleich. Ja, ja.
Da war es relativ schwierig zu verfolgen. was die Füchse da fabrizieren. Ergebnistechnisch haben wir das schon mitbekommen und ich habe natürlich dann auch verwundert den Ticker nochmal im Nachklang mir angeguckt und da gab es tatsächlich einen 8-0-Lauf für den TVB Stuttgart und tatsächlich einen 8-0-Lauf, das kommt schon mal vor, aber jetzt nicht in jedem Spiel und das erwartest du natürlich nicht zugunsten des TVB Stuttgart gegen die Füchse in so einem wichtigen Spiel. Die Füchse sind da irgendwie auseinandergebrochen. Zu den Ursachen kann ich dir wenig sagen, weil ich, wie gesagt, gestern andersweitig mit Handball beschäftigt war.
Ja, also ich weiß
dann auch nicht. Aber weißt du, ich meine klar, Drucks, schwer verletzt, Achillessehne gerissen bei der Nationalmannschaft, ja. Milosavljev verletzt, Viktor Kireev hat wohl ganz früh eine rote Karte gekriegt.
Ja, mit Recht, ja. Das muss man leider sagen.
Ich habe es nur gelesen, er kommt raus beim Gegenstoß und dann gibt's den Zusammenprall. Du hast da ja als Torhüter die totale Verantwortung, wenn's zum Zusammenprall kommt, weil der angreifende Spieler, der schaut ja nach hinten und wartet auf den Ball und dann, wie gesagt, muss der Torhüter schauen, dass es da keinen Körperkontakt gibt. So, dann gab's da eine rote Karte. Da fragst du ihn natürlich auch, der muss ja ganz genau wissen, wie die Situation ist. Milosavljev ist nicht da. Er hat eine Riesenverantwortung.
Ja.
Boah, und geht so. Ich habe es nicht gesehen, aber allein die Thematik stellt sich natürlich schon die Frage, was macht er da? Und was dann im Detail passiert ist, kann ich dir nicht sagen. Aber
ja, es gab auch spät noch eine zweite rote Karte.
Sagen.
Ja, schon, oder? Das ist schon
mühsam. Ich glaube, das entscheidende Thema, weil du es ja gerade angesprochen hast, für dich haben sie sich aus dem Meisterrennen verabschiedet. Klar, jetzt haben sie 2 Punkte Rückstand und die schlechtere Tordifferenz. Magdeburg ist ja auch noch mit dabei. Kann schon sein. Noch nicht final, aber wird jetzt brutal schwer für die Füchse, klar.
Ja, es gab noch eine zweite rote Karte, wo sich alle Beteiligten, also auch Kretsche und Schmieso, einig waren, dass das keine war, 7 Meter. Der Torwart wurde nicht direkt im Gesicht getroffen, sondern der Ball ist abgeprallt vom Oberarm dann ins Gesicht. Trotzdem rote Karte. Der Berliner hat sich jetzt auch gar nicht so sehr beschwert, ehrlicherweise. Und man hat es auch nicht, wahrscheinlich gibt es auch keine Möglichkeit, sich das dann nochmal anzuschauen. Aber das war keine rote Karte und die Füchse sind dann halt nicht mehr zurückgekommen. Und weil du Magdeburg ansprichst, Erlangen hatte davor ja eine Wahnsinnsbilanz, glaube ich, in diesem Jahr, wenn ich es richtig verstanden habe, einmal unentschieden, sonst alles gewonnen in der Bundesliga und Magdeburg fährt da drüber wie ein D-Zug. Das war beeindruckend. Also die Konferenz war wirklich lässig, aber die meiste Aufmerksamkeit. Ja, bitte.
Ich muss insistieren, lieber Jens.
Insistiere bitte.
Und lass mich ganz kurz gucken.
Was willst du denn schauen? Also das habe ich gestern gehört.
Erlangen hat natürlich nicht alles gewonnen bis dahin im Jahr 2023.
Zu Hause wohlgemerkt.
Ah, zu Hause. Du sprichst von zu Hause.
Ja,
nein. Aber pass auf zum HC Erlangen. Schau dir den kompletten Spielplan der Saison an. Die stehen nach 5-6 Spieltagen ganz oben und sie waren jetzt zum Beginn der Rückrunde in der guten Phase. Das ist ausschließlich spielplanbedingt. Ja, sie haben die Gegner, die sie schlagen müssen, da in Reihe gehabt, logischerweise zum Saisonstart und zum Rückrundenstart. Und da haben sie ihre Punkte geholt. Und das wird jetzt alles wieder ins rechte Licht gerückt, wenn sie gegen die großen Mannschaften spielen. Und mich hat die Niederlage in keinster Weise verwundert gegen den SC Magdeburg. Die Deutlichkeit natürlich schon. Da fragst du ihn natürlich schon, wie kann das eigentlich sein, wenn du ohne echten Druck da spielst zu Hause, mit den Ansprüchen, die der HC Erlangen hat, und dann verlierst du minus 15. Also. Aber ich habe es nicht gesehen, also muss ich vorsichtig sein.
Ja, der Magdeburger Keeper hat einen guten Tag gehabt und vorne hat auch viel funktioniert für die Magdeburger und dann gewinnen sie halt so hoch. So, jetzt Kretsche hat, das hast du natürlich nicht gehört, aber Kretsche hat gesagt, er möchte Niklas Landin ja nicht heilig sprechen. Und wenn man sowas
sagt,
und wenn man sowas aber sagt, dann kommt natürlich zwangsläufig immer ein Aber. Und das war doch, glaube ich, gerade diese Phase, ungefähr 20. Minute, wo es von 8:10 auf 8:15 oder so ähnlich gegangen ist. Und da sage ich halt, Landin ist der MVP der Liga. Weil der macht so einen wahnsinnigen Unterschied. Nicht nur gestern, das war im Heimspiel gegen die Füchse genauso. Der Typ ist einfach der Wahnsinn, immer noch.
Ja.
Ja, mehr, komm, Götze, mehr. Da muss mehr kommen jetzt. Warum, wie?
Du, selten war ich so uneingeschränkt deiner Meinung, wenn es um den Handballsport geht. Sonst sind wir ja häufig im Gleichklang bei anderen Sportarten. Ja.
Nein, wir sind nicht im Gleichklang, weil nein, du magst Rune nicht. Und da muss ich noch an die Arbeit. Du magst ja, Holger Rune nicht.
Da können wir gleich nochmal ein Wort drüber verlieren, wenn du magst. Aber noch kurz zu Niklas Landin. Ja, also er ist der MVP. Du hast das Entscheidende gesagt, er macht einen Unterschied, und zwar einen entscheidenden Unterschied. Und übrigens, es war nicht nur gestern die Phase, die du angesprochen hast, ab der 20. Minute, sondern schon von der ersten Sekunde an. Er nimmt Gensheimer gleich mal drei Dinger weg, völlig offene, und ist sofort fünf Paraden, erste sechs Bälle, und dann hast du jedem Löwen schon angesehen, um Gottes Willen.
Es ist wieder mal soweit.
Zitter, es ist der Landin, er ist es wieder, er tut's wieder. Weißt du, sofort, da schon von der ersten Sekunde an Einfluss, und ich sag's immer wieder, und ich hab's auch gestern getan, der THW Kiel wird Niklas Landin so dermaßen vermissen in der kommenden Saison. Das kann man sich, glaube ich, noch gar nicht wirklich ausmalen. Er ist nicht zu ersetzen.
Ja. Es ist Vincent Gerard, ja, gut und schön. Ich habe mit Uwe ja letzte Woche auch drüber gesprochen, also Andy Wolf wäre vielleicht ein Kandidat, aber Landin ist halt schon nochmal eine halbe Stufe mindestens drüber.
Landin thront tatsächlich auch aus meiner Sicht über allen, und Vincent Gerard kommt aber für meine Begriffe nicht mal ansatzweise in die zweite Kategorie rein.
Ach so, okay. Wen hast du danach?
Nö.
Also Andi Wolf? Oder?
Also das wäre jetzt gelogen. Ich sehe natürlich nicht jedes Ligaspiel von Vincent Gerard, aber ich habe ihn sehr häufig bei der Nationalmannschaft und natürlich auch in der Champions League gesehen. Und es hat auch einen Grund, warum er nicht mehr bei PSG im Tor steht. Er hat mich viel zu häufig überhaupt nicht überzeugt. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein dramatischer Qualitätsunterschied. Und da fallen mir in der Bundesliga aber sofort 7, 8 Torhüter ein, die ich für wesentlich besser halte als Vincent Gerard. Also das ist schon eine knifflige Lösung. Offenbar gab es in der Kurzfristigkeit keine bessere, sonst hätte der THW Kiel sicherlich zugegriffen, also keine leistbare. Ich glaube übrigens, dass Thomas Schmirkwar die Nummer 1 sein wird beim THW in der nächsten Saison.
Okay.
Also nicht Gerard.
Ja.
Also vielleicht kriege ich da auch voll auf die Nase, dann ist ja auch dann in Ordnung, dann werde ich mich entschuldigen, aber Buric, Kevin Möller, Michael Apelgren, können wir durchgehen. Also finden wir noch einige, die ich für wesentlich besser und stabiler halte. Milos Sabljev, wenn er wieder fit ist, Nikola Portner, die würde ich alle, aber würde ich alle jederzeit Vincent Gerard vorziehen.
Okay. Götze, dann eine Handballfrage noch. Und zwar, ich habe auch das Spiel der Kieler gegen Flensburg gesehen und gestern aber nur die Konferenz. So. Und bei Kiel gegen Flensburg hatte ich halt den Eindruck, dass Bielik und Sargosen im Rückraum alles machen. Und gestern, aus meiner Sicht, ich habe wie gesagt nicht alles gesehen, hat Bielik fast überhaupt keine Rolle gespielt. Dafür war Sarabek plötzlich da. Und da denke ich mir, die Kieler sind auch so tief besetzt, dass sie wirklich sich auf den Gegner einstellen können. Oder habe ich gestern Bielik komplett übersehen?
Nee, er hat schon auch ein paar gute Aktionen gehabt, waren auch ein paar Fehlwürfe mit dabei, kein schlechtes Spiel gemacht. Aber was du sagst, es war gestern tatsächlich so. Also ich glaube, der hat in der ersten Hälfte schon alle Rechtshänder auf dem Parkett gehabt, Philipp Jicher, und er hat halt durchprobiert, ja. Fangen wir an mit Johansson, den hast du ja auch noch vergessen, unglaublicher Spieler, großartig, der wird sich noch entwickeln, also was für ein Griff vom THW. Johansson und Bielik angefangen, so, dann läuft's bei Bielik mal nicht so, dann schmeiß ich Sargosen rein, der macht 7 Stück wieder, ja. Dann haben wir mal ein bisschen Probleme, weil sich die Löwen fangen im Deckungszentrum, dann wuselt halt Sarabetz sich die Lücken auf, und du nicht vergessen, Karl Valinius hat jetzt monatelang gefehlt, verletzungsbedingt, war gestern auch zum ersten Mal wieder mit dabei, hat noch nicht gespielt im Angriff, das ist dann auch noch eine sehr ernsthafte Option, und einer meiner absoluten Lieblingsspieler all time, Domagoj Duvnjak.
Ja, der spielt doch nur noch in der Verteidigung, oder?
Der spielt ja, also nicht nur, aber vorzugsweise in der Deckung, was er übrigens, also das ist für mich, habe ich gestern auch gesagt, und ich sag's immer wieder, weil es wirklich so ist, es ist für mich ein Hochvergnügen, Duvnjak bei der Abwehrarbeit zu beobachten. Das ist wirklich, also alleroberstes Regal. Und übrigens, der kann's auch noch vorne, ja. Also was die Kieler da für Möglichkeiten haben, die einzige Position, die sie halt im Moment nur einfach besetzt haben, ist der rechte Rückraum, weil Steffen Weinhold, was ich so höre, größere Probleme an der Schulter hat. Ja. Und da haben sie noch Reinkind, der hat es auch gestern wieder super gemacht, aber klar, da fehlt jetzt die Alternative. Aber du, die Kieler, also,
ja,
also sie werden Meister.
Duvniak, bin ich ja ganz bei dir. Ich habe ihn bei der WM gesehen, hier in München, und da ist er mir ein bisschen auf den Sack gegangen, weil da war er natürlich Kapitän.
Ich weiß genau, was du meinst.
Kapitän, ja. Und die ganze Zeit gemault. Da war halt immer, das war wie Vater Tsitsipas, ja, nur noch schlimmer, gewissermaßen, weil es halt gegen den Schiedsrichter gegangen ist.
Ja, das, ich weiß genau, was du meinst, speziell bei der Nationalmannschaft. Ich weiß nicht, ich vermute, dass er da ein noch höheres Verantwortungsgefühl mit sich rumträgt oder noch größeren Druck, weil von ihm natürlich auch seit 10 Jahren erwartet wird, dass er diese Mannschaft zu Glanz und Glorie trägt. Der Witz ist der, wenn du mit Domagoj Duvniak abseits des Spielfeldes dich schon mal unterhalten hast, dann weißt du, was das für ein lieber Kerl ist.
Glaube ich sofort. Also,
den willst du im Grunde nur in den Arm nehmen. Das ist so ein feiner, lieber Kerl, überhaupt nicht arrogant, unprätentiös, wirklich. Ganz feiner Kerl. Aber auf dem Feld wird er halt vulkanös hin und wieder.
Vielleicht wird man das eines Tages auch über Holger Vitus Notzkow Rune sagen. den du nicht magst.
Das habe ich nicht gesagt.
Ja, aber, ja, der ist doch gut für den Tennis. Götze, es gibt Alcaraz, der herausragend für den Tennissport ist, und es gibt Rune, der fast genauso herausragend. Niemand braucht Sinner. Ist ein lieber Kerl, ja, und es ist schön, dass er dabei ist.
Falsch. Natürlich brauchen wir Sinner. Ich liebe das Tennis von Sinner. Es ist mir völlig wurscht, dass der ein bisschen tröge rumkommt, aber sein Tennis ist großartig und dem gucke ich auch wirklich gerne zu. Das hat Power ohne Ende. Und es ist nicht stupide. Also da bin ich ganz anderer Meinung als du. Und bei Holger Rune, was ich gesagt habe, ist, und da bleibe ich bei, dass der junge Herr sich zu benehmen lernen muss, weil er sich echt benimmt wie ein Kind zum Teil. Da bin ich komplett bei Stan Wawrinka, aber sowas von. Und dieses wirklich, also was Rune und Tsitsipas für eine Unruhe ausstrahlen, wenn sie da auf dem Platz stehen, weißt du, in Erwartung eines Returns oder sonst irgendwas, also keine hundertstel Sekunde auch nur ruhig stehen zu können, vom Zuschauen werde ich da nervös. Also geht's dir da nicht so?
Ja, also bei Tsitsipas, jetzt wo du sagst, ich glaube, der Tsitsipas hat kein leichtes Leben. Mit dem, was da aus der Box während seiner Spiele kommt, vielleicht hat er sonst ein lässiges Leben. Aber ganz ehrlich, es ist ganz, ganz mühsam, was da aus der Ecke kommt.
Also wenn du das beobachtest, wie der Vater ununterbrochen reinbrüllt und dann sitzt daneben die Mutter, die permanent genervt oder was weiß ich was angewidert oder ich weiß es nicht, wegguckt und irgendwie versucht auf ihren Mann einzureden, der ignoriert sie. Also das ist eigentlich, was ist das, so eine Reality Comedy, ja?
Genau, das ist
irgendwie so wie früher die Osbournes oder irgendwie sowas.
Nein, das
so
ist halt wie früher eine schrecklich nette Familie, Al Bundy und Peggy, die ihn von der Seite schief anredet. Ja, das kann sein.
Aber du, Rune ist ein wirklich unfassbarer Tennisspieler. Ich bin nicht blind. Ich finde nur ein paar Sachen ein bisschen anstrengend, die er da abzieht.
Aber schau mal, dieses Spiel gegen Davidovic vor China, wo das Publikum sich benommen hat, wie bei einem schlechten Auswärtsspiel im Davis Cup. Ich fand, da hat er sich überragend unter Kontrolle gehabt und er muss das Spiel auch, zumindest muss er den Matchball abwehren, den Davidovic vor China, der mir so unsäglich auf den Sack geht.
Ehrlich, oder?
Davidovic von Kena.
Ah, okay, wieso das? Ich finde den ja...
Könnte ich mit dem nassen Handtuch aus dem Stadion rausjagen.
Ja, warum?
Immerhin hat er sich schon abgewöhnt, dass er auf Sandplätzen, so da wie in Monte Carlo vor einem Jahr ins Finale gekommen ist, hat er sich ja mindestens zweimal geschmissen pro Spiel. Und diese ewige Diskussion da mit dem Schiedsrichter über 2 Minuten über diesen Ball, der vielleicht out war, vielleicht auch nicht. Mhm. Und dann beim nächsten Match gegen Djoric fängt er schon wieder zu diskutieren mit dem Schiedsrichter. Und Djoric natürlich, der alte Fuchs, der lässt sich dadurch überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Der geht mir auf die Nerven. Das ist einfach jemand, wenn ich den sehe, dann sage ich gelbe Karte, Materazzi, raus mit dir. Brauche ich nicht.
Aber das ist ja, guck mal, so sind wir halt, wir Menschen. Wir werden von unterschiedlichen Dingen und Typen und Menschen getriggert.
Ja, ja,
irgendwas triggert dich da und mir geht's wahrscheinlich mit dem Rune so an der einen oder anderen Stelle. Übrigens, um's einfach mal runterzubrechen. Viele sind ja der Meinung, das ist gut für die Show, das ist gut für die Aufmerksamkeit und das ist damit auch gut fürs Tennis. Dass es, sagen wir mal, nicht wenige Typen gibt, die benimmtechnisch jetzt nicht aus der allerersten Kategorie kommen beim Tennis. Ich bin da nur bedingt dieser Meinung. Das sind Sachen mit dabei, die finde ich einfach absolut unnötig und weiß nicht, wem das irgendwas nutzen soll. Mit sportlicher Fairness hat das sehr häufig gar nichts zu tun und mit Umgangsformen schon gleich fünfmal nicht. Und warum das in Ordnung sein soll auf dem Tennisplatz und woanders nicht, das hat mir noch keiner schlüssig erklären können.
Hat der VfB Stuttgart ein Torwartproblem?
Ja.
Ich weiß, wir haben schon drüber gesprochen.
Ja, aber der VfB hat nicht nur ein Torwartproblem. Ja, du weißt auch, das übrigens, ich bin gestern schier verzweifelt. Ich bin schier verzweifelt.
Du bist im Auto gesessen oder im Zug gesessen?
Ich war ja in Mannheim.
Ja, ich weiß.
Ja, und war dann am Bahnhof so, was fragen die dich, 9:30 oder was, ja, letzter Zug nach München. Und ich habe natürlich so gehofft, dass ich irgendein Internet zustande bekomme, um diese zweite Hälfte gegen Nürnberg gucken zu können. Aber alles hat mich im Stich gelassen. Ans ICE-WLAN glaube ich schon lange nicht mehr, da glaube ich vorher an den Osterhasen. Und aber auch mein Handy-WLAN im Zug, es hat einfach nicht funktioniert. Ich bin, weißt du, dann noch nicht mal der Ticker hat richtig funktioniert. Deswegen, ich habe es nicht sehen können. Aber ja, klar hat der VfB ein Torwartproblem.
Ja, also es war das zweite Tor von Kamada, das er halten darf. Weiß er auch selbst, aber okay. Der VfB muss mal schauen, dass er in der Liga bleibt. Das wäre sicherlich lässig gewesen, ein Pokalfinale in Berlin. Man kann ja nicht alles haben.
Das ist echt schade, vor allem wenn du dann, weißt du, so eine Konstellation, ein Heimspiel im Halbfinale gegen einen aktuell etwas schwächelnden Gegner. Ich habe die Frankfurter gesehen am vergangenen Samstag gegen Augsburg, habe ich in einer Konferenz gemacht. Mhm. Das war wirklich gar nichts von der Eintracht. Und dann gehst du auch noch in Führung. Das ist natürlich eine Gelegenheit, die du als VfB nicht jedes Jahr bekommst. Und deswegen ist es schon sehr schmerzhaft, dass wir die Chance nicht nutzen konnten.
Jawohl, ja. Götze, wie immer eine Freude. Wir schauen uns jetzt Madrid bis zum Ende an. Mir fehlt absolut die Fantasie, dass es jemand anderer gewinnen kann, vor allen Dingen jetzt in dieser Konstellation als Alcaraz.
Nein, das siehst du vollkommen richtig. Aber ich hoffe, du sprichst heute im Tennisteil ausführlich über die Renaissance des deutschen Männertennis. Ja. Das ist also wie es beim Tennis manchmal laufen kann, ja? Wie diese Konstellation zustande kommt, dass wir plötzlich
zwei Lucky Loser, ja.
Altmaier, Hanfmann und Zverev im Achtelfinale beim Tausender haben und zwei Lucky Loser und einer überspringt doch die erste Runde. Also du, ich habe mich wahnsinnig gefreut, aber es war schon etwas kurios. Was ist mit Struffi?
Ja, ich gebe ihm schon eine kleine Chance, aber Tsitsipas ist im Laufe des Turnieres besser geworden. Das muss man ihm zugute halten. Gegen Thiem hat er nicht gut gespielt.
Ja, das war ein interessantes Match.
Da spreche ich da mit Moritz auch noch kurz drüber.
Ja, ja, viel Vergnügen dabei. Ich höre zu.
Pause.
Ja, grüß euch, servus, das ist Dominik Landerdinger und ihr hört Sportradio 360.
So, weiter geht's in der Big Show 608. Zum einen aus Tübingen ist er schon wieder genesen, Stefan der Voice Heinrich.
Ich bin auf dem Weg der Besserung und kann aber deswegen mich noch nicht so in der Nähe des Strandes rumtreiben wie Freund Eddie.
Ja, Eddie, beschreib, paint us a picture, Eddie. Du hast ja mich gerade über Skype auch mit einem Video verwöhnt. Es scheint wie immer grandioses Wetter zu sein in Monte Carlo.
Ja, es ist in der Tat grandioses Wetter und ich befinde mich gerade jetzt in diesem Moment auf dem Weg ins Fahrerlager in der berühmten Raskas-Kurve. Ich sag nur Michael Schumacher, Leitplanke, Blockade. Ausgang Raskas, da weiß der Motorsport-Insider, wo ich mich rumtreibe. Und es ist jetzt nicht so, dass wir hier nur in der Sonne liegen für ProSieben, für Run Racing. Nein, wir haben gestern schon gedreht, Home Story mit Maximilian Günther, Nick Cassidy, Pascal Wehrlein und Antonio Felix Acosta heute begleitet. Also wir tun schon was.
Wann, Eddie, geht's los? Wie ist die Strecke jetzt schon befahrbar? Weil ich sehe ja nicht nur dich als Fußgänger, ich sehe auf diesem Video auch andere Fußgänger, die immer noch über die Strecke eigentlich gehen.
Auch eine Besonderheit in Monaco. Es ist kein Doubleheader wie neulich ja in Berlin, sondern das sind hier öffentliche Straßen, wie man ja weiß. Und von daher ist es so, dass ja erst am Samstag gefahren wird. Es wird auch kein Shakedown geben am Freitag. Es wird kein Warm-up geben. Es wird die beiden freien Trainings und das Qualifying und dann eben halt auch das Rennen Samstag live ab 14.30 Uhr auf Pro7 geben. Das ist eben der Tatsache geschuldet, dass hier der normale Monegasse auch gerne langfahren möchte. Also kann man das nur einen Tag hier sperren.
Ja, der Voice, der normale Monegasse fährt ja eher nicht mit dem Opel Kadett, wie er früher hieß, jetzt mit dem Corsa herum. Hat die Formel E, der Voice, einfach noch nicht das Standing, dass sie wirklich das ganze Wochenende hier Halligalli machen, weil die Formel 1 trainiert ja Donnerstag, Samstag und fährt dann das Rennen am Sonntag, oder ist das gar nicht notwendig für die Formel E?
Ja, inzwischen ist es ja sogar Freitag, Samstag, Sonntag.
Ja, stimmt, stimmt, die haben wir das ja, genau.
Kompakter geworden, weil der Fluss nicht mehr Mittagsschlaf machen muss. Fakt ist aber natürlich, dass die Grundidee der Formel E immer auch Kostenersparnis war, also effiziente Ausgabenspending. Und man muss sagen, es war immer ein Kompaktformat, so ja auch in Berlin. Wir hatten da zwar einen Doubleheader, aber auch dort war klar, Samstag für sich mit freien Training, mit Training und Sonntag separat auch. Also es ist eigentlich in der Formel E immer eine Eintagesveranstaltung.
Schön. So, also Eddie bewegt sich immer weiter Richtung Fahrerlager. Die Gesamtlage haben wir noch.
Labyrinth.
Labyrinth. Ah ja. Siehst du das auch, der Voice? Das ist natürlich faszinierend, weil ich vor knapp 4 Wochen bin ich auch dort entlang gegangen und da habt ihr mir dann ja erklärt, dass dieses Fahrerlager permanent jetzt eigentlich da ist.
Ja, die Boxengasse ist jetzt permanent und in der Tat, es ist allerdings immer noch, dadurch, dass du natürlich diese Sicherheitszäune überall hast, ist es tatsächlich ein Labyrinth und man muss den Weg finden. Es ist dann auch der Weg zum Beispiel zum TV-Compound nicht komplett ausgeschildert. Also das ein oder andere Mal kann man sich da schon ein bisschen verlaufen.
Eddie, jetzt hatten wir die letzten paar Male immer das Problem mit dem Windschatten. Was antizipierst du gerade in dieser Hinsicht in Monte Carlo?
Also ich glaube, dass es ähnlich wird wie in Berlin, nicht ganz so schlimm wie in Sao Paulo. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die Energie, die freigegeben worden ist, hört gerade ein schöner Ferrari übrigens vorbei, war ein Maserati, die Energie, die freigegeben wird fürs Rennen, reduziert worden ist. Das erhöht dann die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder ein Windschattenrennen geben wird, enorm. Aber gut, wenn das dann so läuft, so viele Positionswechsel, so viele Überholmanöver wie in Berlin, wenn das dabei rauskommt, dann habe ich da gar nicht unbedingt was gegen. Die Fahrer finden das sehr, sehr reizvoll, dieses taktische Element. Und ich bin mal gespannt, wie das hier wird. Aber eins ist mal klar. Also wir haben gestern mit Maximilian Günther, durften wir bei ihm in sein Apartment. Der wohnt ja hier, der gebürtige Allgäuer, seit 3 Jahren. Ja, und dann geht man mit ihm in sein Gym und dann kommt Alexander Zverev um die Ecke. Und die sind zusammen im gleichen Gym. Caleb Ewan und Peter Sagan, absolute Radsport-Idole von mir, haben sich angekündigt. Also das ist schon wirklich der Hammer, was hier los ist. Und da fällt mir dann immer wieder eines meiner Schlüsselerlebnisse aus meiner Jugend ein. Ja, 1984 war es, glaube ich. Stefan Bellof im Tyrell, einziger Sauger im Formel-1-Rennen gegen einen gewissen Ayrton Senna im Tolman Hart. Ja, und wie sie damals alle am Prost gejagt haben, der dann verzweifelt, weil die beiden ihn sonst gekrallt hätten, die Hand gehoben hat und damit war er dann der Sieger. Aber das war ja wirklich eine Sternstunde des Motorsports und das fällt mir hier alles ein, wenn ich durch die Straßen schlender und ich freue mich richtig auf Samstag. Also die Formel E passt hier schon sehr, sehr gut hin. Das ist einfach ein historischer Ort, wie es ihn wohl nur einmal auf der Welt gibt.
Der Voice, da musst du jetzt eine Anekdote du auch noch anschließen, der Voice, was Monte Carlo anbelangt. Mindestens.
Aber Monte Carlo fällt einem viel ein. Ich bin ja unter anderem neben der Formel 1 auch eine ganze Weile für den Porsche Supercup unterwegs gewesen und das Fahrerlager dort war, wie für alle Rahmenrennen, natürlich dann verteilt in der Stadt. Aus Platzgründen ist klar, in die Formel 1 Boxen konnten wir nicht rein. Aber ich erinnere mich, dass wir da tatsächlich im offiziellen Zirkuszelt, ein permanentes Zirkuszelt, ein festes Dach, aber in der Form eines Zeltes tatsächlich da unser Fahrerlager hatten mit den Porsche. Zwar auf der anderen Seite des Fürstenberges mit dem Palast obendrauf. Wir sind dann immer durch den Tunnel gefahren, das war wirklich extrem spannend. Aber es gibt die kuriosesten Regelungen, gerade eben in Monaco. Und Andy hat es ja gerade schon gesagt, der Schnitt zwischen VIP pro Quadratmeter ist natürlich nirgendwo auf der ganzen Welt so hoch wie eben hier im Fürstentum. Ich hoffe, dass tatsächlich jetzt am Samstag Pascal Wehrlein wieder ein bisschen in den Tritt kommt. Denn der hat jetzt tatsächlich ordentlich Punkte gelassen. Die ersten Rennen liefen ja hervorragend für ihn und für Porsche in Mexiko, in Saudi-Arabien, Indien. Sehr viel Punkte geholt. Aber seit Südafrika ist so ein bisschen der Wurm drin seit seinem Fahrfehler. In Berlin gab es an zwei Renntagen dann auch nur 14 Punkte, während Nick Cassidy da 35 Punkte geholt hat. Und deswegen ist der Abstand nur noch 4 Zähler. Also Eddie, ich glaube, Pascal Wehrlein, du musst da mal ein extra Briefing mit ihm machen.
Ja, definitiv, aber wir haben den Pascal schon getroffen. Der ist gut drauf, der vertraut auf seine Stärke. Es ist ein anderer Pascal Wehrlein als der Pascal Wehrlein, der früher in der Formel 1 gefahren ist. Er ist erwachsen geworden, der einst jüngste DTM-Champion aller Zeiten. Also ich glaube schon, dass da was geht, auch beim Teamkollegen Antonio Felix da Costa. Aber es wird wie immer eine Lotterie, es wird wirklich Roulette auf 4 Rädern, passt ja auch ganz gut zum Casino hier. Von daher bin ich wirklich optimistisch, dass das spannend und packend wird. Wie gesagt, 14.30 Uhr, Samstag, live ProSieben. Vorher die Sessions allesamt auf RAN.de. Und ich glaube, dass das Qualifying hier von ganz, ganz wichtiger Bedeutung wird. Und dann aus deutschsprachiger Sicht gibt es ja auch Menschen, die hier schon ganz oben auf dem Podest gestanden haben. Stefan hat gerade den Supercup erwähnt. René Rast hat hier schon gewonnen im Porsche. Nico Müller 2013, Formel Renault gewonnen. Mal gucken. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass sie bei Abt im Allgäu Regentänze aufführen für den Samstag. Da soll es sich ein bisschen bewölken. Aber das werden wir alles erleben und wie immer, wie gewohnt, werden wir es bei Run Racing alles transportieren.
So, Eddie, wenn du jetzt aber diese Unzahl an, oder die Vielzahl vielmehr, also keine Unzahl, sondern eine Vielzahl an Überholmanövern ansprichst, das ist ja bei der Formel 1 immer die große Knackfrage, wie denn überholt werden kann. Das heißt also, bei der Formel E dürfen wir auf mehr Manöver hoffen als in der Formel 1.
Ja, also das war ja letztes Jahr schon so und auch vor 2 Jahren, da hat Antonio Felix da Costa hier gewonnen mit einem unglaublichen Manöver ausgangs des Tunnels Anfahrtschikane gegen Mitch Evans. Das wird auf jeden Fall so sein, dass hier in der Formel E am Samstag viel, viel mehr überholt werden wird, als es in der Formel 1 überhaupt möglich ist. Das bringen dann eben halt die Autos mit sich, das bringt eben auch die Streckencharakteristik mit sich und also von daher, wer auf spannenden Motorsport steht, der ist Samstag bei uns bei Run Racing an der richtigen Adresse.
14.30 Uhr ist das Rennen. So, und jetzt habe ich gestern The Voice beim Tennisturnier in Madrid eingeblendet gesehen, beim Spiel von Carlos Alcaraz. Marc Marquez, der große Marc Marquez, muss man sagen, und der aber natürlich auch deshalb eingeblendet war, weil er im Moment nicht Motorrad fahren kann. Vergangenes Wochenende, das ist ihm wahrscheinlich besonders schwer gefallen, das Heimrennen in Jerez de la Frontera. Gewinnt der Weltmeister Pecco Bagnaia, aber KTM Platz 2 und Platz 3 sehr, sehr ordentlich. Was waren die Dinge, die man mitnehmen musste aus diesem Rennen?
Also zum einen war das Jerez tatsächlich die Motorrad-Superstrecke eigentlich tatsächlich neben dem Sachsenring in ganz Europa ist. Wenn du tatsächlich die Luftaufnahmen, die Helikopteraufnahmen von dem riesigen Motorradpark, der ist einer der größten der Welt, gesehen hast, mit Zehntausenden von Motorrädern, ist klar, warum in Jerez Autorennen im Grunde keinen Platz haben. Und Marc Marquez ganz sicher. Die hat es besonders geschmerzt, dass er da zuschauen musste. Aber klar ist, nach den vielen Verletzungen der letzten Jahre ist man besonders sorgsam, hört besonders genau auf die Ärzte. Und klar ist, die Handverletzung ist noch nicht ausgeheilt. Dazu macht es auch nur Sinn, weil der Titel in diesem Jahr für ihn eh schon wieder weg ist. Macht es wirklich nur Sinn, jetzt endgültig auszuheilen und erst zurückzukommen, wenn er komplett fit ist und nicht 80% oder 90% fit. Die Gefahr, dass bei einem weiteren Sturz tatsächlich dann die Verletzung noch schlimmer wird und vielleicht sogar ein Karriereende droht, ist eminent, ist da. Insofern ist klar, der wird noch ein bisschen warten. Und ich bin auch noch nicht sicher, ob er tatsächlich in Le Mans beim nächsten Motorradrennen fahren wird. Was uns wirklich aufgefallen ist, und das spreche ich ganz ehrlich auch für Eddie, ist, dass KTM ganz offenbar wirklich große Fortschritte gemacht hat. Samstag und Sonntag also tatsächlich fantastische Fahrt. Brad Binder, wir wissen ihn ja sowieso als absolute Renntier. Also immer bei den langen Grand Prix ist er fantastisch, aber im Sprint kann er es inzwischen auch, wie wir gesehen haben. Das macht auch die KTM RC16 jetzt möglich. Und dieses Fahrerduo jetzt, er, Brad Binder zusammen mit Jack Miller, ist fantastisch. Die scheinen sich gegenseitig bestens zu verstehen. Die Rückmeldung, die Jack Miller gibt, der ja schon für Honda, für Ducati gefahren ist, scheint den Österreichern massivst zu helfen. Er kann also genau die Schwachpunkte erkennen. Was mir nicht so ganz gefällt, und da ist mir ja gerade bei der Motorrad, bei Dorna auch ein bisschen am Arbeiten, ist tatsächlich Probleme mit den Vorderreifen. Das haben wir hier an dieser Stelle bei dir, lieber Jens, ja auch schon erwähnt. Dass viele Leute, wie zum Beispiel auch Quartararo und Co., immer wieder Probleme mit den überhitzten Vorderreifen haben, wenn sie tatsächlich im Pulk fahren. Und das war diesmal für den Yamaha-Star auch nicht viel anders. Klar ist, dass Yamaha dringend nachlegen muss. Klar ist aber auch, dass bei Honda kaum ein Stein auf dem anderen gelassen wird. Denn Eddie, wir haben gehört, dass tatsächlich am Montag, letzten Montag, am Testtag in Jerez, das Kalex-Debüt von Stefan Bradl debütiert wurde. Also es ist zum ersten Mal gefahren.
Eddie, fühle dich angesprochen.
Ja, hier ist die Verbindung gerade ein bisschen. Ich kann eben nur zustimmen. Also auch als, alleine das Starting-Device, was KTM entwickelt hat, ist eine absolute Granate. Ich habe aber auch sehr positive Sachen über das Kalex-Chassis gehört, was Stefan Bradl getestet hat. Juan Mir konnte leider aufgrund eines Elektronikdefekts nur eine Runde fahren. Also da passiert schon ein bisschen was und ich bin mir relativ sicher, das war keine Momentaufnahme. KTM hat jetzt schon auf drei Rennstrecken, auf denen sie sonst immer Probleme hatten, Jerez war eigentlich nie eine KTM-Strecke, gezeigt, dass sie da wirklich an der RC16 richtig, richtig gut gearbeitet haben. Ja, und das bringt zusätzliche Würze ins Geschäft. Und das, was Stefan gesagt hat, kann ich nur unterstreichen. Brad Binder und Jack Miller, die beiden passen super gut zusammen und die pushen sich gegenseitig. Das ist super Rennsport, was die machen.
Ja, darf man ein Wort zu Jonas Folger verlieren? Ich weiß nicht, wer möchte. Und zu Stefan Bradl.
Ich sage, ich kenne den Jonas ja, glaube ich, am besten, ja, bitte, und am längsten. Bitte, ja. Für mich somit das größte deutsche Talent vom reinen Fahrtalent her ever. Seine psychischen Probleme, die er dann teilweise hatte. Ich bin begeistert, dass er durchgefahren ist, dass er den Koffer heile gelassen hat, dass er nichts kaputt gemacht hat und dass er sogar ja in Austin in Texas, okay, muss man ehrlich sein, auch zugegeben, weil die anderen alle gestürzt sind, Punkte geholt hat. Also das ist eine starke Leistung von Jonas Folger und der hat den Abstand ja richtig verkürzt, wie man auch am Testtag sehen konnte. Der braucht einfach mehr Kilometer, der braucht einfach mehr Erfahrung, aber die holt er sich jetzt.
Ja, gut, The Voice. Dann verabschieden wir uns von Eddie, würde ich sagen. Eddie, viel Spaß noch. Samstag 14.30 Uhr das Rennen bei ProSieben und die Qualifying Sessions alle im Livestream bei RAN. Eddie, ich danke dir herzlich.
Ich wünsche euch was und schön einschalten. Wir brauchen Quote, weil wir wollen Rennsport generell nach vorne bringen. Und dazu gehört auch die Formel E. Danke.
Eh klar. Kurze Pause und dann ist The Voice und Stefan Ehlen mit der Formel 1 am Start. Dann sind die beiden natürlich am Start.
Oui, bonjour, c'est Henri Lecomte, vous écoutez la radio 360.
Die Big Show 608 setzt mit dem Motorsport fort. The Voice ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Ist Stefan Ehlen. Servus Stefan.
Hallo in die Runde.
Ich möchte mal ganz kurz mit The Voice anfangen. Wir haben ja drüber gesprochen, dass in der MotoGP, dass es wahrscheinlich einfach zu viel ist, vor jedem Rennen ein Sprintrennen zu machen. Auch weil beim Sprint die Leute beim Start The Voice noch weniger aufpassen als in Australien, wenn zwei Runden vor Schluss das Rennen nochmal neu gestartet wird in der Formel 1. War das am vergangenen Wochenende wenigstens kein Problem oder anders gefragt, hat sich das Ganze jetzt ein bisschen eingespielt in der MotoGP?
Nein, glaube ich noch nicht. Ich bin auch kein Befürworter, bei allen Motorrad-Grand Prix das zu machen. Ich finde, die Formel 1 hat das geschickter gemacht. Da kann der Stefan ja gleich auch noch was zu sagen, dass man tatsächlich nur ausgewählte Rennen hat. Wobei durch dieses neue Qualifikationsformat in Baku bin ich auch der Meinung, das ist jetzt wiederum schwierig, eine Menge Nicht-Insidern zu vermitteln. Also dieses dauernde Rumspielen am Format finde ich jetzt auch nicht so richtig glücklich in der Formel 1. Beim MotorradGP ist das Problem, dass du ja aufgrund der Aerodynamik Start-Devices kaum noch überholen kannst. Das geht zu stark auf den Vorderreifen, der überhitzt. Das heißt, das Risiko, dass du dann stürzt, ist zu groß. Das heißt, du musst Positionen gleich am Start gut machen. Deswegen so viel Verletzte, deswegen so viele große Probleme und ein reduziertes Starterfeld. Aktuell ja wieder, weil Miguel Oliveira schon wieder verletzt worden ist beim Startunfall, für den er nichts konnte. Also in der Formel 1 glaube ich tatsächlich, dass diese Auswahl von 6 Veranstaltungen okay ist. Ich weiß, Stefan Ehlen wird wieder sagen, das ist natürlich auf Dauer immer wieder ein Problem, vor allem für die Statistik, denn das ist nicht vergleichbar. Dass man jetzt sagt, wir haben den Samstag in der Formel 1 wie in Baku, Aserbaidschan gesehen, komplett separat, mit einem eigenen Qualifying für den Sprint, finde ich sportlich zwar besser nachvollziehbar, auch die Tatsache, dass dann das Ergebnis des Sprints am Samstag nicht gleichzeitig auch noch Auswirkungen hat auf das Rennen am Sonntag, auf den Formel 1 Grand Prix, finde ich auch richtiger. Aber das dauernde Nachjustieren während der laufenden Saison am Reglement finde ich nicht sehr geschickt und ich glaube, die Formel 1 tut sich da keinen Gefallen.
Step right in, Stefan.
Ja, da hat der Stefan viele Punkte genannt, die ich so unterschreiben würde. Und ich finde, das Problem an der ganzen Sache ist, historisch gewachsen ist das Formel-1-Wochenende immer mit steigendem Höhepunkt einfach hingesteuert zum Grand Prix am Sonntag. Und der Grand Prix war das alles Entscheidende. Das Qualifying davor war so quasi der erste Fingerzeig, wo es hingeht. Und mit diesem Sprintformat bricht man also völlig mit dieser Tradition, weil auf einmal jede Session gefühlt ein Highlight ist. Also du hast das freie Training am Freitag noch. Und das ist so die einzige Larifari-Session sozusagen. Dann kommt das Qualifying, dann kommt noch ein Qualifying, dann kommt ein Rennen, dann kommt nochmal ein Rennen. Und meiner Meinung nach sind das zu viele Höhepunkte. Ich muss mich entschuldigen für meine Mickey-Maus-Stimme heute. Es sind zu viele Höhepunkte und dadurch entwertet es die Höhepunkte, die bisher bestanden haben. Also ganz klar finde ich, was gibt dir das zweite Qualifying, das im Prinzip mit dem gleichen Format ausgetragen wird, nur ein bisschen kürzer. Hast alles am Tag vorher schon gesehen. Und der Sprint, der ein Drittel von der Renndistanz vom Grand Prix darstellt, der greift halt auch schon vorweg, was dann im Rennen passiert, ja, im Grand Prix. Insofern ist es einfach so sehr auf, wir müssen Highlights setzen, alles muss Action sein, alles muss irgendwie was bieten, getrimmt, dass man irgendwo das Grundproblem ganz übersieht. Dass man einfach ein Produkt hat, das funktioniert hat, der Grand Prix, und ein anderes Produkt, das hat ebenfalls gut funktioniert, das Qualifying. Beide ergänzen sich prima, aber unter diesem Sprintformat führst du das Publikum irgendwo völlig weg von der ganzen Sache. Und 3 Tage lang Formel 1 musst du jetzt schauen, um an einem Wochenende alles zu verstehen. Früher hat es ausgereicht, du erfährst die Qualifying-Ergebnisse und dann kannst du das Rennen schauen. Jetzt musst du im Prinzip am Freitagabend schon mal Qualifying gucken und dann ist der Samstag völlig losgelöst. Es passiert was völlig anderes, da gibt es zwar auch WM-Punkte, aber es ist ohne Konsequenz für den Sonntag. Das heißt, da ist auch die Chronologie nicht mehr gegeben. Ne? Dass, wenn ich am Samstag was aufgepasst habe oder wenn ich am Samstag zufälligerweise was mitbekommen habe, das einfach gar keine Auswirkungen mehr hat auf den Sonntag. Also die Storyline meiner Meinung nach ist total gestört worden. Und wie es der Stefan sagt, ja, auch die Statistiken geraten hier völlig durcheinander. Und das finde ich, also insgesamt ist es einfach nicht glücklich gelöst, meiner Meinung nach. Da tut sich die Formel 1 keinen Gefallen. Es ist aber halt leider ein weiteres Beispiel dafür, dass die Formel 1 immer mehr den Entertainment-Charakter vertreten will und mehr auf Show setzt. Tatsächlich sprechen die Teamchefs ja auch immer, wir müssen eine Show bieten. Es geht nicht darum, dass man ein Rennen fährt offensichtlich, sondern es geht um Entertainment. Und frappiert hat mich auch, muss ich ehrlich gestehen, wenn dann Toto Wolff nach diesem Rennen dann sagt, ja, also es war jetzt nicht viel Action geboten, das müssen wir uns anschauen, ob wir da irgendwas drehen müssen. Und du denkst dir, naja, es liegt in der Sinn, liegt in der Natur der Sache, im Motorsport, in einem Wettkampfsport, wenn es eine Wettfahrt ist, dass am Ende die Schnellen vorne sind und die Langsamen hinten dran, so werden sie im Qualifying sortiert. Und wenn sich im Rennen dann die Abstände vergrößern, dann ist das eigentlich das Normale, ne? Und dass eher spannende Rennen vielleicht sogar die Seltenheit sind, weil es halt ein technischer Sport ist. Und dass man nach einem Rennen, das nicht gut war, auf einer Strecke, die in der Vergangenheit auch nicht besonders gute Rennen produziert hat, dann sagt, ja, auf einmal müssen wir uns komplett hinterfragen. Also das ist dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben.
Ich glaube,
das ist ein bisschen die Amerikanisierung des Motorsports, denn der Showcharakter ist ja auch im NASCAR-Sport und bei den Indycars relativ hoch, wobei sie da ein geradlinigeres Verfahren haben. Da gibt es eben tatsächlich Qualifying und Rennen und nichts dazwischen. Ich glaube, man doktert einfach künstlich zu sehr dran rum. Und das ist, glaube ich, wirklich gar nicht nötig. Auf der Suche nach dem großen Geld glaube ich tatsächlich, dass mit einigen besonderen Highlights, wie haben wir gerade über die Formel E Monaco gesprochen, so ein Grand Prix, reicht völlig, wenn du tatsächlich den bisherigen jahrzehntelang gewohnten Rhythmus eigentlich wieder hast. Diese 6 Sprintrennen, ich war noch nie ein großer Fan davon und bin es jetzt auch nicht geworden. Auch schon gar nicht das, was in Baku passiert ist.
Also ich sage immer noch Reverse Grid, ja, okay, du drehst, genau. Weil dann hast du Action und das ist natürlich, genau, wahrscheinlich wird es eine Materialschlacht, wenn Verstappen als 20. losfahren muss. Aber da passiert wenigstens was. Aber sonst, dieses Sprintrennen bringt ja nichts, wenn ich genau dasselbe Ergebnis habe, das ich auch im normalen Rennen habe. Also das ist das Problem.
Das ist der Punkt. Also, und dann frage ich mich zum Beispiel, wieso muss man das gleiche Qualifying in grün machen? Also, das am Abend vorher gelaufen ist, nur in einer verkürzten Form. Dann kann man ja auch ein bisschen mutiger sein und sagen, keine Ahnung, wir machen Einzelzeitfahren. Oder man macht eine andere Möglichkeit. Man kann ja auch sagen, man nimmt die schnellsten Runden aus dem ersten freien Training und macht daran die Rangliste fest. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, wie man sagt, man kann alles ein bisschen aufwerten, durcheinander bringen. Aber Reverse Grid, genau, das wäre die Ultima Ratio eigentlich, dass man das dann macht und sagt, man löst den Sprint komplett einfach los und macht den voll auf Show, weil momentan ist es nicht voll auf Show, wenn man genau nimmt, ne? Sondern es ist so zwischen Fisch und Fleisch, genau weiß man
ja,
es
nicht. Ja, so halb schwanger ist richtig.
Genau, und eigentlich konsequenterweise müsste die Formel 1 hergehen und sagen, komm, wir machen den Sprint am Freitagabend so als Wochenendeauftakt.
Ja, ja.
Und dann
ja.
Das reguläre Programm, dann machen wir Qualifying und dann am Sonntag das Rennen. Dann hätte man so ein bisschen Konstanz noch drin, dann wäre es noch ein bisschen, es würde sich so aufbauen, aber man hätte auch an jedem Tag irgendwo ein Highlight. Also man kann sich mit dem Sprint sicherlich irgendwo anfreunden, wenn man es denn irgendwo konsequent mal machen würde. Und wie du sagst, Jens, dieses Rumdoktern ständig, dann heute wieder andere Regeln als morgen und keiner weiß überhaupt, was eigentlich gilt, das tut dem Ganzen, glaube ich, auch nicht gut. Die öffentliche Wahrnehmung ist da einfach, was soll das? Das haben wir nicht gebraucht, das war nichts kaputt, wieso hat man repariert?
Ja, so, jetzt ist aber doch die interessante Situation eingetreten, dass Sergio Perez zweimal vor Max Verstappen ins Ziel gekommen ist, was dem großen Meister aus den Niederlanden nicht wohl bekommen ist. Christian Nimmervoll hat ja, euer lieber Kollege, sogar Ferrari noch nicht ganz abgeschrieben, was die Weltmeisterschaft angeht. Gilt denn für Max Verstappen der gute alte Spruch, The Voice, show me a good loser and I show you a loser, weil es immer heißt, er ist ein schlechter Verlierer. Aber nur das macht ihn ja so gut, oder? Dass er eben nicht verlieren kann.
Ja, über gar keine Frage. Stefan Ehlen ist ja Jahrzehnte auch schon dabei, genau wie ich. Und wir haben immer die herausragenden Rennfahrer, sind immer die, die Probleme haben mit dem Verlieren und damit dann unzufrieden sind und grummeln. Das ist völlig normal. Das hängt mit dem notwendigen Ego zusammen, das hängt mit dem Charakter zusammen. Wenn du so ein Beißer bist wie der Verstappen, dann ist klar, kann dir das nicht gefallen, zumal er wirklich Pech hatte. Denn ja, klar Safety ist Car. Safety Car. Also er war deutlich schneller am Samstag und auch am Sonntag. Wobei wir sagen müssen, Sergio Perez, und ich glaube, der Stefan wird das unterstreichen, war schon in einer außergewöhnlichen Form. Bei Stadtrennen ist er das sehr oft. Er ist dazu ein Spezialist für Baku, für Aserbaidschan. Also der Sieg war nicht unverdient, überhaupt gar keine Frage. Auf diesem Niveau über die Dauer zu fahren, ist wirklich toll. Er hatte aber eben auch das entsprechende Glück. Und diese ganzen Diskussionen, wird es jetzt Stallorder notwendig sein? Ich glaube, das regelt sich alles von selber. Denn wie wir vor einer Woche schon gesagt haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sergio Perez auf Dauer auf diesem hohen Niveau wird fahren können. Er wird Down-Wochenende haben, er wird Wochenende haben, wo er wieder nicht konzentriert ist, wo es nicht so optimal läuft, wo ihm das Auto, die Abstimmung nicht ganz genau so passt. Der Verstappen ist einfach eine Klasse besser. Allerdings muss man sagen, Red Bull hat natürlich da jetzt ein Luxusproblem, denn klar ist, die haben ein Bombenauto und vielleicht schafft es tatsächlich der Dr. Helmut Marko, in diesem Jahr sein großes Ziel noch zu erreichen, Platz 1 und 2 im Endklassement der WM zu holen. Ich glaube, das Auto hat das Potenzial dazu und die beiden Fahrer sind, die haben sich jetzt genügend Selbstbewusstsein auch geholt. Das könnte schon klappen.
Naja, das ist dann schon interessant zu sehen, auch Stefan Ehlen, dass Ferrari im Qualifying für eine Runde schon mitfahren kann, aber dass Dr. Helmut Marko sich dann eben auch vor dem Rennen oder was vor dem Sprint hinstellt und sagt, naja, also auf die Distanz sind wir eigentlich schon zuversichtlich, weil wir das bessere und schnellere Auto haben. Also da ist schon noch ein kleiner Gap. Oder siehst du das auch wie der Christian, dass du sagst, naja, Ferrari würde ich noch nicht abschreiben?
Ja, es ist schwierig, glaube ich, zu sehen, ob Ferrari da wirklich aufschließen kann. Man darf ja nicht vergessen, die operieren ja alle unter einer Kostendeckelung. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach hergehen und jeden Tag testen oder jeden Tag den Windkanal rauf und runter fahren lassen. Das geht halt einfach nicht. Und wenn man sich so anschaut, wie Ferrari die vergangenen Jahre operiert hat, dann, glaube ich, darf man schon Zweifel haben, dass das funktioniert. Also warum sollten die auf einmal den Schalter umlegen, das funktioniert alles, wenn sie in der Vergangenheit nicht dazu in der Lage waren, das Entwicklungstempo hochzuhalten? Also Beispiel 2022. Da sind sie super mit einem grandiosen Auto in die Saison gestartet und dann kam Red Bull und hat sie mehr oder weniger überfahren. Also Und dann kam der Teamchefwechsel noch dazu. Mattia Binotto als technischer Direktor, der er ja auch war, ist weg und man hat sich bei Ferrari im Prinzip neu orientieren müssen. Also da fehlt mir irgendwo so ein bisschen die Konstanz darin, dass ich sehen kann, es geht da wirklich voran. Also wir mögen uns alle täuschen, ja, aber ich sehe eher die Chance, dass Mercedes tatsächlich in Schwung kommt und in Fahrt kommt. Aber selbst das, wenn man einfach denkt, jetzt sind 4 Rennen gefahren oder 5 mit dem Sprint, ne? 23 Grand Prix sind es insgesamt. Ja, es müsste dann langsam mal was passieren. Und es wird eher nicht so der Fall sein, dass der Ferrari irgendwo ein paar neue Teile ans Auto schraubt oder Mercedes. Und dann sind sie gleich 3, 4, 5 Zehntel schneller. Das gibt's nicht. Das, also so eine Wunderwaffe in der Formel 1 findet man nicht einfach so. Zumal nicht, wenn man ganz genau auf jeden Cent schauen muss, was man eigentlich ausgeben kann. Und das im Prinzip schon antizipieren muss bei dem, bei der Entwicklungsarbeit. Da musst du im Prinzip vorrein festlegen, lohnt sich, dass ich X oder Y oder Z ausprobiere, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit was gewinne, ist vielleicht bei dem einen größer als beim anderen, aber die zwei anderen kann ich vielleicht gar nicht so erforschen oder untersuchen, weil das kostet Geld, das kostet Zeit und dementsprechend glaube ich einfach, die Möglichkeiten sind nicht so da und ja, wenn Helmut Marko gern 1-2 hätte in der Fahrer-WM, die Chance ist definitiv größer denn je dieses Jahr.
Wie ehrlich sind die Teams da? Oder gibt's da gar keinen Spielraum, The Voice nicht ehrlich zu sein? Weil, gut, bei einem Test kann man nicht verheimlichen, aber was in der Fabrik in Maranello passiert, hat die Vier da irgendwie einen Zugriff drauf? Weil ich würde doch gnadenlos schummeln. Also ich natürlich nicht, aber wenn ich irgendein Formel-1-Team wäre.
Na, die haben schon eine Art von Möglichkeit, tatsächlich den Ausgabendeckel zu überwachen. Das ist, die haben ja auch extra Leute eingestellt. Und klar haben sie auch Zugang zu den Fabriken. Also ich glaube schon, dass das im Rahmen von kleinen Ungenauigkeiten oder wie wir es im letzten Jahr gesehen haben, von anderen Interpretationen, was meinen wir denn damit, die Summe A oder die Summe B. Ich glaube, das ist schon ganz gut gefasst. Ich glaube, dass das ein richtiger Schritt in die richtige Richtung war. Man sollte nicht vergessen, dass das ja tatsächlich Max Mosley auch schon mal vorgeschlagen hat vor vielen, vielen Jahren, weil er das Problem der Kosteneskalation vor vielen, vielen Jahren schon auf die Formel 1 hat zukommen sehen. Ich glaube, das ist ein richtiger Weg. Klar ist aber auch, dass die Mittelfeldteams und die Teams ganz hinten von dem Kostendeckel momentan noch nicht so viel haben. Das wird noch 2, 3 Jahre brauchen, bis dann tatsächlich die Lücken ein bisschen mehr geschlossen sind. Und klar ist auch, warum sollte Red Bull, die im letzten Jahr das beste Auto übers Jahr hatten, in diesem Jahr dann deutlich schlechter werden, auch wenn sie tatsächlich aufgrund der ausgesprochenen Strafen ein bisschen mehr, weniger Windkanalzeit haben. Das Auto per se scheint ja wirklich eine Bombe zu sein, egal ob auf einer Runde oder eben über die Distanz. Und insofern können wir jetzt nur auf die verschiedenen Strecken ein bisschen hoffen. Unter anderem jetzt der Miami Grand Prix wird ja wieder ein Rennen sein mit 240.000 Fans, mit großer Begeisterung dieses Spektakels auf der Miami International Autodrom, bei dem wir dann ja eben auch ein paar kuriose Sachen haben, wie diese Fake-Marina mit den Yachten,
aufgemalt.
Sich aus dem letzten Jahr. Oder eben diese Gondelbahn über die Formel-1-Rennstrecke, die im Übrigen die Gondeln, die aus Österreich kommen, lieber Jens. Die sind also in Österreich gebaut und dann in Miami geliefert worden. Und was auch da ganz besonders ist auf dieser Rennstrecke tatsächlich, dass die Streckenposten mit Fangnetzen ausgerüstet sind, um von den Bäumen fallende Leguane einzufangen und sie dann hinterm Stadion wieder in die Natur zu entlassen. Auch das ist nur in Miami so.
Ich erinnere mich, Stefan Ehlen, also wir hatten in Aserbaidschan, gibt es ja diese eine sehr prägnante Kurve, die extrem eng ist, aber gab es nicht im letzten Jahr in Miami auch so eine Kurve, wo es ja, wo einfach nur ein Auto und 20% dazu reingepasst haben.
Ja, ja, du sprichst die Schikane an, da gibt's glaube ich so eine Art Highway-Unterführung und das war auch eine Stelle, wo die Streckendesigner keine freie Hand hatten, ne? Sondern da mussten sie irgendwie die Strecke da drum rumlegen, dass es halt durch die Unterführung da geht und das ist wirklich so eine Art Mickey-Maus-Passage geworden. Brutal eng, schwer zu fahren, da haben sich auch einige abgelegt, also ihre Autos in die Banden gesteckt, weil es halt einfach schwierig ist, mit den Curbs da zur Rande zu kommen und ein falscher Schritt quasi und du bist dann da wirklich weg. Also das ist vielleicht der Nachteil an der Strecke in Miami, diese Passage im vergangenen Jahr gewesen, weil es halt einfach so auch den Fluss ein bisschen bricht, aber halt der Notwendigkeit geschuldet war, die Strecke muss da lang führen, aber halt irgendwelche baulichen Vorkehrungen waren da schon getroffen worden vorher und da mussten sie halt drum rumfahren. Also Ja, vielleicht ein Wort noch zu Miami. Da hat man ja auch eigentlich dann drauf gedrängt, dass man da die Preisspirale ein bisschen hochdreht, dass man alles ein bisschen exklusiver macht. Nicht so ganz wie in Las Vegas mit 1 Million pro Ticket, was es da dort auch gibt. Ne? Aber in Miami waren die Preise dann schon teilweise einstiegsmäßig so, dass es vierstellig war. Also wirklich, bist du mit 4 Personen, Familie mit 2 Kindern, warst halt irgendwie $4,500 los, nur an Eintrittsgeldern. Und jetzt, ganz kurz vorm Rennen, gibt's tatsächlich doch noch ermäßigte Tickets, die zu vernünftigen Preisen erhältlich sind. Da kann man dann also auch schon mal drauf schließen, dass vielleicht diese ganz große Exklusivität, die man sich da versprochen hat, und das ganz große Melken der Zuschauer vielleicht doch nicht den Anklang gefunden hat, wie bei der Premiere vergangenes Jahr. Also irgendwo erkennt die Formel 1, glaube ich, schon, sie darf es nicht übertreiben. Und das zumindest in Miami ist wohl eingetreten.
Ja, aber es fehlt halt immer noch der Local Hero, es fehlt das, gut, Haas ist ein amerikanisches Team, der Voice, wir haben öfter schon drüber gesprochen, aber wenn jetzt hier ein junger Mario Andretti zum Beispiel am Start wäre, oder selbst jemand
in einem guten Auto.
Ja, in einem guten Auto, oder selbst jemand wie Montoya, der die südamerikanische Klientel bedient, das hätte natürlich mehr Charme, aber da ist wahrscheinlich auch nichts am Horizont. Oder doch?
Es sind ein paar, in der Indica haben ein paar Fahrer, da haben wir bei dir tatsächlich hier auf Sportradio auch öfter mal schon darauf hingewiesen. Wir haben schon ein paar Fahrer, die bei den Indycars momentan jung und schnell sind, mit US-Pass, die da tatsächlich für in Frage kämen. Aber es deutet sich momentan noch nicht an, dass die tatsächlich eben auch in ein vernünftiges Auto reinkommen und das ganze Jahr fahren können. Klar ist auch, selbst wenn die bei den Indycars gut sind, und regelmäßig um Top-Positionen fahren, ums Podium, um Siege in der Meisterschaft vorne mitspielen, ist dann der Wechsel von der Spec-Car-Indycar-Rennserie mit Einheitschassis und nur 2 verschiedenen Motoren von Honda und von General Motors dann in die Formel 1, wo da doch alles ausgereizte ist, dann doch schon ein großer, sodass ein talentierter, ein schneller US-Amerikaner mit Sicherheit dann auch erstmal seine Zeit kriegen muss, um tatsächlich dann in der Formel 1 auch mitzufahren. Aber es ist überhaupt gar keine Frage, dass Miami und jetzt dann auch der Las Vegas in diesem Jahr 2023 natürlich noch mehr Nachfrage hätte nach Tickets, noch mehr Begeisterung auslösen wird, wenn wir tatsächlich dann auch einen US-Botschafter hätten im Auto in der Formel 1, eben an Mario Andretti, Pablo Montoya, die als Botschafter des Miami Grand Prix, da sind im Übrigen auch Emerson Fittipaldi als Brasilianer. Aber klar ist, noch ist die Begeisterung im ersten Jahr in Las Vegas da. Ich würde auch vermuten, dass, was Stefan hier in Miami berichtet hat, dass wir im zweiten Jahr in Las Vegas auch nicht mehr diesen irrsinnigen Hype und diesen wahnsinnigen Run haben, weil es dann eben nicht zum ersten Mal ist, weil es kein Debüt ist, weil wir es schon einmal hatten.
Das dann im Herbst. So, abschließende Frage an dich, Stefan Ehlen. Warum traust du Mercedes eher den Turnaround zu, als oder das Näherkommen zumindest Red Bull zu, und wird das an diesem Wochenende, denkst du, schon irgendwie sichtbar sein?
Also dieses Entwicklungsrennen in der Formel 1 verläuft ja irgendwo so ein bisschen asynchron. Ne? Das ist das Lustige an der ganzen Geschichte, dass manche Teams halt Updates einsetzen im Rennen A und die anderen Teams dann vielleicht im Rennen B. Das heißt, man hat von Wochenende zu Wochenende unter Umständen das Potenzial, dass sich das Kräfteverhältnis ein bisschen verschiebt, weil die einen halt schon nachgelegt haben, die anderen aber halt noch nicht. Deswegen ist es da schwierig, einen generellen Trend abzuleiten. Aber ich glaube einfach, Mercedes hat inzwischen verstanden, was sie falsch gemacht haben vergangenes Jahr und anfangs dieses Jahr. Und die sind mir in der Entwicklungsarbeit konsequenter als Ferrari. Bei Ferrari, tut mir leid, hat man in den letzten Jahren einfach den Eindruck gehabt, das ist mehr Hühnerhaufen, als dass man da irgendwie konsequent zusammenwirkt. Und Mercedes ist einfach so analytisch, routiniert, ruhig aufgestellt. Und bei Ferrari hat man immer das Gefühl, die improvisieren so ein bisschen auch, wie im Rennen. Das wirkt einfach nicht so durchgeplant, sondern das ist einfach halt, ja, schade irgendwo. Die waren auch mal ein echt super organisierter Haufen. Aber Ferrari aktuell ist einfach ein Schatten seiner selbst. Und deswegen glaube ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass auch Frédéric Vasseur in seinen 3-4 Monaten, die er inzwischen dort ist, so sehr Veränderungen umsetzen hat können, dass das jetzt anders wird bei Ferrari. Und das wäre ein Wunder, wenn er die Firmenkultur so umgekrempelt hätte jetzt schon, dass das passieren würde. Und dementsprechend glaube ich, Mercedes hat, glaube ich, in der Breite die besseren Leute auch als Ferrari, weil Ferrari immer noch damit beschäftigt ist, irgendwelche Lücken zu stopfen. Und bevor die aktuellen Lücken gestopft sind, ist schon wieder angekündigt, dass zum Beispiel der Sportchef Laurent Mekies zum Saisonende dann wechselt. Also da ist auch momentan sehr viel Unruhe drin, Ungewissheit. Und Frédéric Vasseur als Ferrari-Teamchef, der muss gerade an aktuellen Brandherden von links nach rechts und wieder zurückspringen. Also da sind mir die Voraussetzungen irgendwo nicht gegeben, als dass ich sagen kann, okay, Ferrari wirkt so, als hätten die das Potenzial, da was zu drehen.
Stefan, der Voice Heinrich hat wissend genickt bei den Ausführungen von Stefan Ehlen. Ja, so, jetzt an dich die Abschlussfrage.
Bei Stefan hoch 2 ist ja klar, dass wir uns fast immer einig sind,
ja,
oder?
Ja, das ist klar. Sowieso. Das ist klar. So, und jetzt haben wir über die Konstanz von Checo Perez gesprochen an diesem Wochenende. Der Voice ganz schnell noch. Ja, die Strecke, ich meine, er ist Mexikaner. Okay, in Miami ist es ja nicht ganz so weit in seine Heimat. Wird er extra viel riskieren? Wird er den Flow mitnehmen? Hat er das Momentum? Oder werden wir wieder klare Verhältnisse sehen, so wie wir sie gewohnt sind?
Ich glaube, das Momentum wird er mitnehmen, ist gar keine Frage. Es hat ihm sicherlich sehr gut getan, denn es gibt ja dann tatsächlich auch immer wieder ein bisschen interne Reibereien. Klar, wenn du zwei Platzhirsche hast, wobei ich sicher bin, dass auf Dauer auch an Dr. Helmut Marko und Christian Horner wissen, dass sie ein absolutes Ass im Ärmel haben. Und das ist der Weltmeister der letzten Jahre, das ist Max Verstappen. Sie werden allerdings natürlich ganz klar, gerade im Hinblick darauf, dass sie auch die Konstrukteursweltmeisterschaft gewinnen willst und vielleicht tatsächlich das Traumziel Platz 1 und 2 in der WM zu holen, du wirst natürlich den Perez durchaus auch immer wieder tätscheln und aufbauen. Ich glaube, dass der in Miami stark sein wird, aber ich sehe da doch den Max Verstappen am Ende wieder vorne. Es sei denn, wir haben wieder blöde Safety Car zum falschen Zeitpunkt. Ich glaube aber, der Max, die zwei Niederlagen haben jetzt schon an ihm gefressen und der wird, glaube ich, in Miami richtig aufgeigen.
You heard it here first. 21.30 Uhr ist, glaube ich, das Rennen am Sonntag, der Start. Mhm. Allerbeste Zeit. Danke, The Voice. Danke, Stefan Ehlen. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 608.
Hallo, ich bin Maximilian Nevi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio 360 hört.
Figur, ja. Klingt ein bisschen steif, aber gut. Natürlich. Ja, Sportlerpersönlichkeit. Ach so, ganz kurz, machen wir hier jetzt live Edmund?
Ja, natürlich. Herrschaften, die Big Show 608 und wir hören schon, er haut in die Tasten, weil es ist gerade das dritte, nein, es ist noch nicht mal das dritte Drittel im Gange zwischen den Edmonton Oilers und den Vegas Golden Knights. Es steht 3-2, Heiko. Guten Morgen, Heiko. Guten Morgen, guten Abend vielmehr. Jürgen und Heiko, 3-2. Leon hat schon zweimal abgedrückt. Das zweite Drittel, Heiko, torlos. Wie ist der Spielverlauf?
Ja, also Edmonton ist super gestartet. Powerplay-Tor. Ne? Ich habe vorhin gerade mal, die haben mir die Werte eingeblendet. Die waren ja schon in der Regular Season mit 32,4% das beste Powerplay. Und dann haben sie das gegen die Kings, das ist eine unglaubliche Zahl, auf 56% hochgeschraubt und nutzen auch gleich das erste Powerplay nach 4 Minuten in dieser Serie. Aber Vegas ist stark zurückgekommen. Ich glaube, nur 40 Sekunden später 1-1, 2-1, 3-1. Und dann macht Leon ein... Ja, da kann man nur Wayne Gretzky zitieren. You miss 100% of the shots that you don't take. Also, ja. Es war aus einem negativen Winkel. Also er steht hinterm Tor quasi und man sieht es genau in der Zeitlupe. Er guckt den Torwart aus. Er will den ans Schulterblatt schießen und von dort prallt der Puck tatsächlich rein. Also ein absoluter Kunstschuss. Und 3-2, zweites Drittel habe ich nicht so viel mitbekommen, weil ich hier gearbeitet habe nebenbei. Aber jetzt startet Edmonton gleich ins Schlussdrittel mit einem Powerplay und ja, da sind sie halt immer sehr gefährlich.
Nasty, disgusting, filthy, dirty.
Cheatcode auch, habe ich auch gehört auf Twitter.
Das eigentlich negativ konnotiert ist, aber in diesem Zusammenhang größtmöglichen Respekt ausdrückt, haben die Jungs hier im amerikanischen Fernsehen PK Subban für dieses Tor von Dreiseitel verwendet. Also schmutzig, ich würde sagen savvy, suave, smart. Also wirklich, ich habe so ein Tor noch nicht gesehen. Wirklich nicht. Also vor allem nicht in so einer Situation. Sich das zu trauen, ich glaube im Fußball Van Basten 88 EM-Finale. Ja. Aus einem Winkel, wo du sagst, du darfst da nicht schießen. Aber es gibt halt so Verrückte, oder Ibrahimovic, der Fallrückzieher gegen Deutschland zum 4-4 oder so.
Bernd Schuster für Leverkusen, glaube ich mal, auch von der Mittellinie oder so.
Du darfst nicht schießen aus diesem Moment, aber der, der es tut und auch noch so gut ist, den dorthin zu buxieren, wo er hinhaben will. Und da geht der auch noch rein, ist halt dirty, filthy, disgusting. Was war das Letzte? Nasty.
Ja, aber Jürgen, das Interessante war ja, also er hat da ja nicht raufgehämmert. Er wusste genau, ich muss den lupfen mit ganz viel Gefühl. Also drei Seiten wissen wir ja, wenn der im Powerplay ist, dann ist er auf seinem Spot da rechts neben dem Tor. Und das ist also, sobald er den Puck hat, ist er auch schon auf dem Weg zum Tor. Ne? Also es ist eine Bewegung. Aber da, der lupft ihn mit ganz, der wusste genau, ich musste ihn da hintere Schulter, muss ich ihn anspielen. Das war Billard quasi auf dem Eis. Da muss ich ihn anspielen und von da prallt er rein.
Deswegen sage ich ja, du musst schon auch die Fähigkeiten haben, um dich sowas zu trauen. Wir Van Basten 88, wenn wir sowas probieren, glaube ich, wäre das bestmögliche Outcome, unverletzt zu bleiben.
Speak for yourself, please. Also,
wie oft hast du gesehen, dass in der Kreisklasse so ein Ball kommt und sich der Kreisklassenstürmer denkt, jetzt bin ich Van Basten. Ich glaube, ich habe es 10 Mal in meiner Karriere sowas erlebt und ich glaube, mehr als 50% war dieser Stürmer danach verletzt mit Schambeinköpfchenzerrung.
Also man merkt wieder, ich weiß nicht, Jürgen, wie es dir geht, aber was wir hier, ich bezeichne uns beide mal als echt glücklich, was wir hier Abend für Abend, nicht nur von Leon, sondern auch von Philipp Grubauer zu sehen bekommen, ist, finde ich, grandios. Und es ist so schade.
Also ja, Stanley Cup Playoffs und NBA Playoffs, wo du quasi jeden Tag ab 16 Uhr kannst den Fernseher einschalten, völlig egal, was läuft. Es ist geil. Also heute wie 76ers gegen Boston, Spiel 2, schaust du an, dann hast du, oh, Carolina, die putzen die weg, gestern cracken 5-4. Und dann denkst du dir, okay, jetzt lassen wir den Abend mal schön ausklingen. Und dann kommt Dreiseitel daher. Nasty, filthy, dirty, disgusting. Und also eigentlich muss er jetzt noch einen schießen. Anders geht, du kannst so ein Spiel, wenn du so ein Tor schießt, darfst du nicht verlieren. Also Van Basten, wenn so ein Tor schießt und sie verlieren das EM-Finale 88, du musst so ein Spiel auch gewinnen, hilft nichts.
Würdest du als Fußballer, Jürgen, weil da hätte, ich bin mir sicher, dass im heutigen Reportersprech hätte es geheißen, Van Basten nimmt volles Risiko. Und was du nämlich sagst, das Risiko, dass er sich verletzt, war da. Aber wenn jemand so schießt, dann würde ich nie sagen, der nimmt volles Risiko. Weil, was kann denn passieren? Der schlimmste Fall ist, dass Abstoß ist und dass ich das ist kein Risiko. Das regt mich doch massiv auf mittlerweile bei den Reportern, dass bei solchen Szenen gesagt wird, er nimmt Risiko. Er nimmt ja kein Risiko, oder doch?
Naja, doch, in gewisser Weise schon. Weil das traditionelle Play wäre ja, dass du den Ball einfach stoppst. Also du nimmst den an, dann bist du erstmal im Ballbesitz und aus dieser Situation kann sich ja was ergeben. Also aus der Flanke, aus einem Rückpass, aus irgendwas. Während die Chance, wenn du diesen Ball nicht genauso triffst, dass er reingeht, ist ja quasi garantiert Abstoß für den Gegner. Oder Schlimmeres. Also was soll sonst passieren? Also finde ich schon, das Risiko ist schon da irgendwo, weil wenn du den Ball einfach stoppst und spielst, ist die Chance auch groß, dass du ein Tor schießt irgendwie oder dass irgendwas dabei entsteht. Also ich finde, da ist schon so ein Risiko dabei, oder? Auch bei Dreiseitel. Ja, die einfache Variante ist, du versuchst den Pass in die Mitte. Die ganz sichere Variante, die sagen wir mit 90% Erfolgschance, ist der Pass nach hinten zum Verteidiger. Mhm. Und das Risiko ist halt, weil wenn dieses Ding nicht funktioniert, lacht dich der Torwart aus. Und im allerschlimmsten Fall kriegst du einen Konter, weil er Dreiseitel hinterm Tor steht. Also wenn das Ding nicht gut ankommt, kann vielleicht sogar was passieren. Also ich sehe da schon Risiko.
Heiko, du hast ja vorhin gerade Lou Gehrig zitiert, mehr oder weniger. I consider myself the luckiest man on the face of the earth. Also vielleicht ist es nicht ganz so krass, aber du warst die letzten Tage in New York City, warst im Madison Square Garden, hast dort nicht Aaron Rodgers gesehen, was glaube ich der einzige, oder es könnte das einzige Spiel gewesen sein, Jürgen hat es ja geschrieben in unserer Gruppe, dass Aaron Rodgers nicht angeschaut hat. Aber erzähl mal kurz von deinem New York-Trip, du hast die Knicks gegen die Heat gesehen, du hast die Rangers gegen die Devils gesehen. Wie ist die Stimmungslage in New York? Weil ich vom Fansein her, wir sprachen schon drüber, ist New York eine taffe Stadt, aber auch eine geile Stadt.
Ich war zweimal da. Ich bin Donnerstag unten gewesen, erst beim Hudson River Rivalry, Devils Spiel 5 gegen die Rangers. Und dann bin ich tags darauf drüben auf der anderen Seite gewesen bei den Islanders gegen die Carolina Hurricanes. Und Devils, Rangers war halt echt klasse, wobei man sagen muss, das ist eine schöne Atmosphäre. Ich war das erste Mal in der Halle da und direkt daneben ist ein deutscher Biergarten und da standen die alle vereint. Also ich weiß nicht, ich war noch nie bei Schalke gegen Dortmund. Ich weiß nicht, ob das auch so friedlich und so vereint ist. Also ne, man, also ich sag mal, es gibt ja jetzt nicht nur Bekloppte. Es gibt sicherlich auch Arbeitskollegen, die dann zusammen Bier trinken können bei Schalke gegen Dortmund oder auch Leverkusen gegen Köln oder so, Bremen gegen Hamburg. Aber das war echt schön und es war gut, es war Spiel 5, es war klar, keiner wird dort rausfliegen, einer wird Matchball haben. Aber es war eine schöne Atmosphäre, es war komplett gemischt. Ich meine, das ist ja wirklich, ich habe mal ausgerechnet, es gibt keine zwei anderen Vereine, die so nah beieinander sind in der NHL, 15 Kilometer Luftlinie von beiden Hallen. Und dadurch waren halt viele Rangers-Fans mit drüben und dann zwei Tage später auch wieder viele Devils-Fans dort. War eine klare Angelegenheit, das Spiel. Die Devils haben ja letztlich auch die Serie gewonnen in 7 Spielen. Bisschen anders war es tags drauf auf
Long Island. Tor 3 von Dreiseitel.
Wahnsinn. Du bist schneller.
Wahnsinn.
Du bist schneller.
Ja. Dreiseitel, er steht 3-3.
Wahnsinn.
Champos, du bist schneller. Du bist Wirklich? Schneller.
Disgusting.
Also stoppt er ab, ja, genau.
Denk aber wie, ja, du kannst für Dreiseitel, nimm jedes Wort, selbst wenn es das negativste Wort auf der Welt ist und denk an Dreiseitel und es wird geil.
Ja, und das Schlimme ist, das ist jetzt sein im 7. Spiel sein 10. Tor und in Deutschland interessiert das so ziemlich keine
Sau. Hör mir auf, das ist unsere Aufgabe, diese Geschichte so zu erzählen, dass es in Deutschland die Leute interessiert, Punkt.
Ja, aber
wir haben die Geschichte über Nowitzki auch erzählt. Und Nowitzki hat auch lang gedauert, bis die Leute wirklich geschaut haben. Und bei Nowitzki war es, mir fällt es halt auf, weil ich habe jetzt mit ein paar Oilers-Reportern gesprochen, als die gegen die Kings gespielt haben. Und dann haben die immer gefragt, und wie ist es in Deutschland? Und ich so, he hasn't won shit. Und es war bei Nowitzki, ich erinnere mich, als ich 2011 in dieser Meistersaison bei der SZ gesagt habe, Leute, wir müssen aufpassen, jetzt spielen sie im Viertelfinale gegen die Lakers, glaube ich. Und im SZ-Sport, ja, Nowitzki scheidet gegen die Lakers, scheiden sie sowieso aus. Und so, glaube ich, war auch die Stimmung in Deutschland. Und ich habe dem Oilers-Reporter versucht zu erklären, in Deutschland musst
du... Wer war das, Jürgen?
Titel holen. Der Reporter?
Weiß ich nicht mehr. Wir haben keine Namen ausgetauscht. Also du musst einen Titel gewinnen oder wenigstens im Finale um den Titel spielen. Also
und dann bist du trotzdem noch in Deutschland. Rainer
Schüttler ist Grand Slam Finalist, interessiert in Deutschland letztlich keine alte Sau, wenn du nicht Tennisspieler bist. Du brauchst den Titel. Was haben Leute über Michael Schumacher gelästert und keiner, bis er dann den ersten Titel in der Formel 1 geholt hat. Boris Becker hatte natürlich das Glück oder Pech, dass quasi bei seinem ersten großen Turnier er sofort Wimbledon gewinnt. Ja? Also es ist halt, die Deutschen sind halt Erfolgsfans letztlich, wenn sie nicht mit einer Sportart verheiratet sind oder total begeistert sind.
4-3 Vegas.
4-3 Vegas. Ich hab gerade Sky eingeschaltet und sehe, das Spiel wird übertragen. Ich kann quasi live mit. Das ist aber auch ein dirty, filthy and nasty goal, das da jetzt gerade reingeht zum 4-3. Ich sage euch, wie es ist.
Das war einfach ein Arschlochtor. Das ist so ein Wristshot abgefälscht. Das passiert aber dreimal pro Spiel. Also bei 7 Toren, glaube ich, sind 2 oder 3 solche Tore dabei.
Aber hat
vorhin auch schon eins geschossen.
Hat nicht bei Nowitzki geholfen, Jürgen, und das ist auch das Problem, finde ich, bei den Footballspielern, dass Nowitzki permanent ohne Helm spielt und man sofort ihn wiedererkennt, weil Leon hier erkennt ihr an der Spielweise, aber ich erkenne ihn an der Rückennummer.
Ja, aber ganz grob, Jens, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Du kannst ja Leon und Nowitzki nicht mit irgendwelchen deutschen Footballern vergleichen. Also die deutschen Footballer, was sind die da? Die Vollmers, das in der Rolle, das, also wenn wir, ich weiß nicht, ob wir jemals einen Quarterback haben werden, dann hier der Amon-Ra St. Brown ist wirklich super, toller Receiver, aber natürlich keiner vom Kaliber von Nowitzki oder Dreiseitel.
Also auf Football bezogen haben wir in Deutschland gerade Patrick Mahomes. Punkt.
Also du kannst jetzt sagen, McDavid ist vielleicht noch der bessere Eishockeyspieler, aber der jetzt hier in den Playoffs zockt und Wunderdinge tut, ist Dreiseitel und er ist gerade der beste Spieler in dieser Liga. Damit.
Nee, oh, vorsichtig, Jürgen. Also Matthew Tkachuk, 5-3 Vegas. Matthew Tkachuk ist auch Hammer, was der für Florida hat. Ich habe es ja aus nächster Nähe mit ansehen können, was der geleistet hat. So eine Drecksau brauchst du auch. Unglaublich, wie der gespielt hat.
Wir doch im Football genauso über Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Joe Burrow. Also über dieses Kaliber reden wir. Ob der jetzt dann letztlich, ich mag so Vergleiche sowieso nicht, ist der Beste, Zweitbeste, Drittbeste, keine Ahnung. Er ist auf der quasi wichtigsten Position, der immer im Mittelpunkt steht, gehört er gerade zu den besten 3-4 der Welt. Also auf Football bezogen würden wir über Joe Burrow, Patrick Mahomes, Aaron Rodgers reden. Und das ist natürlich schon eine andere Hausnummer. Genauso wie Nowitzki eine andere Hausnummer war, wo du sagst, du bist der beste Spieler bei einem NBA-Club, der den Titel holt. Punkt. Ja. Du bist nicht
Überleg mal, bei Nowitzki, ich glaube, also die haben ja damals 2-6 in den Finals gegen Miami 2-0 geführt, aber Deutschland hatte ja Heim-WM und ich meine, das war, als Deutschland gegen Ecuador das dritte Vorrundenspiel 3-0 gewonnen hat, das war der Abend auch, als Nowitzki dann das entscheidende 6. Spiel verloren hat. Das hat doch in Deutschland keine Sau interessiert, dass der einen 2-0-Vorsprung noch aus der Hand gegeben hatten, weil wir waren ja... Wir haben uns ja gerade neu entdeckt und neu kennengelernt, Deutschland. Ja. Also Fähnchen schwingen. Fußball
total dominierend und ich weiß noch, dass bei Nowitzki, als die dann im Jahr danach die den besten Record hatten und in der ersten Runde gegen die Warriors ausschieden. Und da kann dieses Nowitzki und bla 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 und dieses, dass die Leute wirklich wach blieben, dass die in eine Kneipe gingen, das glaube ich war ja erstmal nur in Würzburg. Und dann ging es so Halbfinale gegen Thunder ein bisschen los und dann selbst in der Finalserie gegen Heat haben sie dann immer eingeblendet, dass Deutsche wach blieben, aber trotzdem hieß es so, naja, wenn sie jetzt verlieren gegen Heat und mei, so ist es halt in Deutschland. Also
du musst ja auch immer sehen.
Weil ich finde, in Amerika wird halt mittlerweile in der NBA, wenn du der drittbeste Spieler beim 20. besten Team bist du trotzdem auf Plakaten zu sehen und wirst irgendwie hochgelobt. Also so ein bisschen Monaco-Franze, jeder Scheißdreck wird zum Höchstereignis hochstilisiert. Und da finde ich so eine deutsche Dings, okay, gewinn du jetzt erstmal einen Titel und dann reden wir über dich. Finde ich gar nicht so schlecht.
Naja, man muss ja auch immer sehen, damals 2011, das passte ja. Ne? Ich möchte auch darauf verweisen, dass es ja auch noch ein deutsches Stanley Cup-Finale in dem Jahr gab. Das war natürlich auch total im Schatten von Nowitzki, ne? Obwohl es ja auch beides Leistungsträger waren mit Seidenberg und Ehrhoff. Aber das war natürlich Klick in dem, du musst ja wirklich immer so ein bisschen hoffen für uns, Jürgen, und für den Sportler hier. Dieses Jahr ist keine Fußball-WM, keine EM. Meinst du, das interessiert nächstes Jahr in Deutschland ein, wenn Dreiseitel Edmonton zum Meister schießen würde? Wir haben Heim-EM. Da kriegst du deine ein, zwei vielleicht Online-Geschichten, aber das wird nichts Großes. Wenn Deutschland da daheim um den EM-Titel spielt, ist das scheißegal, was der hier leistet. Das ist einfach so. Du musst dir wirklich diese Zwischenjahre, die sind ideal für solche Geschichten. Und wie gesagt, Jürgen hat ja schon eine Grubauer-Geschichte geschrieben. Ich finde sensationell, was der mit Seattle leistet, auch da. Also es ist nicht nur Dreiseitel wissen wir, dass er Playoffs kann und auch immer dann mega performt. Aber auch Seattle ist aus deutscher Sicht oder Grubauer eine super Geschichte, was mich natürlich immer so ein bisschen, wo ich immer schmunzeln muss, aber das kenne ich aus meiner Zeit noch bei der DPA als Agenturjournalist, musst du natürlich immer dann auch den Zwischensatz erwähnen. Seattle ist weiter, was Grubauers Chancen auf eine WM-Teilnahme natürlich minimiert. Und Jürgen kennt es auch von Kollegen, die sagen immer, ja, wenn du Dreiseitel hast, frag ihn doch mal, wie es mit einer WM-Teilnahme aussieht. Leute, der hat keinen Bock. Also das ist ja so, als wenn du nächstes Jahr Thomas Müller nach dem Viertelfinal aus in der Champions League fragst, ach Thomas, übrigens im August sind ja Olympischen Spiele in Paris. Da bist du doch dabei, oder nicht? Ne, also das ist, wenn man das mal so runterbricht, ist es immer Wahnsinn. Ein Leon Dreiseitel, und ich hoffe wirklich, dass ich ihn im Nationaltrikot maximal bei Olympischen Spielen sehen werde und nicht mehr in der Nationalmannschaft, weil eine WM, das hat er nicht nur, hat er 5-mal gespielt und Edmonton sollte so gut sein, dass sie auf Jahre hinaus immer tief in den Playoffs spielen werden. Und deshalb wirst du Dreiseitel hoffentlich nie bei einer WM für Deutschland mehr spielen sehen.
Kurze Pause.
Hallo, grüß euch, ihr Lieben. Da spricht die Kirchgasse Michi, auch aus Kirche bekannt. Seit 4 Jahren nicht mehr mit dabei im Ski-Weltcup, aber habe es immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
Jürgen Schmieder und Heiko Uldert, wir schauen gebannt und ich mittlerweile auch 13:37 im dritten Drittel noch zu spielen. 5:3 für die Vegas Golden Knights, die übrigens ein ganz, ganz hässliches, das Gold gefällt mir überhaupt nicht, aber wurscht. Es ist Best of 7 Serie. Significance of Game 1, Jürgen. Hat es irgendeins?
Nein. Genauso wenig wie Heimvorteil. Ich glaube, ich habe gestern, weil ich mich mit den Maple Leafs ein bisschen beschäftigt habe, hieß es, ja, die sind ja in den Playoffs daheim 1:3. Ja gut, dafür sind sie auswärts 3:0. Also ich glaube, im Hockey ist Heimvorteil quasi irrelevant. Vielleicht dann in den ganzen, in den entscheidenden Spielen, wenn es laut wird. Aber ich glaube, so Partie 1, nee. Die Serie geht erst los ab Spiel 3, glaube ich. Du kannst jetzt schon was klauen und ist natürlich toll. Natürlich willst du das gewinnen. Aber jeder sagt dir nach dem ersten Spiel, Leute, das kann hier sieben Akte geben und letztlich ist es einer von 7.
Lässt ich hatte gestern eine Statistik gehört, ich glaube, es war 32:19 Auswärtssiege. Also unglaublich.
Also das ist so ein bisschen wie bei einem Grand Slam Turnier. Die 5 Favoriten können wir nach ihren Erstrundenspielen beurteilen. Nein, geht nicht. Weil also solange sie alle durchkommen, ist es in Ordnung. Und deswegen, die werden was lernen. Die Oilers haben heute mit McDavid und Dreisaitl getrennt gespielt, was sie auch die ersten 3 Spiele gegen die Kings gemacht haben. Und wir erinnern uns, das lief nicht so dolle. Dann haben sie umgestellt ab Spiel 4 und es lief. Ich weiß jetzt nicht, warum sie zurück umgestellt haben. Also das heißt, selbst wenn die Oilers heute verlieren, kann es sein, dass diese Partie, wenn Dreisaitl und McDavid wieder in einer Linie spielen, wieder komplett anders läuft. Also ich glaube, man kann noch nicht mal taktisch zu viel draus lesen, weil die sich während der Serie ordentlich umstellen werden. Beide Mannschaften übrigens.
Du musst immer sehen, wenn Jay Woodcroft, Dreisaitl und McDavid in eine Linie stellt, dann steht es nicht gut um die Oilers. Also außer Powerplay natürlich. Ja. Weil das ist immer so das Zeichen, okay, wir müssen Tore schießen und das ist ein schlechtes Zeichen.
Geht denn, und abschließende Frage im Grunde genommen zum Eishockey, aber die Kraken sind ja ein extrem neues Team. Gehen die Golden Knights noch als quasi neues Team durch? Meine Frage ist, glaube ich, wohnt, wenn man in Las Vegas, Jürgen, du warst ja schon sehr, sehr oft bei Spielen dort, apropos 5-4 jetzt, wohnt denn noch schon wieder Dreisaitl? Ist doch verrückt. Oder habe ich das jetzt falsch? Ne? Doch, das vierte Tor.
Also hier steht es noch 5-3.
Ja, dann pass mal gut auf.
Du denn schneller?
Ich bin schneller in München. Ja.
Ist er gar nicht auf dem Eis.
Ja, okay. Ja. Ja, dann verrate
da kommt er, da kommt er. Da ist an der Mittellinie.
Ich wollte sie nicht verarschen. Jetzt brauchen wir neue Begriffe, weil jetzt wird es langsam. Jetzt gehen wir ins Unbelievable, ins
ganz
Outlandish,
da Outrageous,
ja. Otherworldly.
Ich weiß, er hat mal, meine ich, 4 Tore gemacht, 2017 gegen die Ducks. Oder waren das 4 Punkte? Aber das ist ja schon Wahnsinn.
Ja, na, jetzt zeigen sie auch nochmal alle 4 Tore von ihm hier. Das ist natürlich komplett absurd.
Aber trotzdem, es nützt natürlich. Das ist so ein bisschen wie vergangenes Jahr im Western Conference Finale. Da spielen sie großartig gegen Colorado mit, verlieren aber 8-6. Und dann hast du nichts davon, von diesem großartigen Spiel. Also wie Jürgen schon sagt, du müsstest dann jetzt auch eigentlich was mitnehmen.
Ja, Jürgen, aber nochmal ganz kurz. Es ist noch bis zu spielen, aber ist in Las Vegas noch so wie in der Zauber des Anfangs oder sind die jetzt schon fast routiniert?
Routiniert ja, aber es ist nach wie vor die Hölle los. Also wie gesagt, du was man an Vegas immer unterschätzt oder nicht beachtet, dass da halt 400.000 Leute wohnen und zwar Blue-Collar People. Mhm. Also da ist wenig fancy, das ist nicht LA, sondern halt Leute, die sich in der Entertainment-Industry den Arsch aufreißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ob das Backup-Tänzer sind oder halt auch Zimmermädchen. Leute, die den ganzen Laden irgendwie am Laufen halten. Und da waren die Golden Knights das erste Sportteam und die Stadt hat die empfangen. Und es funktioniert natürlich mit so einer Arbeiter-Sportart irgendwie, mit so einer toughen Sportart wie Hockey, besser als mit Basketball, finde ich, oder vor allem Baseball. Und deswegen, die Knights sind Vegas. Also man sieht immer noch diese ganzen T-Shirts, Vegas Strong, Vegas Born ist jetzt so ein bisschen dieses Born and Raised in Vegas bedeutet ja irgendwie was. Und dieses Motto haben die Golden Knights total adaptiert oder adoptiert und füttern da aber auch. Also die wollen schon dieses Blue Color Vegas verkörpern. Und das machen sie ganz gut. Und deswegen, klar, das Neue ist ein bisschen weg, aber sie sind Vegas Team.
Du musst natürlich dazu sagen, Jens, das hat die NHL hat ja aus ihrem fatalen Fehler da in Arizona gelernt. Also du kannst in so einen Ort nicht was hineinpflanzen und dann sagen, ja, mal gucken, lass mal erstmal wachsen hier, ne? Und in Ruhe aufbauen. Nein, das kannst du vielleicht in Kanada machen. Aber da muss es klappen. Und in Arizona, das hat es bis heute nicht geklappt. Und deshalb haben sie ja diesen Draft, diesen Extension Draft oder Expansion Draft eingeführt. Das heißt, du hast sofort eine schlagkräftige Truppe gehabt. Die sind ja gleich ins Finale gekommen. Also, ne, und das hat natürlich unwahrscheinlich geholfen. Und die sind seitdem jedes Jahr in der Western Conference gehören sie zu den Top Teams.
Ist in Seattle, aber also in Seattle haben sie jetzt nicht das ganz tolle Team zusammen gedraftet, so wie es Vegas gelungen ist, aber man hat so das Gefühl, auch Seattle hat Kraken adoptiert. Klar, Seattle braucht jetzt irgendwann ein Basketballteam wieder, aber ich glaube, die haben da auch viel richtig gemacht. Also ich glaub,
aber Seattle war ja auch immer eine Eishockeystadt, Jürgen. Ja, Vegas nicht.
Klar, aber Vegas war gar keine Sportstadt. Also um das abschließend zu erklären, du konntest erst in Vegas eine Franchise eröffnen, als klar war, das Wettverbot wird gekippt, das landesweite Wettverbot. Und damit konntest du sagen, okay, wir installieren hier Franchises und das merkst du jetzt. Jetzt hast du die Golden Knights, die Raiders. Es ist relativ sicher, dass bei der NBA Expansion Vegas zum Zug kommt und es ist auch sicher, dass sie ein Baseballteam kriegen werden. Also die verhandeln gerade.
Mit den Raiders, oder? Nicht mit den Raiders, mit den Aces, oder? Die Aces wollen doch.
Genau. Ja. Also es wird gerade verhandelt, wo sie das Stadion bauen und wer es zahlt und so weiter. Also da gibt es ein paar Debatten, aber es ist relativ klar. Und dann wird aus Vegas, eine Stadt, wo es nie ein Profiteam gab, innerhalb von wahrscheinlich 10 Jahren, eine Stadt mit 4. Mhm. Und plus Formel 1 und so weiter. Also und letztlich kannst du alles darauf zurückführen, aufs Kippen des landesweiten Wettverbots. Und das ist ganz interessant. Also, wie sich eine Stadt komplett verändern kann mit so einer Gesetzesänderung.
Ich plane. Was meinst du, Jürgen, wenn die NBA wählen könnte, ne? Ich meine, das kommt ja darauf an, auf Ownership, auf die Gruppe, alles drum und dran. Zurück nach Seattle oder Vegas, was würden die machen?
Ich glaube, die machen beides, weil du nicht von 30 auf 31 machst. Ideal, sieht man an der NFL, finde ich, sind 32 Teams.
Hast ja NHL jetzt auch, aber dann du kannst ja nicht 2 im Westen neu machen, dann musst du ja einen zumindest auch in Osten rüberschicken.
Das ist aber nicht das Problem. Also das passiert ja immer wieder. Die NFL hat mal alles umgeschaffelt mit ihren Conferences und Divisions. Das ist, glaube ich, nicht das große Problem. Also schickst du Chicago in Osten. Die werden sich freuen. Also das ist möglich und ich finde die Struktur 32 gut, weil dann hast du 8 mal 4 und alles ist in Ordnung. Und wenn du 2 Expansionsteams hast, ist relativ klar, du musst nach Vegas und du musst nach Seattle. Also ich glaube, ich sehe keine dritte Stadt, die da auch nur einen Hauch einer Chance haben könnte.
Ich würde ja sagen, du musst nach Quebec City, weil da ist schon lange eine Halle fertig, aber da will Gary Bettman ja irgendwie nicht hin. Ich glaube, in Kanada gibt es irgendwie nicht so viel zu holen als dann im amerikanischen Markt.
Das haben sie ja gesagt, der einzige, weil natürlich auch kanadische Teams nicht besonders häufig den Stanley Cup gewonnen haben, in den letzten, weiß gar nicht wie lang.
93.
Es kann natürlich heuer passieren mit Oilers und Maple Leafs, finde ich beide relativ gut, aber da ist natürlich schon, wie du sagst, die Debatte, müssen beide Franchises wirklich in Amerika sein oder kannst du nicht Kanada die nächste geben? Also wäre natürlich schön für Kanada, wie du sagst, und Quebec eine Franchise zu kriegen.
Lass mich eine Geschichte in diesem Zusammenhang nochmal fragen, weil in der Formel 1 ist das Argument, dass Michael Andretti eben kein Team bekommt, obwohl er unfassbar geile Partner eigentlich hat, ja, und die Kohle auch mitbringt, dass die 10 anderen Teams nichts vom Kuchen abgeben wollen. Denken die amerikanischen Ligen dann anders? Denken die amerikanischen Ligen, ja, Moment, wenn da Seattle und Las Vegas dazukommen, wird der Kuchen ja größer?
Das ist genau der Dings. Also Wachstum letztlich um jeden Preis, das ist so ein ganz uramerikanisches, urkapitalistisches, so ein kapitalistischer Grundsatz ist, was ja die NFL gezeigt hat. Also wo sie sagen, schau mal, die Gesamteinnahmen gehen immer höher. Mehr Teams bedeuten mehr Spiele, bedeutet ein höherer TV-Vertrag, weil es letztlich im Vergleich zu anderen, sagen wir mal, Quality-Programming relativ einfach zu produzieren ist. Also Sport, du kriegst 3 Stunden Inhalt, inklusive den ganzen Gelaber, und irgendwer guckt schon. Also das ist ja, dieses Land ist riesengroß, und irgendjemand guckt Seattle Supersonics. Also umso mehr, weil es ein neues Team ist, weil es exciting ist. Deswegen, ich glaube, die wollen einfach den Gesamtkuchen wachsen lassen und damit, du siehst es ja in der Entwicklung, wenn diese Vereine verkauft werden oder die Franchises verkauft werden, also der Preis ist explodiert und damit sagen die, solange unser Wert immer mehr nach oben geht, solange die Einnahmen immer mehr nach oben gehen, warum nicht? In der Formel 1 ist es ja anders. Also wer kauft Ferrari? Also Ferrari kann so viel wert sein, wie sie wollen. Das wirst du nie verkaufen. Und du siehst es ja jetzt nach Mateschitz Tod, wo alle nicht so genau wissen, wie es eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob sein Sohn doch noch eine Rolle übernimmt, aber dann sagst du, okay, was wird denn aus der Formel 1 Initiative, was wird denn aus Fußball, was wird aus bababababa, und die werden es ja nicht verkaufen. An wen? Also dann stellst du halt das Team ein, oder?
Ja, ist ja so. Ich meine, da geht es ja weniger um Red Bull Racing, sondern vielleicht um Alpha Tauri, das zweite Team. Das ist halt die Frage, ob der Minzlaff jetzt da genauso viel Fantasie und Begeisterung entwickelt, und die Zeichen stehen ja eher nein.
Ja, aber wenn es nicht so ist, dann kommt da jetzt keiner und sagt, oh, ich bezahle $2 Milliarden für
Alpha Tauri,
das Team foldet einfach. Und irgendjemand anders baut ein neues auf. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, wo die sagen, okay, da greift jetzt immer von der Seite rein wie Andretti. Bringt uns was, oder? Das ist so der Gedanke der anderen Formel-1-Teams, finde ich. Während der Gedanke in der NBA ist, yes, sir, mehr.
Und in der NHL ist es so, wir lassen auch 30 Jahre später weiterhin Arizona, obwohl die in einer Halle mit 5000 Leuten spielen auf dem College Campus, und da spielen wir noch für 4 weitere Jahre, bis die große Halle dann fertig ist. Also wir halten an diesem Pflänzchen, halten wir fest, obwohl wir seit Jahren, seit Jahrzehnten mittlerweile, wir haben Wayne Gretzky damals installiert als Minority Owner, als Trainer, als alles Mögliche. Selbst das hat nicht geschafft. Wir gießen und wässern das Pflänzchen und hoffen, dass es in der Wüste von Arizona wächst, aber es wächst einfach nicht. Aber wir halten daran fest, anstatt nach Quebec zu gehen.
Weil selbst in Buffalo, wo du sagst, so okay, es ist ja ähnlich schäbig, aber irgendwie da gehen die Leute wenigstens ein bisschen hin. Also Finny hat auch mal gesagt, bevor du von Buffalo gedraftet wirst, gehst lieber nach Europa, oder?
Also Erhoff hat ja in Buffalo gespielt, und Thomas Warneck auch, die haben beide gesagt, wo die da gewohnt haben, die Wohngegenden, das war total toll. Das hat denen echt gut gefallen. Ich habe mal gehört, in Buffalo ist so eigentlich nur, das ist immer voll, weil dann halt die Leute, die bei den Toronto Maple Leafs keine Tickets kriegen, dann fahren die dahin, damit sie wenigstens ein bisschen NHL gucken können.
Euch wird Jessica Pegula sowas von die Ohren lang ziehen bei den US Open, wenn wir dann in der Pressekonferenz sitzen, dann wird sie sagen, Schmieder und Older, wir waren doch die nichts Gutes über die Bills erzählt haben und über die Sabres.
Die zeigen ganz kurz mal.
Nur Gutes, das ist ja das Problem der Sabres, weil Buffalo halt so eine
Footballstadt
ist. Dass es halt beim Eishockey ein bisschen schwierig ist, und natürlich waren die Sabres in den letzten Jahren ja einfach schlecht. Punkt. Punkt.
Sind jetzt die Franchise, die am längsten auf eine Playoff-Serie warten, der gewonnen ist seit 2007. Die haben mir gerade eine Statistik eingeblendet. Leon in den vergangenen 25 Playoff-Spielen 52 Punkte.
Beachtlich. Und ich habe jetzt, und das, ich meine, besser wird's nicht mehr, so lieb ich euch beide habe, ich habe gerade das erste Mal, glaube ich, nach 15 Jahren Linda Cohn gesehen. Ich wusste nicht, dass sie noch aktiv ist, aber sie ist als Sideline-Reporterin offenbar in Las Vegas am Start. Rauschmeißer-Frage, mehr oder minder. Heiko, ab wann wirst du ein bisschen wuschig und wirst die Eastern Conference verlassen und zu irgendeinem Spiel von Leon in den Westen reisen? Weil bei Jürgen hat's ja nicht so weit nach Las Vegas.
Ich habe eigentlich hier im Osten genug zu tun. Oder? Ich wäre fast morgen nach Toronto geflogen, gegen Florida zu Spiel 2. Klar ist jetzt auch nach wie vor in New York, bleibt ein Spot. Also ich glaube, das echt jetzt ein bisschen, das ist gar nicht so schlimm, wenn du mit dem Auto hinfährst, nachts bis in weniger als 3 Stunden zurück und die New Jersey Devils sind ja noch dabei. Also ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis ich dann in den Westen kommen werde. Mein Traumfinale Bruins gegen Oilers ist ja knapp geplatzt, ja. Ganz knapp. aber ja, muss man sehen.
Herrliche Szenen. Oilers gegen Maple Leafs. Ja, das wär's doch. Oilers gegen Maple Leafs. Matthews. Ah, das wär schön. Das würde mich auch freuen. Das würde auch Michael Leopold freuen, den alten Maple Leafs Fan. Burschen, ich danke herzlich. Weitermachen. Es sind noch in Deutschland, ich weiß ja, in den USA ist noch mehr zu spielen, 6:45 zu spielen. Es steht 5:4 für Vegas.
Du bist 17 Sekunden voraus. Das ist Wahnsinn.
Ja, ich habe hier Bulli hier. Pause in der Big Show 608.
Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Big Show 608, weiter geht's mit dem großen André Vogt. Hey Dre.
Martin, Jens.
Was die wenigsten wissen, du bist ja auch im Kundenservice für DAZN tätig und Abonnent R. Huber, doch sehr, sehr blutsverwandt mit mir, hatte vor 2 Tagen eine leichte Beschwerde vorzubringen. Und zwar wollte er sich die Lakers gegen die Warriors anschauen und es wurde aber Heat gegen die Knicks gezeigt. Und ich habe ihm das versucht zu erklären mit dieser fantastischen Historie, die diese beiden Franchises gegeneinander haben. Natürlich war andererseits Heat gegen Lakers auch nicht schlecht gewesen, aber wie kann ich meinem Sohn erklären, dass Heat gegen Knicks vielleicht sogar die Serie ist, die eine Nuance mehr Spaß macht?
Ach, ich weiß nicht, ob es unbedingt jetzt mehr Spaß macht, weil diese beiden Teams in der Geschichte, gerade in den 90ern, wo dein Sohn ja, glaube ich, auch nicht so viel damit zu tun hatte, weil die aufeinander getroffen sind. Aber man kann ja vielleicht einfach mal alte Videos zeigen. Auf YouTube gibt's das ja alles. auf der anderen Seite hat er natürlich auch recht, wenn er sagt, ja gut, aber LeBron gegen Curry, da gibt's ja auch eine gewisse Vorgeschichte. Von daher, mal gucken, welche Serie im Endeffekt mehr Spaß macht. Das müssen wir jetzt erstmal abwarten, was mit Jimmy Butler ist, ne? Wie jetzt bei Spielen in den Spiel 3, ich gehe davon aus, aber da sollten wir den Tag nicht vor dem Abend loben, dass dieses Ostküstenduell so viel besser ist als das an der Westküste.
Gilt denn nach wie vor, was früher galt, dass in der Ostküste hingelangt wird und dass also Defense, und gerade bei den Knicks in diesem Jahr, zumindest ganz falsch liegen wir da nicht, dass die Defense eine größere Rolle spielt, als es im Westen bei den Shootouts dann ist, die es öfter da gibt?
Nee, ich glaube, mittlerweile würden das, glaube ich, die Zahlen nicht mehr wirklich hergeben. Hm. Wie gefühlt ist es schon so, wenn dann im Osten es Spiele gibt, die nicht die 100 Punkte knacken, was selten genug vorkommt, egal wer da jetzt spielt, dann gibt es dann stellenweise Akteure, die danach sagen, ja, das war heute klassischer East Coast Basketball, wo ich sage, ja, aber auch nur heute, ne? Ich habe einfach alle schlecht getroffen. von daher, ich meine, diese Bias gibt es immer noch. Und dass man sagt, ja gut, in den 80ern, da wurde im Westen halt viel schneller gespielt als im Osten und deshalb hat es so gehalten bis heute, aber eigentlich, glaube ich, kann man das geografisch nicht mehr so wirklich festmachen, ehrlich gesagt.
Hast du irgendwas aus Spiel 1 der Lakers, dass sie gegen die Warriors gewonnen haben, mitgenommen, wo du gedacht hast, okay, das könnte jetzt wegweisend für die Serie sein, weil die Warriors haben sich ja schon in der Runde davor mit Sacramento extrem schwer getan.
Ja, aber Sacramento war ja auch gut. Also es war ja nicht so, dass die als Fallobst da jetzt reinkamen in die Playoffs. Sie waren Dritter im Westen. Sicher immer große Fragen, ob sie defensiv da genug am Start haben, weil das war ja so ein bisschen ihr Problem. Ne? Da waren sie aber auch nicht gut, das ganze Jahr nicht. Aber sie haben halt in diesen 7 Spielen einfach natürlich gezeigt, warum sie da standen, wo sie standen. Und es war ja auch messerschneidend, immer wenn Harrison Barnes in Spiel 5 was, glaube ich, in diesen Dreier am Ende trifft, dann reden wir, glaube ich, nicht darüber, dass wir jetzt Lakers gegen Warriors haben. Von daher, das war aber natürlich eine ganz andere Aufgabe für die Warriors. Das war eine Mannschaft, die auch stellenweise klein gespielt hat, oder wenn sie groß gespielt haben mit Sabonis, der auch kein kleiner Spieler ist, aber der halt ein Center ist, der dann viel an der Dreierlinie steht und da die Handoffs macht und nicht gerne wirft, deswegen konnten sie ihn auch immer sehr, sehr stehen lassen. Aber das war halt eine andere Aufgabe als die Lakers. Die Lakers mit vor allem Anthony Davis jetzt in Spiel 1, aber auch mit LeBron James und mit Jared Vanderbilt, das ist schon eine Mannschaft, die spielt größer, ohne dass sie jetzt wirklich diesen einen Seven-Footer haben, so einen traditionellen Center, den haben sie halt nicht, aber wenn Anthony Davis so spielt wie zum Auftakt jetzt mit 30 Punkte, 20 Rebounds, dann ist es natürlich schwer für sie, das zu kontern, weil sie bis auf Kevon Looney jetzt nicht wirklich diesen einen Big Man im Team haben, der es dann mit jemandem wie Anthony Davis da oft aufnehmen kann. Und auf anderen Positionen sind sie eben dann auch physisch schwächer aufgestellt. Und eigentlich war ja Spiel 1, wenn man auf die Zahlen mal schaut, bis auf die Freiwürfe vielleicht für LA, das war schon so das Skript, was, glaube ich, Steve Kerr seinem Team auch so ein bisschen geschrieben hatte. Ne? Wir treffen halt Dreier, ne? Drei Mann mit mindestens 6 Treffern. Das glaubst du ja auch noch nie in der NBA, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Und trotzdem hat man verloren am Ende. War knapp, keine Frage. Bis am Ende auch mit einer kleinen Aufstellung wieder rangekommen. Aber das ist halt diese Serie in a nutshell. Ne? Wer kann das jetzt gewinnen? Das Team, was Small Ball spielt, wenn wir es nennen wollen, ne? Mit vielen Schützen, mit modernem Basketball. Oder das andere Team, was dann eben ein bisschen über die Physis kommt, über die Länge. Und da bin ich sehr gespannt. In Spiel 1 sah es jetzt sehr gut aus für die Lakers. Auf der anderen Seite muss man sagen, kommt natürlich auch Golden State, kam aus Spiel 7. Die waren natürlich nicht direkt voll bei der Sache. Das geht einfach auch nicht. Gerade wenn auch in der Duell davor natürlich auch so eine ganz andere Aufgabe hattest. Aber das wird jetzt schwer. Natürlich zu prognostizieren, wie es weitergeht. Weil einfach beide so eine hohe Qualität haben. Aber ich bin extrem gespannt. Klar ist Spiel 2, wenn du das erste Spiel zu Hause verlierst, natürlich must win jetzt für die Warriors.
Ja, das ist heute in der Nacht, wenn ich das richtig sehe, um 3 Uhr früh. Ja, wenn ich das richtig umrechne, ich meine, ja, also Warriors gegen Lakers Spiel 2. Um ganz kurz im Westen zu bleiben, die Nuggets führen gegen die Suns mit 2-0. Was muss passieren, dass sich die Serie noch dreht? Wie wahrscheinlich ist es, dass Chris Paul da noch einen Impact haben kann in dieser Serie?
Wenn wir Chris Paul überhaupt noch in der Serie sehen, weil also in den letzten Meldungen hieß es ja eine gute Woche und dann guckt man sich nochmal an, was da was mit seiner Oberschenkelmuskulatur da ist. Das Problem ist einfach, eine Woche heißt also Spiel 5 eventuell oder eventuell Spiel 6 und muss gesagt, die liegen 0-2 hinten. Jetzt ist das erste Heimspiel, von daher ist auch noch nicht wirklich was passiert, aber das kann natürlich gut sein, dass die Serie vorbei ist, bevor er fit ist. So, und das ist schon, auch wenn natürlich Chris Paul nicht mehr auf dem Niveau agiert, wie er es vielleicht früher bei den Clippers getan hat oder so, natürlich ein herber Schlag, weil eben diese Bank der Suns so derbe dezimiert ist, einfach durch diesen Trade für Kevin Durant. Ne? Also die meisten, die da halt saßen und gespielt haben, und hier ein paar Starter, sind alle in Brooklyn. So, und da fehlt so ein bisschen natürlich auch die Alternativen. Cameron Payne, der eigentlich so der Backup auf der 1 war für Paul Reyes, der ist leider Gottes auch mit so Rückenproblemen geplagt bisher. Naja, die Frage ist, wenn der jetzt kommt, kann der einen großen Unterschied machen? Der hat noch nicht sehr viel gespielt in diesen Playoffs aufgrund seines Rückens. Also das ist ehrlich gesagt eine Serie, wo ich ziemlich schwarz sehe, dass wir da jetzt nochmal richtig richtige Spannung kriegen. Klar, wenn du Kevin Durant hast und Devin Booker, der einfach unfassbare Playoffs spielt, da hast du irgendwie immer eine Chance, gerade auch gegen die Mannschaft aus Denver, die defensiv jetzt nicht die ganz große Qualität anbieten konnte, stellenweise. Aber die 4-2-0, ne, die haben offensiv einfach ein unfassbares Arsenal an Leuten. Also die 4-2-0, obwohl Jamal Murray im zweiten Spiel irgendwie nichts wirklich was gebracht hat. Von daher, also ich sehe da wirklich keinen richtigen Weg zurück in die Serie für die Suns, außerhalb von Verletzungen beim Gegner oder irgendwelche andere Unbill.
Wie ist die Prognose, weil du die Vertragssituation natürlich kennst von Kevin Durant, aber bleibt der über den Sommer hinaus bei den Suns oder ist der ein Free Agent? Wie ist da die Situation?
Nö, der hat ja noch Vertrag. Okay. Noch 2 Jahre Vertrag, also da müsste man sich jetzt, na gut, wer weiß, er hat den letzten Jahren.
Da kann sich immer rausreklamieren, ja? Der Oliver Glasner, der NBA.
Ja, genau. Von daher, ja, also nee, weil ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke, diesen Trade, den man da eingefädelt hat, war es im Februar, ne? Das war ja schon einer, der so im beiderseitigen, dreierseitigen Einvernehmen eingefädelt wurde. Also nicht nur zwischen den Suns und den Nets, sondern hat auch mit Kevin Durant gesprochen. Das war ja, wenn ich erinnere, so, dass Kyrie Irving ja quasi das alles ins Rollen gebracht hat, als er dann ihm gesagt wurde, nee, neuer Vertrag, maximal dotiert. Ah, da hätten wir uns vielleicht noch gar ein bisschen mehr von dir erwartet, um das zu bezahlen. Und dann hat er gesagt, ja, dann möchte ich aber auch nicht hierbleiben. Und dann war auch klar, da muss man was tun, weil dessen Vertrag lief halt aus, oder er konnte eine Klausel ziehen, dass er aussteigt. Und dann hatte man irgendwie auch ein Gentleman's Agreement mit Kevin Durant, so einer Motto, gut, also ne, wir legen dir dann keinen Stein in den Weg, wenn wir einen guten Deal finden. Den haben sie ihrer Ansicht nach dann in Phoenix gefunden und deswegen war dann auch seine Zeit da in Brooklyn zu Ende. Und ich denke mal einfach, wie gesagt, dass er da eine gute Zukunft sieht. Im Sommer haben sie dann ja auch die Zeit und die Gelegenheit, nochmal nachzubessern, auch gerade auf der Bank. Und dann denke ich mal, ist oft bei diesen großen Trades, wenn das in der Saison passiert, dann ist dieses Team danach in der Regel einfach nicht bei 100%, weil einfach so viele Teile dann weggehen, um eben diesen Star zu holen. Und dann aber, wie gesagt, die kommende Offseason, die ist dann wichtig und da können die Suns dann sich auf Titelniveau bringen, denke ich.
Das also im Westen. Die Nuggets führen gegen die Suns 2-0, Warriors Lakers 1-0 für die Lakers im Osten. Ich habe gerade mit Heiko und mit Jürgen vorhin gesprochen, wir haben aber nur gestreift den Basketball, weil wir uns hauptsächlich um die NHL gekümmert haben. Also konnte Heiko den doch vom Ergebnis her überzeugenden Sieg zum 1-1 der Celtics gar nicht so sehr kommentieren. Ich habe gelesen, ich meine gelesen zu haben, dass es hauptsächlich die Defense war, aber dass es eigentlich in der Serie 2-0 stehen müsste. Siehst du das auch so?
Ja, ich meine, gut, im Spiel 1 haben sie am Ende dann noch ein paar Fehler gemacht, die man vielleicht so von den Celtics nicht so gewohnt ist. Also gerade dieser verrückte Turnover von Malcolm Brogdon ist mir da im Kopf. Ja, und im Spiel 1, ich glaube, sie waren nicht so ganz bereit dafür, ne, dass da ohne Joel Embiid und James Harden einfach die Uhr zurückdreht auf sich 2018, 2019, als er damals ja bei den Houston Rockets irgendwie alles gemacht hat und viele von diesen Dreiern zurückfallen oder zurückspringen jetzt getroffen hat. Und da hat er so ein Spiel erwischt, wo einfach, ja, sie ein bisschen überrascht waren. Die Celtics, vielleicht fehlt ihnen auch so ein bisschen der Rhythmus, obwohl sie gar nicht so lange Pause hatten. Und dann haben sie das Spiel verloren, eben weil sie am Ende einfach das Spiel weggeschmissen haben, wenn man ehrlich ist. Aber in Spiel 2, da war ja Joel Embiid wieder dabei, der frisch gekühlte MVP.
Ja, dazu gleich mehr, ja, ja.
Und der, ja, ich würde sagen, der hat dann alles andere so ein bisschen gehemmt. Das wäre jetzt auch blöd, aber das war schon zu erwarten, dass wenn er zurückkommt, dass natürlich man nicht so spielen kann wie in Spiel 1. Ne, dass James Harden erstmal als erpicht ist, als Point Guard zu sagen, okay, unseren MVP, unseren Center, der muss ja auch den Ball bekommen. Ich guck mal, dass ich den erstmal ein bisschen hier ins Spiel bringe. Naja, und das hat er dann vielleicht ein bisschen zu viel probiert und versucht und dann kam er selber nicht so ins Spiel und es war ja bis zur Halbzeit knapp, aber dann im dritten Viertel ist die Sache ja vollkommen aus dem Ruder gelaufen für die 76ers und klar, ich meine für die Boston Celtics, man redet immer über Tatum, der ein sehr schlechtes Spiel hatte, nur einen Korb überhaupt getroffen hat oder einmal den Korb getroffen hat. Das hat man gewonnen, eben durch die Defense, durch Malcolm Brogdon, der von der Bank grandios war, Jaylen Brown war grandios. Das ist für mich auch der Titelfavorit jetzt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Obwohl sie stellen, also ein bisschen diese Seriosität vermissen lassen, aber von dem Team, was sie da jetzt haben, muss man sagen, die lassen wirklich dann an beiden Enden des Feldes die wenigsten Fragen offen. Und ich denke, klar ist man mit Embiid besser, aber ich sehe irgendwie keinen so richtigen Weg für die Sixers die Serie zu gewinnen. Ich weiß, dass sie da unterbewerte, aber ich denke, die haben zu viele Verteidiger, die so ein bisschen fragwürdig sind und einfach Boston ist einfach so tief besetzt und so vielseitig besetzt. Es mag sein, dass es 6 Spiele geht oder so, vielleicht sogar 7, aber ich denke, am Ende des Tages müsste sich eigentlich da die Qualität von Boston durchsetzen.
Wird runtergehen wie warmes Öl. Bei Heiko. So, Joel Embiid, du hast ihn angesprochen, hast natürlich in deinen various Podcasts auch schon besprochen, aber auch hier, ich habe mal eine ganz konkrete Frage, wie viel macht das in Schilling, dieser MVP-Titel? Jemand wie Joel Embiid hat doch sicherlich in seinem Vertrag drinnen stehen, sollte er zum MVP oder sollte er Top-3-MVP kommen, bekommt so und so viele Dollar extra. Ist sowas bekannt oder wird das unter der Hand geregelt?
Also es gibt schon Klauseln, die man da reinschreiben lassen kann, aber das gilt eigentlich dann eher für Spieler, die vielleicht irgendwie Also zum Beispiel bei Embiid selber war das zu Beginn seiner Karriere so, dass er natürlich die ersten beiden Jahre, wenn man es ja glaube ich gar nicht gespielt hat, weil er so oft verletzt war oder so laboriert hat. Und dann kann man natürlich als Verein sagen, so einen neuen Vertrag verhandeln den gerne aus, aber so ein paar Klauseln wäre schön, wenn du irgendwie ein paar Checkmarks irgendwie erreichst. Dann kriegst du das volle Geld, ansonsten vielleicht ein bisschen weniger. So geht das eigentlich in der Regel. Und bei diesen MVP-Geschichten, es gibt für Spieler, die in ihrem Rookie-Vertrag sind, so eine Regelung, dass wenn sie ein bisschen größere Awards gewinnen, dass sie da am Ende des Tages dann mehr Geld verdienen können im nächsten Vertrag. Okay. Das ist ein bisschen komplizierter, aber das reicht, glaube ich, man versteht es, glaube ich. Bei ihm ist jetzt so, der Mann ist so gut, der war ja vorher auch Zweiter bei der MVP-Wahl. Ich glaube, wenn du zu denen gehst und sagst, ja, pass auf, einen neuen Vertrag würden wir gerne mit dir aushandeln, du bist einer der besten Spieler der Liga, keine Frage, aber wir würden ganz gerne hier einbauen, dass ein bisschen weniger Geld kriegst,
wenn du MVP wirst. Aber wenn du MVP wirst, ja, okay, alles
klar. Ja, dann glaube ich, dann scheißt er dir auf dem Schreibtisch, ne? Das glaube ich, dass er das unterschreibt bei dir. Ne?
Okay, verstehe ich voll und ganz. Bist du, weil Embiid, wie du ja sagst, ist ja nicht aus dem Nichts gekommen, sondern war die letzten Jahre schon immer vorne dabei. Ist der Konsensus in der NBA-Gemeinde so, dass man sagt, verdiente Ehrung und Nikola Jokic in diesem Jahr mal Pause, vielleicht nächstes Jahr wieder?
Ja, ich glaube, die meisten Beobachter dachten, dass es viel knapper wird. Im Endeffekt waren es ja, glaube ich, dann 300 von diesen Punkten. Ne, das ist ja so eine so ein Wahlsystem, wo man Erstplatz oder für den ersten Platz, wenn man stimmen kann, zweiten, dritten, fünften, dann gibt es, glaube ich, 10 Punkte für den ersten Platz und dann wird das runtergestapelt. Und da hatte er mit großem Abstand am Ende gewonnen.
Ja.
Das hat den einen oder anderen sicherlich auch verwundert. Ich fand es auch ein bisschen krasser Abstand, weil eigentlich war das ganze Jahr ja die Diskussion, okay, also wer wird's jetzt? Ne? Nikola Jokic zum dritten Mal in Folge oder Embiid? Und viele haben ja ihre Rolle als Wahlberechtigter, der ja eigentlich nur über eine Saison abstimmt. Wir reden ja hier nicht über den MVP letzten 3 Jahre oder letzten 5 Jahre. Es gibt in dem Sinne auch keine Lifetime Achievement Awards. Aber viele Wahlberechtigte haben vorher, sind ja auch Journalisten, wie gesagt, ne, klar, die auch ihre eigenen Medien haben, Podcasts etc. Und da haben sich viele positioniert. Also gerade so, denke ich mal, so ab Februar. Naja, kann man denn wirklich für Jokic stimmen, ne, zum dritten Mal in Folge, das haben ja nur ganz, ganz wenige in der Geschichte überhaupt erreicht. Ist er denn dann jemand, den wir in einem Atemzug nennen können mit den ganz Großen des Spiels, wenn das zum Beispiel Michael Jordan nicht vergönnt war? Und das war, glaube ich, dann im Endeffekt so ein bisschen der Sargnagel für diese Kandidatur von ihm, weil das eben, glaube ich, viele Leute einfach gesagt haben, ja, gut, das stimmt, da gehört er eigentlich nicht hin. Und das ist natürlich ein fatales Narrativ für mich gewesen, weil einfach das sich nicht gehört. So, ich meine, ich hatte auch für Embiid gestimmt, aber mein Hauptgrund war einfach, dass die Nuggets nach dem All-Star-Break einfach eine krasse Schwächephase hatten zwischendurch und einfach nicht gut gespielt haben. Und ich dachte immer so, na gut, wenn du der beste Mann bist dieses Jahr, wertvollste Spieler, dann musst du einen der Jungs da ein bisschen rausziehen aus dieser Malaise. Und sagst, lag nicht an Jokic, dass das passiert ist. Und gleichzeitig muss man sagen, sind die Sixers dann bilanztechnisch aufgeschlossen zu den Nuggets, wenn es daher nur für Platz 3 gereicht hat im Osten. Und da habe ich mich einfach für Embiid entschieden, weil es auch so das Rennen einfach knapp war. Aber dieses Ergebnis jetzt spiegelt nicht wieder, wie knapp das Rennen eigentlich war. Weil, wie gesagt, ich denke, dass dieses Narrativ dann bei vielen leider Gottes die so festgehakt hat im Kopf, dass sie halt dann klar gesagt haben, nee, dann stimme ich halt für Embiid mit der ersten Stimme, mit der zweiten dann für den Joker. Und das ist ein bisschen schade, wenn es nur um die Zahlen gehen würde, dann wäre eigentlich Nikola Jokic ganz klar die Nummer 1. Also wir haben ja viele sehr, sehr komplizierte Formeln mittlerweile, Basketball, also Baseball kennst du das ja auch, wie man Leistung bewerten kann. Und diese Zahlen sehen eigentlich, ich glaube mittlerweile doch, ja, alle, also nicht alle Zahlen sehen halt Joel Embiid hinter Nikola Jokic.
Ja, ja.
Aber gut, es ist so gewählt, wie es gewählt wurde und es ist auch verdient. Ich habe es ja auch so abgestimmt, aber dieses Narrativ hat mich halt gestört einfach, ja.
Naja, aber du, weil du gerade Baseball ansprichst, das war jahrelang so, dass man gesagt hat, in die Baseball Hall of Fame darf niemand ohne Gegenstimme rein, weil Babe Ruth damals, irgendjemand hat auch gegen die Einführung oder gegen das Reinwählen von Babe Ruth gestimmt, dann waren es halt 99% und keiner der nachfolgenden Spiele, ich glaube Mariano Rivera war der erste dann, der wirklich 100% aller Stimmen bekommen hat. Auch so ein komplett schwachsinniges Narrativ, aber kann man nicht ändern. Dre, wann werden wir dich, wann wird mein Sohn dich bei Lakers gegen Warriors hören, ist meine Frage.
Bei Lakers gegen Warriors weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß, dass ich Sonntag kommentiere, aber ich wüsste jetzt gar nicht genau, ehrlich gesagt, ich muss immer nachgucken. Solche Sachen, ich kann mir das aber natürlich auch in den Playoffs oft nicht merken, obwohl ich mittlerweile ja auch nicht mehr wirklich immer alles live gucke, sondern lieber am nächsten Tag, aber bear with me, ich muss kurz meinen Plan aufrufen. Nee, am Sonntag mache ich Celtics gegen 76ers um 21.30 Uhr. Und danach, ja, muss man mal, also steht ja manchmal noch nicht so wirklich richtig fest, wann was übertragen wird, aber Lakers Warriors steht erstmal bei mir jetzt nicht auf dem Tableau.
Sonntag 21.30 Uhr übrigens eine gloriose Zeit. Endlich, ich habe letzte Woche auch beide Spiele, 19 und 21.30 mir angeschaut. Dre, ich danke dir herzlich, wir machen eine kurze Pause und schmeißen uns wie immer mit Tennis raus.
Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 608 biegt in die Zielgerade ein und tut das wie immer mit Tennis. Und ich freue mich sehr, dass Jörg Almaroth mal wieder dabei ist. Servus Jörg.
Guten Morgen.
Und Moritz Lang von Sky. Vor zwei Wochen haben wir erst live and in person gesprochen mit dem hübschen Kerl. Servus Moritz.
Was? Ist das schon wieder zwei Wochen her? Grüßt euch.
Ja, jetzt ist ja schönes Wetter. Damals hat man genug Zeit im Pressezentrum bei den BMW Open. Ja, lasset uns zurück schon mal zwei Tage. Jörg, ich habe mit unserem lieben Freund Gerald Kleffmann vor dem Spiel von Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz in Madrid, haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe gesagt, weißt was, Kleffe, ich glaube, das kann Zverev gewinnen. Ja, ich war knapp dran. Warum bin ich so knapp falsch gelegen, Jörg? Was hast du da gesehen, was bei Zverev nicht stimmt? Er selber, ja, war wortkarg, aber hat dann eh gesagt, er kann einfach nicht mitspielen mit Alcaraz.
Zuerst mal muss ich zugeben, dass ich genau die gleichen Gedanken insgeheim gehegt habe und mich mit dem Gedanken beschäftigt habe, ein paar Euro auf Zverev zu setzen bei meinen gespielten Einsätzen. Naja gut, warum? Vielleicht liegt die Erklärung in dem, was er später danach gesagt hat. Also, dass er gewusst habe, dass er irgendwie weit weg sei von Alcaraz. Ich weiß nicht, hat ihm der bedingungslose Glaube jetzt irgendwie gefehlt, das Spiel zu gewinnen? Ja, das wäre die eine Seite der Medaille möglicherweise. Die andere ist eben die Macht des Faktischen, würde ich sagen. Also, natürlich, Carlos Alcaraz spielt im Moment noch mutmaßlich eben in einer anderen Liga als Alexander Zverev, ja, der zwar enorme Fortschritte gemacht hat bei seinem Comeback, aber eben feststellen muss, dass dieser Eintritt in die Sphäre, in der er ja vor jetzt ungefähr 10 Monaten gewesen ist, unglaublich schwierig ist. Also da jetzt eben diese Spieler zu schlagen, eben auch regelmäßig und dann auch natürlich noch, wenn wir jetzt nach Paris nach vorne blicken, bei einem großen Turnier mehrere hintereinander eben über drei Gewinnsätze, der Weg ist noch weit. Also das kann sich möglicherweise eben auch noch über diese ganze Saison hinziehen, dieser Anlauf mindestens.
Moritz, was hast du gesehen, was auch ein kleines bisschen Hoffnung geben könnte? Er spielt in der zweiten Runde gegen Grenier, der komplett überfordert war. Und bricht dann eigentlich im ersten Game schon ein gegen Alcaraz mit zwei Doppelfehlern, mit drei Vorhandfehlern. Also es ist natürlich schwierig, wenn du schon mit so einem Defizit startest. Aber ich war wirklich überrascht, wie schlecht das gelaufen ist.
Ja, dass das so schnell geht, das hat mich auch überrascht. Ich hatte genau die gleichen Gedanken wie ihr beiden. Denn er hatte auch immer wieder überraschen können, selbst nach schlechten Turnieren wie München, hat er ja vergangenes Jahr in Madrid gespielt, Alcaraz damals im Finale getroffen erst, aber da war es übrigens auch ähnlich glatt. Ich weiß gar nicht, ob es genau das gleiche Ergebnis sogar war. Ja. Hat er ein Spiel mehr gewonnen. Ja, guck mal. Es ist natürlich bitter für ihn, dass er in dieser Position gerade ist und deswegen auf die ganz großen Spieler oder größere Spieler schon früher begegnet. Bringt dann mit sich, dass er sich gar nicht in so ein Turnier erst hundertprozentig reinspielen kann. Und sowas hat ihn zum Beispiel im vergangenen Jahr
in Madrid wahnsinnig geholfen. Mhm. Da war der Anlauf auch nicht so ganz simpel, klar, nach München auch irgendwo logisch. Und dann ist er aber in Tritt gekommen, und zwar immer mehr, und hat dann die immer schwierigeren Aufgaben bekommen und konnte dann so bis ins Finale wandern. Das war dieses Mal nicht möglich, weil er einfach viel zu früh auf den Überspieler derzeit Alcaraz getroffen ist. Und da kommt eins zum anderen. Also A, diese Auslosung, die ich gerade angesprochen habe, B, ein unglücklicher Start, Jens, das hast du angesprochen, und C, vielleicht dann auch der Glaube, der dann fehlt, und dann geht so ein Match viel zu schnell weg. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sich die Fans von Alexander Zverev nicht über die Maßen Sorgen machen müssen. Ja, die nächsten Turniere, die auf Sand, werden zäh, da hat er viel zu verteidigen, Halbfinale Rom, Halbfinale French Open, und das muss er erstmal erreichen. Kann auch sein, dass er danach noch weiter abschmiert in der Weltrangliste, aber wir dürfen nicht vergessen, danach hat er gar nichts zu verteidigen. Und er hat die Qualitäten, das zeigt er auch immer wieder, um dann wieder weit nach vorne zu kommen, um sich wieder in die Position zu spielen, um später auf die großen Namen zu treffen und in ein Turnier erst richtig reinzukommen. Deswegen, ich verliere aufgrund so eines Achtelfinals jetzt noch nicht den Glauben an Alexander Zverev.
Verliere ich auch nicht, aber Jörg, erscheint mir schon ein kleines bisschen entschlüsselt zu sein. Und die große Schwachstelle an Tagen, wo er schlagbar ist, ist am Ende des Tages die Vorhand, wo er immens viele Fehler macht, und worauf man sich auch verlassen kann, ist, dass die Körpersprache irgendwann mal aufhört, positiv zu sein, manchmal schneller, manchmal weniger schnell, und dass er eben auch mit dem Aufschlag Probleme hat. Also ich habe gestern gelesen, da gab es einen Stammtisch in Wien mit Thomas Muster, der ein bisschen über Team gesprochen hat, und Muster meinte eben, naja, es reicht nicht, so gut zu werden, wie man davor war, vor der Verletzung, jetzt auf Team angesprochen, aber gilt für Zverev auch, du musst noch besser werden. Weil ich glaube, dass jemand wie Sinner, Rune sowieso nicht, Rune scheißt sich von niemandem was, auch wenn jetzt da dieses Spiel, das er nicht verlieren hätte dürfen, verloren hat gegen den Davidovic von China. Und Sinner scheißt sich auch nichts mehr vor Zverev. Ich glaube, dieser Fear-Factor, dieser Riesenrespekt, der ist ein kleines bisschen abhanden gekommen, und dazu noch dieses Loch in der Vorhand. Ich bin jetzt nicht ganz so optimistisch wie der Moritz, Jörg.
Ja, optimistisch, glaube ich, hat er sich jetzt auch nicht Also es war von Anfang an klar, dass die meisten ja auch gesagt haben, dass man mindestens mal erstmal so lange braucht, um halbwegs wieder auf das, um ein ordentliches Niveau zu kommen, wie man eben verletzt war. Da wären wir ja ungefähr jetzt, ne, so bei diesem Datum. Ich glaube, wer wüsste es nicht besser als Thomas Muster, ne? Okay, gut. Also was diese Aussage eben angeht, natürlich, es bleibt nicht stehen. Ich meine, das hat ein Roger Federer erleben müssen nach seinen ersten größeren Verletzungen, und das hat natürlich Rafael Nadal auch immer wieder nach seinen Verletzungen erleben müssen. Ich denke, hier kommt natürlich im Moment hinzu, dass einfach eine Generation jetzt irgendwie die Center Courts sozusagen erobert, die noch gefühlt noch stärker draufhaut, noch wirklich wilder, dynamischer irgendwie erscheint, und naja, klar, für Zverev stellt sich das ja irgendwie auch als Zangenbewegung. Auf der einen Seite gibt es noch ein paar Ältere, die immer noch und immer wieder gefährlich sind, dann ein paar eben aus seiner Altersklasse, aber eben auch die ganz Jungen, ne, die jetzt nachrücken, die 3, 4, 5 Jahre Jüngeren, die, naja, auch körperlich einfach vieles ein bisschen besser wegstecken können. Und wie gesagt, gewisse handwerkliche Defizite tauchen da im Moment auf, Vorhand und so weiter, und Aufschlag, der dann immer mal wieder eine Achillesferse ist. Nein, natürlich ist es nicht leicht, aber er ist, das darf man eben auch nicht vergessen, er ist so oft, und da schließen wir uns ja alle mit ein, immer mal wieder abgeschrieben worden und ist immer wieder auch stark aus diesen Situationen rausgekommen. Also ich will mich da jetzt nicht als Cassandra irgendwie auch betätigen. Nein, also ich glaube schon, dass es länger dauert, dass wir in diesem Jahr da noch nicht unbedingt die ganz großen Dinge erwarten müssen und dürfen wahrscheinlich. Da würde ich schon eher den Blick auf 2024 richten, bis das alles irgendwie gesettelt ist.
Hm.
Ich habe noch zwei Gedanken, wenn ich die kurz loswerden darf. Das ist auch ein bisschen ausführlicher. Der erste Gedanke geht zu der Vorhand, die ihr angesprochen habt. Wenn wir die Problemstellen von Alexander Zverev rein taktisch, technisch uns mal anschauen, die er in seiner Laufbahn hatte, ja, dann war es früher die Vorhand. Da hieß es eigentlich für den Gegenspieler probates Mittel, tiefer Slice auf die Vorhand. Zverev kommt nicht runter, kriegt den Ball nicht wirklich rüber und dann hat er ein Problem. Dann gab es natürlich die große Problematik mit dem Doppelfehler. Tja, und jetzt reden wir auf einmal wieder über die Vorhand. Und das ist natürlich schon auch bitter, dass sowas bei ihm dann wieder auseinanderfällt. Für ihn selbst vielleicht auch ein Stück weit unerklärlich und sicher auch frustrierend, dass er jetzt auf einmal da wieder die Stellschrauben drehen muss, die er irgendwo schon in den Griff bekommen hatte. Gleichzeitig kennt er das, dass er korrigieren muss und wird das hoffentlich aus seiner Sicht so schnell wie möglich nochmal in den Griff bekommen. Der andere Gedanke, den ich gerade hatte, weil du das Musterinterview angesprochen hast und einen leichten Vergleich zu Dominic Thiem gezogen hast. Ich glaube, wenn wir das Thiem-Match gegen Tsitsipas zugrunde legen, stimmen wir überein und können sagen, Thiem ist ab jetzt auf einem sehr guten Weg. Der hat tolles Tennis gezeigt und der holt sich sein Selbstbewusstsein wieder. Gleichzeitig hat er eine große Veränderung gemacht. Nämlich den Trainer gewechselt. Und ich bin jetzt niemand, der Alexander Zverev Ratschläge geben kann, will, muss. Ist nur ein loser Gedankengang von mir. Ich wünsche mir immer mal wieder bei Alexander Zverev, dass der einen Cut macht und sich was ganz anderes sucht. Der holt sich Input, ja, aber er vergrößert immer nur sein Team. Jetzt ist Tobi Kahnke mit dabei. Super Typ. Ich habe ein Interview, ein längeres mit ihm bei den BMW Open gemacht. Ich glaube, auch er kann tollen Input geben als Ex-Spieler etc. Aber anstatt einen Cut zu machen und sich mal ganz zu verändern und einen neuen Blickwinkel zu holen, bläht er sein Team, also Alexander Zverev, immer weiter auf und hofft damit weiterzukommen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Marschroute ist.
Überragender Übergang. Ja, bitte.
Ja, das ist ja in der Tat die Frage. Also wir haben jetzt viel über Physis und so weiter und Verletzungen und was ja auch schon also vor und nach dieser und jetzt nach dieser Verletzung eben zu beobachten ist, ist eben dieser wahnsinnige Trubel rundum. Also in diesem Team Zverev, was ja kein Team, das ist ja schon eine Mannschaft, ne? Also ist ja nicht irgendwie wie gesagt, natürlich haben alle Tennisspieler inzwischen diesen und jenen Begleiter, der eben 12 Monate mit ihnen rumreist und so weiter, aber trotzdem ist das immer irgendwie ein harter Kern. Und bei Zverev hat man ja wirklich den Eindruck, dass das ein Gewusel ist, ne? Eine gewisse Unruhe irgendwie so drumherum und es einfach zu viel ist. Ne? Und wo du denkst, kann der Hauptdarsteller sich da irgendwie auch frei macht von diesem ganzen Tohuwabohu, was da irgendwie so manchmal da ist und von zu vielen Leuten, die auf dem Platz stehen, ihre Meinung irgendwie äußern und die noch mit dazugehören wollen. Ich weiß es nicht. Also ich würde auch, klar, ich habe auch diesen Gedanken, des Cut, das hat man ja immer mal wieder gehabt und dann hat man ja auch festgestellt, dass Zverev mit vielen Leuten einfach nicht klarkommt. Ne? Ich meine, ob das nun Ferrero, der auch immer war, ja, Leute kamen und gingen. Optimal ist es nicht, das Ganze.
Aber das ist eine wunderbare Überleitung auch, die Moritz gerade gesagt hat, nämlich diese Trennung. Und wenn ich mir die Gemengelage bei Stefanos Tsitsipas anschaue, das tut mir beim Zuschauen weh. Aber das ist jetzt gar nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist, dass seit vergangenem Sommer dieses Coaching erlaubt ist. Und Tsitsipas ist nicht der Einzige, wo du denkst, da hat jemand das Radio eingeschaltet und der Vater gibt den Dauermoderator. Das Gleiche ist auch bei Carlos Alcaraz der Fall. Wenn Alcaraz auf der Seite spielt, wo Juan Carlos Ferrero sitzt, nach jedem Ballwechsel gibt es Input. Und ich finde das scheiße, Moritz, ohne jetzt ein Präjudiz zu schaffen. Das ist ein ganz anderer Sport geworden. Ja oder ja?
Nein! Damit wir hier auch ein bisschen diskutieren. Ich mag das. Ich glaube übrigens, dass das vorher auch schon der Fall war. Wir haben es halt nur nicht so deutlich gesehen. Die ATP hat das ganz geschickt gemacht oder vielmehr die übertragenen Sender. Sowas wird dann auch mal nicht so häufig gezeigt. Jetzt, wo sie wissen, es ist erlaubt, können wir es ja auch zeigen. Und wir sehen es und wir sind Teil davon. Und deswegen mag ich das. Allerdings in unterschiedlichen Ausprägungen. Nehmen wir mal die zwei Beispiele, die du genommen hast. Bei Tsitsipas sehe ich das genauso wie du. Für mich ist das auch immer ein bisschen klemmy, weil es die Eltern sind. Das ist für mich nochmal eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, ich habe da immer so diese
diese Vorstellung, ja, vielleicht muss man sich da mal auch lossagen vom Elternhaus und was Neues machen und den nächsten Schritt gehen. Und den sehe ich wieder bei Alexander Zverev zu 100%, weil da die Familie so nah dran ist, vielleicht zu nah noch bei Stefanos Tsitsipas. Das hat irgendwie ein nach wie vor Bemuttern der Elternseite. Und das hat für mich immer persönlich irgendwo eine Schräglage. Das ist dann wieder bei Carlos Alcaraz etwas anders gewichtet. Da ist es der Coach, der Trainer selber, der den Input gibt und nicht Mutter gegen Vater nochmal auf Tsitsipas. Und irgendwo finde ich es da deutlich nachvollziehbar und wirkt auf mich ein Stück weit professioneller, falls ihr wisst, was ich damit meine. Ja, und so finde ich es aber interessant, das zu sehen und mag es dabei zuzugucken und das Ganze vor allem zu analysieren, so wie wir es jetzt machen. Deswegen, ich bin eher Fan davon.
Jörg, du bist der Traditionalist wahrscheinlich, so wie ich, oder auch nicht?
Ja, ja, doch, doch. Also ich könnte es kurz machen und sagen, ich brauche es nicht. Ne? Es ist natürlich, ich sage mal, aus der Perspektive eines TV-Senders bietet es zusätzliche Reize, ohne Frage. Als ja, weiß ich nicht, Gelegenheitszuschauer jetzt einfach in der Rolle des Zuschauers, also ständig das, also come on, und es ist ja auch nicht immer besonders aufregend, klar. Es ist einfach eine zusätzliche Note, die da irgendwie reinkommt, aber ach, ich weiß es nicht. Also ich bin kein Freund davon, aber auch jetzt nicht jemand, der es ja glühend ablehnt oder so.
Ja, einen ganz kurzen Einwurf noch dazu. Ich glaube, das ist ganz wichtig, mal auch für Zuschauerinnen und Zuschauer zum technischen Verständnis. So wie ich das jetzt in Madrid wahrgenommen habe, haben die tatsächlich Außenmikrofone an den Boxen installiert. Und das gab es früher nicht.
Ja, genau.
Hätten wir das früher schon gehabt, kann ich euch garantieren, wir hätten ähnlich viel Unruhe gehört. Natürlich nicht ganz so lautstark, weil der jetzt offiziell ist, aber das gab's alles schon. Und nur dem Zuschauer und der Zuschauerin wurde das ein Stück weit verwehrt oder nicht so deutlich gezeigt. Und das macht natürlich auch den Unterschied. Vielleicht setzen sie es auch zu penetrant ein. Also das ist ja dann nicht Sky, sondern wir bekommen ein sogenanntes World Feed. Der Host Broadcaster, jetzt wird es ein bisschen technisch, produziert das Ganze und gibt das an alle übertragenen Sender in der ganzen Welt raus. Und da gibt es natürlich einen Regisseur, der entscheiden kann, welche Kameras drückt er und welche Mikrofone werden wann wie aufgemacht. Und da es jetzt legal ist, ist es tatsächlich zu häufig. Ihr müsst uns nicht diese Box ununterbrochen zeigen und uns sie hören lassen. Da reicht auch mal beim Spieler zu bleiben.
Ja. Also ich hätte es wesentlich spannender gefunden, die Mikrofone bei einem Spiel zwischen Herrn Becker und Herrn Agassi, als zwischen Herrn Alcaraz und Herrn Zverev oder Gott weiß wem auch immer. Aber klar, es ist wirklich in der Massierung jetzt und der natürlich auch meiner Meinung nach Langeweile, die da eben doch größtenteils verbreitet wird. Also das ist, die Leute werden der Geschichte möglicherweise auch recht schnell überdrüssig.
Ja gut, muss man dann halt so regulieren, wie es das werden ja nicht nur wir beobachten, sondern andere auch, so wie es Moritz gesagt hat, eben nicht permanent dieses Mikrofon auch wirklich in den Worldfeed einzuspeisen. So, also diese Woche, wir haben nicht vergessen, dass mit Daniel Altmaier, der gestern ausgeschieden ist gegen Borna Coric, und Jan-Lennard Struff, zwei Deutsche, Struff heute gegen Tsitsipas, im Viertelfinale sind. Ich sehe Struff nicht chancenlos gegen Stefanos Tsitsipas, aber der hat sich doch gesteigert. Über deine Einschätzung zu Dominic Thiem würde ich gern mit dir streiten, Moritz, aber da reicht die Zeit jetzt nicht mehr. Geh mal lieber kurz nach vorne noch. Moritz, du fliegst wann nach Rom, weil Rom ist ein absolutes Highlight des Tennisjahres. Ich erinnere mich an einen unvergesslichen Regentag, den wir beide 2019 dort verbracht haben.
Gefühlt war es nicht ein Regentag, sondern eine Weltuntergangswoche. Ja. Es führte dann zu einem sensationellen, ich glaube Donnerstag war es, an dem alle Top-Spieler zweimal zu sehen waren. Djokovic, Nadal und Federer. Boah, hat das Spaß gemacht. Das wird es in diesem Jahr so nicht mehr geben. Das Turnier wurde ja genau wie Madrid auch verlängert. Ist auch gut so, ist ein Combined-Event. Sprich, die spielen jetzt 10 Tage Hauptfeld. Wir sind nicht von Tag 1 an vor Ort vertreten. Hat einfach auch Produktionsbedingungen etc. hinter sich. Ich fliege am Sonntag, also am mittleren Sonntag hin. Und da gibt's dann, also wir übertragen natürlich ab Match 1, aber vor Ort bin ich ab Sonntag, den ersten Sonntag in Rom.
Middle Sunday, wie wir Engländer sagen, ja. Danke, Moritz.
Nicht mehr spielfrei.
Nicht mehr spielfrei. Danke, Moritz. Danke, Jörg. Das war's, die Big Show 608, Sportradio 360. Die nächste Folge nächsten Donnerstag.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!